Edward, wir müssen reden.
Ach. Hier.
Oh, danke.
Nimm das.
Vielen Dank. So, Edward, du willst jetzt hier also einziehen. Ein Bett für Edward. Ein Bett für Ed.
Ein Bett für Ed.
Ein Bett für Ed.
Genau. Die Wohnung untermieten.
Genau, die Wohnung untermieten. Erzähl doch mal, was hast du für Referenzen?
Was habe ich
für
Referenzen? Vor allen Dingen, kann man mal bei deinem Arbeitgeber anrufen, wie der ein alter Arbeitgeber so mit dir zufrieden war.
Genau. Also, sorry, so geht das nicht, ne?
Irgendwie wegen Verspätung.
Es gibt ja wirklich ganz, ganz schlimme Stories, die kursieren über Julian Assange, also über von Leuten, die Julian Assange mal übernächtigt haben lassen bei sich zu Hause.
Ja. Ja.
Wie der sich wohl, also dass er sich wohl total, ich meine, das sagt, erzählt ja auch Domscheit Berg, ne, in seinem Buch. Aber das ist wohl, er hat wohl eine extrem asoziale Art drauf, eine penetrante Art, ein Gast zu sein.
Okay. Das habe ich auch über Richard Stallman gehört.
Ja, ja, Richard Stallman ist, glaube ich, auch ganz widerlich.
Ich habe von jemandem gehört, dass ein Pärchen, deren Beziehung wohl fast daran zerbrochen ist, dass sie darauf bestanden hat, also Richard Stallman, keinen Tag mehr in meiner Wohnung, wirklich.
Ja.
Also es soll wirklich ganz schlimm gewesen sein. Und ich meine, dieser Mann, das ist der Typ, der hat angefangen, irgendwann mal mitten in einer Diskussionsrunde sich in den Füßen rumzupulen.
Nee, das gibt's ja ein Video, das ist ja in einer Vorlesung in einer,
ach so,
in der Uni.
Ja.
Also er sitzt da wirklich vorne an der Uni so und während er erzählt, zieht er sich seine Schuhe aus, dann zieht er sich seine Socken aus und erzählt halt so und knibbelt dann halt dabei irgendwie an seinen Zähnen rum.
Ja.
Und reißt dabei die Hornhaut ab. Und an einer bestimmten Stelle nimmt er diese Hornhaut so im völlig Gedanken verloren. Mitten im Satz so und steckt sie sich in den Mund.
Das ist so widerlich. Das
naja, also Julian Assange ist auch ein ganz, ganz schlechter Gast, und aber ich denke, Edward Snowden ist ein besserer. Also mir kommt da irgendwie, ja, wie soll ich sagen, zivilisierter vor, more decent vor, irgendwie so
umgänglicher vor. Ich glaube, wenn man morgens, also wenn man Edward Snowden bei sich zu Hause hat, wenn man morgens aufwacht am Sonnabend so um 11, dann steht das Frühstück schon auf dem Tisch und
hat der Kaffee schon gekocht.
Genau, die Katzen sind gefüttert.
Ja, so stelle ich mir das auch vor.
Und der Inhalt des Fotoalbums ist an den Spiegel verkauft. Aber
also Harry Liebst hat heute schön getwittert. Ich wiederhole mein Angebot, Snowden darf bei mir crashen, aber keine Ron Paul Poster, und aufräumen muss er auch mithelfen.
Ja.
Ja, also kann ich nachvollziehen. Es gibt ja diese Kampagne gerade, deswegen reden wir darüber, dieses Bed for Ed, ne?
Ja.
Also ich finde ja tatsächlich diese Asyl für Snowden-Kampagne, ich finde die absolut nachvollziehbar. Ich finde, ich persönlich finde zwar auch diesen ganzen Personenkult, der da abgefeiert wird, auch ein bisschen unheimlich, und ich kann mich damit nicht so identifizieren, aber ich finde grundsätzlich erst einmal, gut, wenn es so jemanden gibt wie Edward Snowden, der halt so krasse Dinge revealed hat, darf der meinetwegen alles haben, was er begehrt. Also ich würde ihm gerne wirklich nicht nur ein Asyl geben, ich würde ihm gerne noch eine Million drauf, und dass er irgendwie den Rest seines Lebens irgendwie sicher und prosper leben kann. Das hat er meines Erachtens verdient, und ich finde auch, das ist etwas, was wir allein schon aus Selbstschutz gründen sollten, die Gesellschaft solche Dinge einem Menschen geben, weil wir sind abhängig von solchen Menschen wie Edward Snowden. Ja. Anders kommen wir an Informationen nicht dran. Und an Edward Snowden wird sich auch entscheiden, ob es einen nächsten Whistleblower geben wird. Und das ist eben der Punkt.
Also es werden einige geben, die sich nicht umsonst wird er so behandelt, wie er behandelt wird, halt, wie so ein Gejagter behandelt, weil natürlich entsprechend andere Leute daran kein Interesse daran hat, dass es den nächsten. Also in unserem Interesse ist es, dass es den nächsten Whistleblower gibt, in dem Interesse von Merkel und den anderen und gerade der Geheimdienste ist es natürlich überhaupt nicht.
Das
und dementsprechend behandeln sie ihn auch. Und ich finde das absolut, also ich finde, ich habe mit.
Also vor allem nicht im Interesse der USA.
Also ich finde, ich habe das Gefühl, dass du, was so Personenkult angehst, vielleicht ein bisschen, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wirklich um ihn ein großer, also ihn als, er wird ja gerne als Held bezeichnet, wobei ich finde, das ist so ein Moment, wo man jemanden durchaus als Helden bezeichnen kann. Das heißt jetzt nicht, dass er unfehlbar ist oder sowas, aber jemand, der bereit ist, so viel aufzugeben, um sozusagen die Menschheit zu informieren, das ist, ich finde, dass der Begriff Held nicht zu groß gewählt. Das kann man ruhig machen.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde diese Asyl für Snowden-Kampagne finde ich absolut, wie gesagt, kann ich nachvollziehen, stehe ich dahinter. Aber dieses Bett für Snowden-Ding, das ist wirklich einfach nur Panne.
Wieso?
Also ich finde das halt, das ist halt, als ob es darum ging. Natürlich ist es ein symbolischer Akt, keine Frage. Klar. Aber es, ich finde einfach dieses, also ich habe als diese ein Bett für Snowden-Geschichte irgendwie aufkam, habe ich gefragt, sagt mal, also falls Edward Snowden vielleicht doch gar nicht nach Deutschland kommt, ne?
Yeah.
Ob dann die Leute, die sich dann Bett für Edward Snowden Aufkleber in ihr Haus machen, ob sie auch andere Asylbewerber aufnehmen würden. Also verstehst du so, wenn es darum gehen würde, um Gastfreundschaft, um irgendwie ein Bett halt, ja, irgendwie, dann haben wir Deutschen in dieser Hinsicht eine ganze Menge aufzuholen. Und zwar eben nicht gegenüber Edward Snowden. Bett würde sich eben für ihn finden, sondern halt tatsächlich für die vielen anderen Flüchtlinge.
Ja, und, aber ehrlich gesagt, ist das jetzt, also ich meine, es ist.
Nee, ich finde es wirklich irgendwie, dass also da hört es bei mir auf und ich denke mir nur, das ist einfach nur peinlich. So, also
finde ich nicht. Also finde ich, ich finde, es ist eine rein symbolische Aktion, ist halt irgendwie so ein Aufkleber, ist genauso wie wenn man sich von der Bild ein Herz für Kinder aufs Auto klebt oder ich bremse auch für Tiere. Also ich meine, ich bremse
ein
auch
Herz für
Tiere.
Kinder ist auch schlimm.
Ja, das ist, ich finde,
wenn wir uns darauf einigen können, dass sich die Leute genauso ansehen kann, die mit einem Bett für Snowden Aufkleber wie ein Herz für Kinder,
dann
nein,
einfach andere Aktionen. Der eine ist halt, ich finde das einfach als Statement, finde ich das quasi. Es ist doch eine Bevölkerung oder Menschen müssen sich doch irgendwie, die müssen doch untereinander kommunizieren, welcher Meinung man ist. Man muss doch es hat doch nicht damit zu tun, dass die wirklich irgendjemand davon sagt, schon mal das Bett frisch bezieht, falls der Eddie jetzt vorbeikommt. Ja. Sondern es geht doch darum, dass man das irgendwie sich aufhängt, um seinen Nachbarn zu zeigen, guck mal, ich bin dafür, dass der gut behandelt wird. Und
vielleicht ist es einfach bei mir, dass bei solchen Statements bei mir relativ schnell die Messlatte voll ist, dass ich denke so, oh nee, hier fängt's an irgendwie mir nicht mehr geheuer zu sein.
Bei mir da noch lange nicht. Also da geht noch einiges, sage ich mal. Also ich finde die Aktion okay.
Na gut, okay. Gut. Also du warst ja aber nicht dabei. Heute Morgen um 9 waren 28 Leute vom Bundeskanzleramt. Und haben diese Bett für Snowden-Aktion sozusagen eine große, groß angelegte Demonstration. Nach einem Jahr Snowden, jetzt geht es los. 28 Leute.
Ehrlich gesagt, habe ich nicht das allergeringste mitbekommen.
Es gab mehr Schilder als Demonstranten, wie ich auf dem
Video sah. Naja, aber man muss ja damals auch, ich meine, als damals unsere Demonstration gegen Netzsperren, so irre viel mehr als 28, also ein paar mehr waren es vielleicht schon, aber jetzt über 40 waren wir, glaube ich, auch nicht.
Ja, okay, aber ich meine, das war jetzt wirklich eine spontane Geschichte damals bei der Netzsperren-Geschichte.
Das war relativ spontan.
Ein Jahr Snowden, das ist jetzt wirklich so, das war jetzt ziemlich lange absehbar, dass es sich jähren würde heute.
Ja, aber also ich sag mal, ich habe eben gerade das erste Mal, als du es gesagt hast, das erste Mal davon gehört.
Ja, es war ja auch schon um 10 vorbei, weil als die meisten Leute aufgestanden sind.
Und hätte ich das gewusst, hätte mir das jemand gestern gesagt, dann wäre ich da wahrscheinlich heute sogar hingeturnt.
Okay.
Also nicht jetzt in dem ernsthaften Glauben, dass man, ich weiß nicht, irgendwie. Ich meine, man kann jetzt nicht irre viel gegen diese ganze Aktion machen und ich meine, das ist jetzt auch, aber so irgendwie wenigstens, also ich meine, das ist dann das Letzte, was an Meinungsfreiheit noch geblieben ist, dass man das Recht hat zu sagen, dass man die Zustände scheiße findet. Und
nee, das ist absolut, ich will das überhaupt nicht delegitimieren. Darum
geht's nee, das ist mir klar.
Aber ist das nicht irgendwie, total jammerstraurig so? Also vielleicht für die Leute, die diesen Podcast natürlich nachholen, wie die meisten, heute ist der Jahrestag, an dem
zufällig übrigens auch der 84.
Podcast
von uns. Denk mal
also
drüber nach.
1984, ja, ein Jahr Snowden. Also das ist jetzt, das kommt alles aufeinander und wir treffen uns natürlich jetzt hier aus diesem ganz besonderen Anlass.
Das hat der Edward damals gut geplant vor einem Jahr, dass er genau am 84
ist. Genau. Er hat sich gedacht, ein Jahr später ist dann diese Sendung und das muss natürlich irgendwie passen und hat dann seine ersten Dokumente revealed jetzt vor genau einem Jahr. Und
ich meine, das Wissen über uns hat er gehabt. Der hatte Zugriff auf alles. Das
ist jetzt ganz ja, klar, klar. Auf jeden Fall. Also der war ja eine NSA, der hat das alles vorher abgecheckt.
Genau. Naja.
Und jedenfalls, und es ist jetzt irgendwie dieser Jahrestag, es wurde jetzt wieder viel geschrieben, viel gefordert. Das ganze Netz war voll mit Analysen, dies und jenes. Ich hab auch ein paar Sachen geschrieben. Also mich haben im Vorfeld Collaboratory angefragt und Politik Digital für so ein halt nicht wirklich ein Text, sondern eher so ein Statement. Politik Digital hat gefragt, Collaboratory hat gefragt erstmal, die haben gefragt, was jetzt so dieses Jahr gebracht hat. Also was hat sich verändert? Ja, irgendwie. Und da habe ich halt vor allem über die Politik gerantet, habe gesagt, also im Endeffekt haben wir jetzt ein Jahr lang eine Entzauberung der Politik so miterlebt. Also wirklich eine sehr peinliche Entzauberung. Ich habe das genannt, ich schaue das mal eben nach.
War das das, was du heute auf deinem Blog veröffentlicht hast?
Genau.
Ich fand diese Einladung ganz schön. Aber es gibt keinen Grund, Trübsal zu blasen. Ich gebe ja auch mal, wer das hier durchliest, wird danach sich wirklich richtig elend fühlen.
Genau, nee, die Stimmung ist so lala, sie könnte aber richtig mies sein, so wie meine.
Stimmt, viel besser formuliert, als ich das gerade. Das ist eine sehr schöne Formulierung.
Ja, genau, eine Inszenierung hilfloser Zyniker. Also im Endeffekt ist die Politik, das Einzige, was die Politik noch macht, ist ihre eigene Hilflosigkeit und ihre eigene Machtlosigkeit möglichst
gut
geschickt
kaschieren.
Zu kaschieren. Ja.
Geschickt würde ich jetzt in dem Fall nicht sagen. Aber
also möglichst, im Rahmen ihrer Möglichkeit. Ja, also das ist halt, das ist also von diesem Bundesanwalt Range da und
der
bis zur Merkel, bis zur etc. Also man ist sich nicht so ganz sicher, bei wem jetzt wirklich ein Aufklärungsdesinteresse existiert oder bei wem jetzt wirklich eine reine Machtlosigkeit ist. Also aber es ist irgendwie eine Mischung aus beidem, dass da irgendwie gespielt wird und das ist wirklich unwürdig. Das ist wirklich, also ich glaube jetzt wirklich gar nicht mehr an ich kann überhaupt nicht mehr an irgendwelche demokratischen Institutionen mehr glauben. Also das ist wirklich, da denke ich mir
halt einfach. Es ist halt aber wirklich genauso, wie du sagst. Also auf der einen Seite wollen sie, also ich meine, ich weiß nicht, ob es ihnen selber klar ist. Das ist, irgendwie habe ich ja so das Gefühl, dass irgendjemand hat ja hier aus Amerika gesagt, irgendeiner, dass die Aufregung von Merkel, dass sie abgehört wird, natürlich nur gespielt sei. Und das
habe ich ja auch mal gesagt.
Also. Und das stimmt sicherlich bis zu einem gewissen Grad auch. Aber so, es fällt mir schwer zu glauben, dass sich die Regierung eines Landes freiwillig komplett so nackt macht. Also das ist ja wirklich pure Machtlosigkeit. Und eigentlich willst du ja, ich meine, wir leben hier in einem Land, oder ich meine, ganz Europa wird überwacht, das ist genauso groß, wirtschaftlich genauso stark wie Amerika und sowas. Und dass dieser gesamte Kontinent und
Europa, meinst du, gesamt kann mit den USA mithalten?
Wirtschaftlich, naja, es nimmt sich nicht, also ich weiß nicht, aber es nimmt sich nicht so irre viel. Also es sind ungefähr genauso große Wirtschaftsmächte. Und Deutschland alleine davon sozusagen pro Kopf natürlich sowieso eine viel höhere Wirtschaft oder eine höhere Wirtschaftsleistung noch als Amerika hat und sowas. Und das ist irgendwie, das finde ich, ist schon irgendwie, also das ist ein Zustand, der nicht anhalten darf. Das ist einfach, das ist aus Reim, egal wie man sozusagen, ob man jetzt der Meinung ist, dass Geheimdienste ja nicht schlimm sind oder wie auch immer, aber du willst ja halbwegs souverän sein. Und irgendwie habe ich das stand auch in einem deinem Artikel drin, so dieses, dass wir sozusagen dieses, das ist ein Wort, was bei dir nicht auftauchte, aber was bei mir sofort im Kopf hochgekommen ist, als ich das gelesen habe, so, wir sind ausgeliefert, diesen Geheimdiensten. Also wir sind auf ihren guten Willen, also dieses, ja, die machen doch nichts,
Ja, ich schreibe am Ende, wir können eigentlich nur hoffen, dass die Geheimdienste nicht im größeren Maßstab ihre Macht ausnutzen.
Genau. Also wir sind ihnen, also und das ist, und das ist wirklich, wir haben nichts anderes, wir haben nur diese Hoffnung. Was anderes haben wir nicht. Wenn sie wollen, können sie es jederzeit tun. Wir haben keine Mittel gegen sie in der Hand im Zweifelsfall. Und das ist was, also ausgeliefert sein sollte man jetzt wirklich auch weder als Staat noch als Einzelperson in einem Staat. Das ist wirklich ein ganz unerträglicher Zustand.
Ja, ich weiß ehrlich gesagt genau bei dieser Frage auch gar nicht, ob das jetzt so schlimm ist. Also ich bin natürlich erschrocken und ich sehe das halt auch mit Erschrecken, dass es halt so diese Souveränität anscheinend zumindest in bestimmten Fragen halt einfach nicht gibt. Und sie entweder tatsächlich nicht da ist, also tatsächlich eine konkrete Machtlosigkeit existiert oder sie nicht gewollt ist. Ich glaube, man kann das aber durchaus in einem größeren Kontext einordnen, in einem Kontext, in dem wir halt schon seit mindestens 20 Jahren stecken, in so dieser fortschreitenden Globalisierung, die einerseits eben die extrem engen wirtschaftlichen, aber auch politischen Verflechtungen dieser ganzen verschiedenen Staaten, vor allem im Westen, halt ziemlich krass vorangetrieben hat. Das heißt also, diese totale Souveränität, wie sie mal irgendwie beim Nationalstaat angedacht wird, gibt es ja sowieso nicht mehr so richtig. Also das heißt, in diesen Verflechtungen und ich glaube, die macht das auch nicht mehr Sinn. Also ich glaube, wir sind uns auch gar nicht bewusst, welche Art von oder welche Heftigkeit von Souveränität überhaupt noch momentan beansprucht werden kann. Dass es jetzt ausgerechnet in dieser Frage jetzt so konkret offensichtlich wird, dass es diese Souveränität nicht gibt, finde ich auch jetzt eher ungeil. aber
das ist ja kein Versehen. Also es ist ja nicht so, dass, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du jetzt quasi das so ein bisschen als Naturzustand beschreibst. In einer zusammenwachsenden Welt, da ist das halt so, dass das ganz von alleine passiert. Aber jetzt sagen wir mal, von Amerika wissen wir jetzt noch, also die sind da durchaus, also die sind zwar auch unter der Kontrolle ihrer Geheimdienste, aber immerhin wenigstens noch unter der eigenen,
eigenen Geheimdienste. Keine Frage, läuft das alles unter der Ägide und durchaus Herrschaft, meinetwegen auch imperialen Herrschaft der USA. Ich habe da letztens hat sich Tante bei Facebook über Sascha Lobos Text von gestern, der auch zu einem Jahr Snowden war, wo Sascha vom Staatsversagen gesprochen hat. Ja, also er hat ja irgendwie gesagt, dass wäre das, was wir hier sehen, sei ein Staatsversagen. Mhm. Ja? Und im Endeffekt habe ich eine ähnliche Analyse hier in meinem Text geschrieben, aber das ist dann doch ein bisschen was anderes, weil ich glaube nicht, dass ich von Staatsversagen sprechen würde, denn das implizierte ja, dass halt da ein Staat wäre, der ein bestimmtes Interesse verfolgt, das er nicht verfolgen würde. Und das habe ich nicht den Eindruck, dass halt Merkel eigentlich gerne anders wollte, als sie tut.
So. Und dann ist die Frage, wer ist der Staat? Also eigentlich sollten ja der Staat wir alle sein. Und in dem Moment, in dem du sagst, dass sozusagen dass nur noch dem Interesse von einigen wenigen Mächtigen gedient wird und dass in ihrem Interesse ist das ja alles so mehr oder weniger, dann ist es natürlich klar, aber wenn man sagt,
zurück zum eigentlichen Problem, also Tante hat dann irgendwie dieses Staatsding geschrieben und hat dann gesagt und hat dann so ein bisschen Conclusio-mäßig gesagt, dass es eigentlich unangebracht ist, dass bestimmte Dinge überhaupt noch irgendwie versucht werden, auf der nationalen Ebene zu regulieren. Und das ist ja eigentlich viel mehr eine, eigentlich eine über internationale Governance-Struktur, auf die man solche Probleme eigentlich überhaupt erst verhandelbar werden. Und da habe ich ihm dann widersprochen und meinte, dass ich ehrlich gesagt Angst davor habe, wenn so etwas passieren würde. Ja, also stellen wir uns vor, so die existierenden Institutionen, die wir haben, den UNO-Sicherheitsrat oder die UNO-Vollversammlung, die würden jetzt halt tatsächlich über diese Dinge wie Freiheitsrechte der Bürger, der Weltbürger sozusagen bestimmen. Dann hast du dort an all diesen Gremien eine wirkliche übermächtige Mehrzahl an diktatorischen Regimen, die dort sozusagen federführend sind. Und willst du wirklich von denen die Freiheitsrechte, dass die sich über deine Freiheitsrechte einig werden wollen? Also das ist halt genau der Punkt, wo ich dann sage,
vor allen Dingen welche Freiheiten du dann genau hast, also nicht nur allgemeine Freiheiten, sondern wie sieht's denn aus mit Homosexualität, dürfen die oder mit Religionsfreiheit?
Und da geht's dann halt, und weißt du, da ist dann halt die Überwachung noch das kleinste Problem, weil da geht's dann plötzlich darum, so, ja nee, also wir wollen jetzt aber folgende Äußerungen nicht mehr im Internet lesen wollen, wir wollen jetzt auch bestimmte sexuelle Handlungen und sexuelle Ausrichtungen sollten jetzt auch bitte nicht mehr im Internet und so weiter. Also wenn jetzt plötzlich diese Leute anfangen, das ist wirklich mein Horrorszenario, wenn jetzt sozusagen eine Weltdemokratie darüber bestimmt, was im Internet gezeigt werden darf und was nicht. Und also da denke ich mir, dann macht man halt relativ schnell den Schritt und sagt so, ja, aber eigentlich ist dann dieses hegemoniale Konfigurationen, der wir uns momentan befinden, die halt so eine gewisse Eigenständigkeit unserer eigenen Kultur hat in Deutschland, aber dann doch irgendwie, wenn es drauf ankommt, eigentlich aus Amerika kommt, dass ich die auf jeden Fall vorziehen würde gegenüber so einer Struktur. Und ich mir denke, also der Gedanke dahinter ist halt tatsächlich, dass die Welt sich gerade zu einem Internationalismus unter der Ägide böserweise könnte man sagen unter der Herrschaft, aber ich glaube, das wäre zu stark das Wort, unter Führung, sage ich mal, der USA entwickelt. Ist es eh schon so lange Zeit, aber durch diese Verflechtungen, die wir alle auch miteinander haben, diese Nationalstaaten, wird das nochmal ein bisschen deutlicher. Also auf dieser Geheimdienstebene ist das, glaube ich, halt extrem schon vollzogen. So diese
ich glaube, das ist auf vielen anderen Ebenen ist das genauso vollzogen. Also ich meine, wie wir bei diesem Freihandelsabkommen ja jetzt erleben, wie weit das schon geht und so. Und ich meine, in anderen Bereichen, da ist es ja auch gut für uns. Das ist ja auch Alltag. Also ich meine, dass wir jetzt, dass man Geld freitauschen kann und dass gemeinsam Zeitzonen geplant werden und dass in vielen Bereichen der Zusammenarbeit existiert, ist gut und wichtig und bestreitet niemand und will auch niemand abschaffen. Das ist halt ein Bereich, in dem man eigentlich Zusammenarbeit jetzt erstmal nicht so gut findet, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Also das ist, und ich finde, also dieses, was Tante da sagt, mit diesen, dass das doch in einem Weltmaßstab, also bin ich tatsächlich auch nicht der Meinung, ich finde auch, das ist auch nicht, vielleicht wäre es der Idealzustand, ich weiß nicht, ich bin mir aber nicht mal sicher, ob es der Idealzustand wäre, aber man sieht es ja jetzt auch bei den Europawahlen, wo wir uns ja auch so ein bisschen an den Kopf gegriffen haben, wie schwer so ein Zusammenwachsen ist, wie schwer das ist, den einzelnen Leuten zu vermitteln, wie schwer das ist, der Bevölkerung klarzumachen, beziehungsweise auch nicht nur der Bevölkerung klarzumachen, es geht ja auch noch viel weiter, eben auch dafür zu sorgen, dass bei so einem Zusammenwachsprozess jetzt du plötzlich nicht komplett rechtelos dastehst und plötzlich feststellst, das ist ja die Angst von vielen offensichtlich in der EU, man muss ja auch sagen, so extrem unberechtigt ist es ja nicht, dass man am Ende plötzlich feststellt, Moment mal, da gibt es diese EU-Kommission und ich selber habe gar nicht so viel Einfluss da drauf, nicht mal mehr den theoretischen Einfluss, den ich auf den Bundestag hatte. Und das finde ich schon, also da probieren natürlich auch, wenn so die Karten neu gemischt werden, dann wird natürlich auch nochmal probiert rauszuholen, was da geht. Ja. Und dass das eventuell in aktuellen Zeiten nicht ganz so zukunftsfreudig gemacht wird, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man gesagt hat, jetzt kann es nur aufwärts gehen, das ist vielleicht auch gegeben. Also ich glaube,
was mir nur halt Sorgen macht, ist halt, was wenn also was jetzt herüberkommt, und zwar für uns und auch für die meisten, glaube ich, ist halt tatsächlich so eine Art, genau was ich meinte, halt dieses komische Schattenspiel und diese Fassade der Demokratie, die uns da immer vorgespielt hat, die jetzt wirklich krasse Risse bekommen hat. Ja? Und viele Leute sehen dann, okay, Moment mal, da steckt ja gar keine echte souveräne Macht dahinter, sondern es ist halt tatsächlich irgendwie diese demokratischen Institutionen, wir glauben da nicht mehr dran. Und das geht mir ja ganz, ganz konkret so. Also ich höre auf, langsam an diese demokratischen Institutionen, vor allem an die Lösungskompetenz dieser demokratischen Institutionen zu glauben. Und das Problem ist natürlich, dass das muss jetzt nicht unbedingt schlimm sein, in Form von, ich halte halt sowieso nicht von diesem Nationalstaatskonstrukt so viel. Problem ist aber, dass natürlich ein Machtvakuum entsteht.
Ja.
Und dieses Machtvakuum ist halt, wie jedes Machtvakuum, ist immer gefährlich. Weil es halt dann natürlich Kräfte hervorbringt, die dann versuchen, die Chance für sich auszunutzen, um ihre Interessen durchzusetzen.
Klar.
Und das erleben wir ja auch. Das ist ja diese ganze postdemokratische Geschichte.
Und ich meine, das ist natürlich, also jetzt so mit dieses, dass hier alle Putin plötzlich so geil finden, oder nicht alle, aber dass es eben relativ viele Leute gibt, die das plötzlich, das kommt natürlich auch wahrscheinlich aus diesem, genau aus diesem Gefühl heraus, na endlich mal einer, der es den Amerikanern auch sagt.
Genau. Also so,
wo sich
so,
das alles hinstecken kann.
Er demonstriert Souveränität, indem er halt genau. irgendwie sagt, so hier, fuck you.
Und ich will jetzt...
Aber das ist halt der Punkt. Also mir ist ein Vasallenstaat Deutschland lieber als ein Putin-Autokratie.
Ich glaube, das ist halt, es gäbe noch Wege dazwischen.
Ja.
Und ich finde, darum finde ich diese ganzen Edward Snowden-Asylaktionen so gut, zu zeigen, dass man, hey, wir geben dem Asyl, weil ihr habt uns scheiße behandelt und der hat ein Recht auf Asyl und wir brauchen den und außerdem ich meine, es ist der also das ist ja nicht mal, also wenn der hier nach Deutschland kommen würde, also es gibt ja einige Leute, die sagen, hier Toto sagt das immer, wenn Snowden, der Grund, warum die Bundesregierung den um Himmels Willen nicht nach Deutschland kommen lassen will, wenn der hierher kommen würde und einen Asylantrag stellen würde, er würde wahrscheinlich Asyl kriegen müssen, weil
aber kommt er nicht über einen sicheren Drittstaat?
Russland?
Russland, ja.
Also, ist das ein sicherer, gilt Russland als sicherer?
Du glaubst gar nicht, was alles als sicherer Drittstaat
also auf jeden Fall müsste man sich schon ziemlich winden, um tatsächlich zu sagen, den schieben wir wieder nach Russland ab oder sowas, oder den schieben wir nach Amerika ab, weil gegen ihn nichts vorliegt und er definitiv einen politischen Prozess zu befürchten hat, dessen Folge er vielleicht sogar...
Es gibt schon einen international ausgeschriebenen Haftbefehl,
glaube ich. Ich habe neulich gelesen, dass da hat irgendwie hier das ZDF mal bei der Bundesregierung gesagt, mal, müsstet ihr den eigentlich ausliefern? Bei uns liegt nichts vor.
Ja, es gibt da, glaube ich, auf jeden Fall auch so Komplikationen zwischen Asylrecht und Auslieferungsabkommen. Und ich glaube sogar, dass Asylrecht Auslieferungsabkommen schlägt im Zweifel.
Also ich glaube, das ist genau die Situation, in die die Bundesregierung auf Teufel komm raus nicht kommen
würde. Vor allem, wenn sie ihm Asyl gewähren würde, dann würde sie ja tatsächlich die USA als Unrechtsstaat sozusagen anerkennen. Und also was die Bundesregierung ja relativ freimütig gesagt hat, war ja auch in diesem in dieser Argumentation, warum sie denen das nicht machen wollen, ist ja tatsächlich, dass sie ihn hier nicht schützen könnten.
Ja.
Und ich bin geneigt, denen zu glauben. Also auch ich kann mir gut vorstellen, dass sogar dann, wenn sie es wirklich wollen würden, ihn hier nicht schützen könnten, weil du musst halt sehen, wir haben hier eine ganze Menge Amis stationiert und NSA, CIA, FBI, FBI wahrscheinlich nicht, aber alle möglichen sind hier. Die sind hier stationiert, die müssen nicht extra ins Land kommen, die warten hier nur auf ihn.
Naja.
Und die würden, da bin ich mir auch sicher, die würden im Zweifel halt tatsächlich auch mit Waffengewalt den Edward Snowden da in einen Hubschrauber zwängen und ab dafür.
Aber das wäre quasi eine Kriegserklärung.
Nee, also bevor du, glaube ich, einen Krieg mit den USA anfängst,
da
muss noch ein bisschen mehr passieren, als dass du irgendjemanden entführst.
Na, ich weiß nicht, ob da so irre viel mehr passieren. Also wenn jemand hier quasi von deutscher Polizei beschützt wird und dann kommen stehen plötzlich ein paar amerikanische Scharfschützen vor der Tür.
Es gab da, so, glaube ich, sogar schon so Fälle, von dem hat Ströbele erzählt.
Dass es so Fälle gab?
Hat Ströbele erzählt in dem Logbuch Netzpolitik-Podcast.
Dass es so Fälle gab, das will ich keine Sekunde bestreiten, aber wenn da plötzlich ein Edward Snowden fehlt morgens und stattdessen drei tote Polizisten da liegen, dann ist das, also das ist
definitiv
diplomatische
Verstrickung, Deutschland wird keinen Krieg gegen
die USA machen. Es sind schon Kriege aus geringeren...
Ja, aber sorry, nein, Deutschland wird keinen
Krieg gegen die USA führen. Aber auf jeden Fall...
Selbst wenn die USA eine Bombe auf Berlin schmeißen und den ganzen Berlin ausmachen, wird Deutschland nicht Krieg führen gegen die USA.
Also ich würde erstmal vielleicht glauben, vielleicht würde sich die USA das auch nicht, also nicht die Bombe auf Berlin zu schmeißen, hoffentlich sowieso nicht, aber vielleicht würden sie es sich auch einfach nicht trauen, Snowden mit Waffengewalt hier irgendwie rauszuholen. Weil sie schon zumindest unter einem Präsidenten Obama sich hoffentlich noch irgendwie so ein bisschen das Restwissen darüber haben, dass es auch noch andere souveräne Staaten gibt und dass man sich jetzt mit ausgerechnet den Deutschen und wirklich nicht so ganz dringend zu, verscherzen muss.
Also ja, so wichtig ist das glaube ich auch nicht.
Das glaube ich auch. Also das wäre dann eher die wahrscheinliche Geschichte, dass dass die USA auch, die würden ja auch, die müssen ja auch aufpassen, die haben ja auch dadurch einen Gesichtsverlust zu machen. Egal, ob sie jetzt auch ihn aus Russland, aus Deutschland oder sonst woher jetzt einfach rauscatchen. Der Typ ist halt einfach ein internationales Gesicht und den können sie nicht einfach verschwinden lassen, ohne dass das halt wirklich krass auf sie zurückfällt. So. Das heißt also, die USA werden sich und ihre Integrität extrem auch daran messen lassen müssen, wie sie mit Snowden umgehen. Es ist klar natürlich, dass sie halt dort da hinterher sein müssen, aber sie werden jetzt auch nicht, das glaube ich halt auch nicht, ne? Aber
wir wissen ja, wie sie mit Chelsea Manning umgegangen sind. Also ich meine, dass der nun kein rechtsstaatliches, okay,
das ist schon rechtsstaatlich, doch. Es ist halt nicht in deinem Sinne, aber es ist halt rechtsstaatlich.
Naja, wie viel hat 30 Jahre hat er gekriegt? Also
das ist aber total üblich in den USA. Die haben immer solche krassen Strafen.
Ja,
und vor allem, er muss davon, glaube ich, auch nur 12 oder so absetzen, wenn er bei guter Führung.
Naja, aber sie haben ihn auch, also ich meine, sie haben ihn ewig lange, irgendwie ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang.
Übrigens sie, ne?
Sie ein halbes Jahr lang, ich glaube, in Isolationshaft gehalten und sowas. Also wirklich auch wirklich durchaus so zeigen, welche Macht man hat und sowas. Also es ist schon, man kann mit seinen, also klar, dass die Amerikaner mit ihren Gefängnisinsassen nicht zimperlich umgehen, das ist uns allen durchaus bewusst. Aber ich glaube, da hätte man auch durchaus ein bisschen entspannter sein können.
Ja, aber glaubst du denn jetzt wirklich, also dass es sind zwei Sachen natürlich, die einerseits kann sich das Deutschland erlauben, Edward Snowden hier sozusagen gewähren zu lassen und ihn gegen US-Geheimdienste abzuschirmen. Haben sie die diplomatischen Möglichkeiten, also den diplomatischen Spielraum, und B, haben sie auch den im Zweifelsfall ja doch personenschützerischen Spielraum, das zu tun? Und das zweite wäre, hat die USA haben die den diplomatischen Spielraum, Edward Snowden hier rauszuholen? Ich finde das alles sehr unwegsam. Also und im Zweifelsfall stehst du halt sehr blamiert da,
wenn du sowas tust. Also ich glaube, das ist der Grund, warum sie es nicht wollen, weil tatsächlich es die Beziehung halt massiv belasten würde und weil sie darauf keinen Bock haben und weil sie finden, dass es so offensichtlich besser ist, als wenn sie ihn im Land hätten. Ansonsten hätten sie es gemacht. Und ich glaube, meine Vermutung wäre jetzt nicht, dass plötzlich die amerikanische Armee oder hier das wäre wirklich ein Schock, glaube ich. Und das würde, glaube ich, auch, also da kann dann auch Merkel, also da würde auch Merkel plötzlich immer, ja, unsere amerikanischen Freunde haben halt ihren Freund Snowden mitgenommen, das ist klar, müssen die da Waffen mitnehmen, weil der stand ja unter Polizeischutz. Also es ist ja, da ist auch, hat auch sie keinen Spielraum. Ich glaube, das würde auch nicht passieren. Ich glaube, was passieren würde, dass halt dass die Bundesregierung und andere Gelegenheiten, Wirtschaftsbeziehungen und sowas alles dergleichen mehr, dass das halt ganz massiv leiden würde. Und dass dann plötzlich irgendwelche, guck mal, das wird nicht mehr geliefert und guck mal, Merkel darf auf den nächsten wird beim nächsten Präsidentenball nicht mehr eingeladen ich glaube, also solche Sachen wären auf jeden Fall dabei, aber eben auch solche, dass irgendwie irgendwelche Drohnen, die noch in Deutschland bestellt werden sollten, plötzlich dann doch woanders bestellt werden. Und irgendwie so ein Zeug dann halt ganz viel laufen würde. Da bin ich der festen Überzeugung. Ich glaube, das wäre alles auszuhalten. Ich glaube, wenn man wollte, könnte man das aushalten. Und das ist der Grund, warum ich eigentlich finde, das sollte man machen.
Ja.
Und ich fände es auch ganz cool. Also ich meine so, ich bin jetzt definitiv kein Deutschland-Fan, kein großer oder sowas, aber
Deutschland.
Aber hin und wieder passiert es doch mal, dass mich Deutschland oder eben sozusagen diese Eigendynamik oder sowas doch auch mal positiv überrascht. Also dass plötzlich doch mal wieder, dass es mal wieder so einen Schritt nach vorn geht oder auch mal zwei Schritte nach vorn, wo man eigentlich gedacht hat, ach guck mal, damit hätte ich jetzt gar nicht so gerechnet.
Beispiel?
Beispiel, Dinge. Naja, ich meine, da sind wir noch lange nicht am Ende, aber ich finde zum Beispiel so dieses, dass es in
gerade in Deutschland mittlerweile Tage gibt, an denen wir zu 100% von unseren Strom aus regenerativen Energien beziehen, finde ich, ist eine tolle Sache. Und ich weiß, dass jetzt gerade die aktuelle Regierung da wirklich absolut gar nichts zu beigetragen hat, aber das ist irgendwie, dass so ein Prozess angestoßen wird und dass das dann auch passiert, finde ich dann doch einen Schritt in die richtige Richtung. Mehr auch nicht. Also es ist jetzt kein, und ich fände eben sowas, wenn man so sagt, oder Bundesverfassungsgerichtsurteile sind dann doch hin und wieder mal welche, die mich auch irgendwie was Positives denken lassen. Ich fand lange Zeit lang diese ganze EU-Erweiterung, fand ich, also als Polen in die EU eingetreten ist, das war für der Tag, das fand ich toll, weil so irgendwie so dieses Zusammenwachsen und sowas. Und irgendwie gibt es ja auch diese guten Momente. Und ich fände, wenn Snowden hier Asyl bekäme, das wäre
einer von diesen guten Momenten.
Das wäre einer von diesen guten Momenten. Das finde ich gut.
Okay. Hast du eigentlich diese Rede zum ich weiß nicht mehr welcher Jahrestag, aber irgendwie auch ein krasser Jahrestag des Grundgesetzes? Was war denn das für ein Jahrestag?
Ah, den habe ich nur so halb gesehen, leider. Den wollte ich mir komplett angucken und hab's dann
nur
so.
Also die Rede ist eigentlich nur 30 Minuten lang.
Ja.
Ich habe auch lange das nicht gemacht, so, weil ich dachte, ah, ja, diese ganze Grundgesetzabgefeierei und ja, so, die fand ich auch irgendwie doof und so. Aber ich habe mir diese Rede angeguckt. Die war verdammt gut.
Ich habe mir die ersten Alter 5 Minuten Schwede angeguckt, konnte dann aus irgendeinem Grund nicht mehr weitergucken und habe es danach vergessen. Also
muss man sich unbedingt angucken. Ja. Ich habe das vergessen, wie heißt denn die nochmal? Wie heißt denn der? Das ist so ein Schriftsteller, der stammt aus dem Iran. Rede, Grundgesetz, YouTube. Navid Kermani. Dr. Navid Kermani. Feierstunde, 65. Jahrestag oder was? Ja, 65. Jahrestag, ist das schon so weit?
25 Jahre. So lange schon her.
65 Jahre, genau. Eine Hammerrede.
Ja.
Vor allem auch, weil er wirklich das so präzise schafft.
Ja.
Gleichzeitig zu sagen, so ja, das Grundgesetz ist eine ganz großartige Sache. Und ja, es hat halt auch seine Schwächen. Und vor allem wurde es verkrüppelt bis zum geht nicht mehr in ganz, ganz wesentlichen Paragraphen, und das sind die Asylparagraphen.
Ja.
Und das bringt er halt so messerscharf und so in die Fresse auf den Punkt, dass wirklich der Union beim Klatschen es in den Hals stecken geblieben ist.
Ach, die SPD war doch da genauso dran beteiligt.
Das war... Das war schon noch CDU. Also das war noch CDU-Regierung. Ich weiß nicht mehr, wie die SPD damals sich verhalten hat.
Da Rot-Grün ist das Asylrecht auch nicht gerade gut behandelt worden.
Ist auf jeden Fall nicht verbessert worden. Das ist also nicht wesentlich jedenfalls. Also eine ganz großartige Rede, die so manchem Bundestagsabgeordneten wirklich auch, glaube ich, richtig in die Fresse reingegangen ist. Also es gibt halt ganz wesentliche Passagen, wo bestimmte Fraktionen wo du ein Raunen hörst, ja.
Aber das finde ich zum Beispiel ein schöner Moment, wo dann eben so beim 65. Jahrestag des Grundgesetzes eben nicht, ich meine, wir wissen, wie Amerikaner sich verhalten werden, hier in Amerika fahren, genau. America are beautiful, ja, genau. Und alle singen und wir sind die Größten, ja, und wir sind die Geilsten. Und dann halt sich ein Iraner quasi, also jemand, der nicht von hier ist, da hinzustellen und sich von dem das Grundgesetz so auf der einen Seite schön...
Der schon von hier, sein Vater
ist, glaube ich. Aber sozusagen jemand, der dazugekommen ist, was natürlich auch wieder ein tolles Symbol ist, genau, weil er sozusagen...
All das wird übrigens thematisiert in dieser Rede.
Ja.
Er sagt halt, es gibt dieses Deutschland... Also er ist halt sehr, sehr, sehr Patriotismus kritisch auch, und sagt halt, aber es gibt dieses Deutschland, wo so ein bisschen ähnlich wie du, er sagt, es gibt dieses Deutschland, für das ich durchaus Respekt und Bewunderung habe, und das ist genau dieses Verhalten in Deutschland, dieses Nachdenkliche, dieses sich selbst hinterfragende, dieses und das sagt er auch sozusagen, dass ich als sag ich mal, Fremdländisch-Stämmiger hier stehe und diese Rede zum Bundestag, zum Grundgesetz halte, das wäre auch nicht in vielen Staaten möglich. Und das ist genau das, auch was er sagt. Und das ist, also diese Rede ist wirklich ganz großartig. Ich habe teilweise auch geheult, muss ich auch ehrlich sagen. Krass. Ich habe geheult, weil er auch von seinem eigenen Schicksal und von seiner Familie und so weiter und so fort das Ganze halt in diesen Kontext setzt. Es war also eine ganz großartige Rede. Kann ich jedem nur
empfehlen. Okay, gucke ich mir nochmal zu Ende an. Der Anfang war gut, genau. Also der drohte an, gut zu werden und war dann aber ja, okay, gucke ich mir auf jeden Fall nochmal zu Ende an.
Und kurz der zweite Text, den ich, also das zweite Statement, das ich gegeben habe, das war halt dann für Politik digital. Und da ging es dann um die Frage, was wird in 10 Jahren, wie werden wir in 10 Jahren, die anderen sind im
ich hole nochmal Schrank.
Okay, wenn du, sorry. Erkläre ich das eben. Also Politik digital hat mich auch nochmal angefragt, die wollten dann zu der Frage haben, in 10 Jahren, wie werden wir in 10 Jahren auf die Snowden-Enthüllungen schauen? Und da habe ich dann halt so den ganz großen fatalistischen raushängen lassen und angefangen damit, dass wir ja von 2000, 2001 halt diese Enthüllungen schon im Echelon hatten, die im Endeffekt das Gleiche besagt haben wie jetzt die Snowden-Enthüllungen, nämlich dass alles abgehört wird, also Telefonate, Datenverbindungen etc. Nur war natürlich 2000 alles noch sehr, sehr weniger, sehr viel weniger. Also alles hieß halt damals halt Telefonate, und zwar fast ausschließlich Festnetztelefonate. Alles hieß damals halt auch Datenleitungen. Allerdings waren, ich glaube, 60% davon noch Fax oder so. Und Internet-Datenleitungen waren halt, das gab es alles schon, aber das war halt noch relativ wenig. Die Leute haben auch noch wenig von sich ins Internet reingeschrieben. Es war halt gerade zu der Zeit, als gerade die Blogs aufkamen. Und Blogs war ja so eine Art Proto-Social Media. Das heißt mit anderen Worten, was passiert ist seit Echelon bis Snowden, ist eigentlich nichts anderes, als dass nur das Datenvolumen und das Datenvolumen sich erhöht hat, dass wir ins Internet stellen oder sagen wir mal, dass unsere Leben sich massiv weiter ins Internet hineingewachsen sind. Und dass dementsprechend eigentlich nichts anderes ist, als dass jetzt sozusagen weiterhin alles aufgezeichnet wird, nur dieses alles betrifft halt uns noch sehr, sehr viel mehr. Und das hat mich dann zu der Prognose veranlasst, zu sagen, dass in 10 Jahren wahrscheinlich das Gleiche passieren wird. In 10 Jahren wird wieder eine Enthüllung kommen, dass einfach alles aufgezeichnet wird. Nur wird dieses alles daran bestehen, dass wahrscheinlich irgendwie unsere gesamte DNA, unsere Echtzeit-Blutanalyse, Funktionsdaten und vielleicht sogar unsere Gehirnaktivitäten im Internet gespiegelt sind. Und dieses alles halt dann nochmal einen tieferen Einfluss auf eine Privatsphäre haben wird. Konkret mache ich das an Moore's Law fest, also dass halt sich im Endeffekt in 10 Jahren einfach das, was wir jetzt haben, nochmal 5-mal verdoppelt haben wird.
Schöne Theorie, dass die Überwachung auch Moore's Law gefolgt und sich einfach alle 1,5 Jahre oder ein bis 1,5 Jahre. Also Moore's Law, für die, die es nicht wissen, ist das, war ursprünglich mal erfunden, dass sich die Zahl der, ich glaube, der Transistoren auf einem Chip etwa alle Jahre bis 1,5 Jahre verdoppelt.
Na, alle 2 Jahre, 18 Monate bis 2 Jahre.
Okay, dann alle 18 bis 2 Jahre, okay. Diese Theorie trifft seit den 60ern quasi ungebrochen zu
auf Computerchips. Also das ist von Gordon Moore. Gordon Moore ist einer der Gründer von Intel.
Das trifft auf Computer, also auf CPUs zu, das trifft auf Speicherkapazität zu, das trifft inzwischen auch auf Akkus zu. Also hier Akkutechnik entwickelt sich so schnell weiter, dass sie...
Und übrigens habe ich letztens auch eine Studie zu gesehen, Datenvolumen im Internet.
Datenvolumen im Internet und wahrscheinlich... Und das ist
das, worauf ich mich eigentlich auch beziehe.
Und wahrscheinlich, genau, und wahrscheinlich trifft das auf die NSA genauso. Ihre Kapazität, Daten abzufangen, verdoppelt sich wahrscheinlich alle 1,5 bis 2 Jahre.
Genau.
Ja, schöne Theorie. In 10 Jahren werden wir ja... 10 Jahren kann man sich dann...
Und wie gesagt, also ich meine, Echelon hieß auch schon, wir zeichnen alles auf. Und genau. Dieses alles war halt einfach viel weniger.
Es war ein kleinerer Prozentsatz unseres Lebens, weil wir halt noch relativ viel analog unterwegs waren. Genau. Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage, die ich mir so stelle. Also so dieses...
Und ich glaube, in 10 Jahren werden wir genauso aus allen Wolken fallen, wie wir das 2000 gemacht haben und 2013.
Ist erstaunlich. Man sollte ja immer eigentlich vermuten, dass mit dem gewonnenen Wissen, dass man dass man irgendwie was dazulernt und sein Verhalten ändert, aber irgendwie sind wir schon wahrscheinlich schon lange an dem Punkt, vielleicht waren wir es auch schon immer, dass wenn irgendwie neues Wissen kommt, dass wir mit den Schultern kurz zucken und dann weitermachen, als ob nichts gewesen wäre.
Gibt ja dieses, kennst du Futurama, gibt es so eine schöne Szene, Fry ist, trinkt halt immer so ein Softdrink. Der heißt, ich glaube, Slurm oder sowas. Ja. Ja. Der ist total eklig, so ein grünes Zeug irgendwie. Das sieht auch schon widerlich aus, aber er ist halt total süchtig danach und trinkt halt immer eins nach dem anderen. Das kommt
so. Aus dem Arsch von so einer super hässlichen Schnecke.
Irgendwann, sie gehen dann halt auf den Grund, wo kommt das eigentlich her? Ja. Sie wissen nicht, Secret Ingredients wird immer erzählt. Dann gehen sie auf so eine Besichtigungstour und schaffen es dann irgendwie auszubrechen und finden dann halt ein riesengroßes, ekelhaftes Alien, das halt so alienmäßig bei Alien 2, ne, gibt's ja dieses Alien,
so, okay,
das diese Eier legt. So ähnlich sieht das halt aus, also total eklig. Und aus ihrem Hintern kommt dann halt tatsächlich diese grüne Flüssigkeit, die sie halt einfach so in diese Dosen abfüllen. Und Fry steht halt davor mit einer Dose von dem Slurm in der Hand, ja, und hat gerade davon einen Schluck getrunken, als er das sieht, so, und sprüht das dann auch so, als er das so sieht, ja. Und dann, aber gleich, was er als nächstes macht, ist er gleich wieder einen Schluck trinken.
Das ist eigentlich exakt guckt unsere noch mal Reaktion hin.
Genau.
Auf Snowden.
Das ist genau davon. Er trinkt das dann wieder, guckt dann wieder hin und so, das macht er dann noch ein paar Mal.
Das ist eigentlich wirklich genau unsere Reaktion auf diese
genau,
ganzen
deswegen erzähle ich das. Genau, das, deswegen erzähle ja. ich das.
Oh, scheiße.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, da können wir uns alle gut wiederfinden.
Ah. Soll ich nochmal ein kurzes Update geben?
Ja, genau. Ach, das wollten wir, stimmt, das haben wir jetzt
gar nicht. Ich habe ja vorher
du wolltest gesagt, ja für die NSA arbeiten.
Ich will ja für die NSA arbeiten. Wie ihr wisst, wie ihr aus zwei Folgen WMR wisst, könnt ihr euch noch an die Folge erinnern, dass ich einen Job bei Facebook, das ist mittlerweile so eine Soap-Opera, so eine kleine.
Magst du nochmal Licht anmachen?
Neulich bei WMR.
Genau.
Max fliegt nach Amerika, um einen genau, Job bei Facebook anzufangen.
Nee, so. Wie heißt das immer irgendwie dieses, was bisher geschah?
Previously
in WMR.
Gibt es ja irgendeinen anderen Podcast, der das auch hat?
Genau, hier, Mobile Mac. Nee, so heißt es nicht. Freak Show. Previously in WMR, das brauchen wir eigentlich
genau.
auch.
Was ja dann doch nicht geklappt hat, in der Zwischenzeit ist auch bei denen bei Facebook langsam mal aufgegangen, Moment mal, das mit dem Visum, das wird nichts mehr, dass sie mir jetzt einen Plan B angeboten haben, der nicht so toll war, und dann irgendwie Plan C und jetzt auf nächstes Jahr warten. Und ihr glaubt nicht, was dann passiert ist, weil am Sonntag wache ich damit aus, dass ich plötzlich eine SMS von meiner Recruiterin hatte, call me, I have good news for you, die ist Inderin. Mhm. Und es ist ein, sie sprach von einem, it's a miracle,
it's a miracle,
a miracle. Wirklich, die war total aus dem Häuschen. Ich glaube, ich habe das NSA-Visum jetzt bekommen. Ich habe ein Visum bekommen.
Das ist unglaublich. Und das alles nur, weil ich meine Kontakte bei der NSA habe spielen lassen.
Psst. es ist jetzt wohl irgendjemand bei der Einwanderungsbehörde hat wohl vergessen, die vermute ich jetzt mal, wir sind hier nicht aus dem Grund gegangen, aber ist jetzt meine Arbeitsthese, also vergessen die Nachricht abzuschicken, dass mein Antrag geprüft wird.
Ach so, also das heißt mit anderen Worten, da war jetzt gar kein zweites Verfahren hinterhergeschoben, sondern es war tatsächlich das eigentliche Verfahren, das einfach nur verschlampt war.
Wir wissen es nicht. Also es ist halt relativ zeitgleich mit, also ich weiß ja nun von ein paar Kollegen, die das Gleiche haben, also der eine hat es eine Woche vorher bekommen, der andere hat es jetzt, als ich am Montag ihn das letzte Mal gesehen hatte, hat er es noch gar nicht gehabt. Also, aber ich scheine da noch relativ normalen Prozess drin gewesen zu sein, und sie haben offensichtlich oder vielleicht einfach vergessen, die Nachricht rauszuschicken. Übrigens, wir prüfen jetzt deinen Antrag. Also mit anderen Worten.
Ach du Scheiße,
ja, Max. Und das war natürlich auch, kannst du ja grob vorstellen. Also ich habe mit der telefoniert. Ich habe mit der telefoniert und es war halt so die ganze Zeit so, are you excited? Und ich stand irgendwie in ist lustig, haben wir noch Ralf und Claudia hier von WikiGeeks getroffen, als wir frühstücken waren. Are you excited? Und wir haben natürlich so, wenn man sich dann irgendwann mal, okay, klappt nicht mit dem, wie wir uns das vorgestellt haben, dann findet man sich das ja auch an, schlecht zu reden. Wollt mal eh nicht hin und so.
Und das ist ja eh nicht so geil.
Ja, so geil ist es auch nicht. Und wenn es nächstes Jahr klappt, wäre schon okay, aber dieses Jahr wäre echt scheiße. Oh, und so gut, dass das haben wir eigentlich Glück gehabt. Ne? Oh, guck mal, da kann ich auch im Oktober, da können wir das und das machen. Tatsächlich, also wir hatten Freunde heiraten im Oktober, da werde ich jetzt nicht hinkommen. Und wir hatten auch schon so angeplant, naja, können wir im Oktober ja nochmal schön Urlaub fahren, irgendwie La Palma oder irgendwie sowas. Also wird jetzt vermutlich auch alles nichts werden. Also es ist, das Leben geht halt weiter und plötzlich ist es halt doch wieder so und jetzt mittlerweile gelingt es mir, aber es hat auch echt ein bisschen Zeit gedauert, bis ich jetzt so wieder diese Euphorisierung hingekriegt hat.
Okay.
Und
das ist so witzig, ne, weil ich glaube, es ist ja schon so, dass wir Menschen so getimed sind, dass wenn man uns irgendwelche Perspektiven hinschaut, dass wir dass wir einfach uns das die egal wie sie aussehen schönreden müssen, ne? Weil wir müssen ja irgendwie weiterleben, wir müssen ja mit diesen Perspektiven leben. Und ich meine, okay, also deine Perspektiven waren jetzt so oder so halt gut,
ja,
ne, in Form von gut, aber trotzdem gibt es immer diesen Prozess von.
Aber das wäre schon noch geiler.
Genau, also, ja, genau. Also wo man dann halt irgendwie sich das halt trotzdem irgendwie sagt, okay, von diesen zwei Möglichkeiten ist natürlich die, die ich jetzt wahrscheinlicherweise nehmen werde, natürlich die beste, damit man natürlich auch da zufrieden ist.
Das ist ganz witzig. Und ich habe, Diana hat das ja damals auch erzählt, als ich wieder aus Amerika zurück, so beim ersten Mal nach dem Vorstellungsgespräch und sowas und dann war das ja auch alles ziemlich stressig mit den ganzen Unterlagen raussuchen und so und dann lagen wir irgendwann im Bett und dann meinte sie so, oh mein Gott, im Dezember habe ich gedacht noch so oder im Januar, dass mein Marathon, also sie ist ja ein Marathon gelaufen, ja, dass mein Marathonlauf das Spannendste in der ersten Hälfte des Jahres wird. Und und wir haben damals noch gelacht, ha, 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 ha. Und jetzt war das halt so, am Sonnabend haben wir uns mit Freunden getroffen, also und denen war dann auch, die das noch gar nicht wussten, dass es nicht klappt, quasi, denen wir es dann auch erzählt haben und sowas. Und wo dann auch Diana meinte, ja, aber ich hoffe jetzt schon, dass die zweite Jahreshälfte jetzt mal ein bisschen ruhiger wird. Und dann wirklich keine 24 Stunden später,
bam. Ja. In zwei Wochen machen wir einen Podcast, weil wir sagen so, oh, hat da doch nicht geklappt.
Ja, ich meine, als wir haben uns Sonnabend, wir sind mit denen bei dir im Büro vorbeigelaufen, haben wir ja kurz gewunken und auch festgestellt, dass du, ja, der MS Pro arbeitet auch am Wochenende, nicht so viel arbeiten, Michi. Das ist auch nicht gut.
Was soll ich denn machen? Ich bin ja Single.
Ach Gott. Ja, siehst du, das ist herzlich willkommen. also ich bin ja nicht Single, aber und da haben wir ja geplant, dass wir WMR machen und sowas. Und da war daran noch nicht zu denken. Also es war jetzt wirklich und ja, so sieht das, so sieht's also aus. Also jetzt doch Amerika, am 6. Oktober, am Tag der Republik ist mein erster so richtiger Arbeitstag.
Ach so, das ist jetzt auch schon geklärt. Jetzt.
Das war ja schon.
Also 6. Oktober.
6. Oktober, okay, ist mein erster Arbeitstag, mein erster offizieller.
Ach dann, du Scheiße.
Das geht jetzt alles relativ flott, ja.
Okay.
Ich weiß auch nicht, was ich bis da noch alles machen muss. Also ich habe erstmal, da muss ich glaube ich nicht so irre viel
organisieren. Ich hoffe, du hast ja auch nicht irgendwie den Modus bei deinem Arbeitgeber geändert, dein momentan, sondern.
Ich bin ja noch in der Probezeit.
Okay.
Also es ist ja, okay. Ich habe jetzt auch einen relativ neuen Job und ich hatte den auch schon vor Vertragsunterzeichnung gesagt. Übrigens, es könnte passieren, dass ich weg bin in einem halben Jahr. Und dann haben die gesagt, doof, aber okay. Insofern, und jetzt habe ich, also es ist jetzt nicht, dass er das aus dem Podcast erfahren, dass ich was Neues habe, sondern das habe ich jetzt auch schon mal.
Ja, klar.
Und also da habe ich wirklich überhaupt gar kein schlechtes Gewissen oder
sowas. Nee. Ich dachte nur, vielleicht irgendwie, nachdem sich das so zerschlagen hatte mit der Hoffnung auf das Visum, dass du dann vielleicht gesagt hast, hier Leute, übrigens, ihr habt Glück gehabt, ich bleib doch länger hier
oder das, sowas. Das hatte ich auch, also ich habe gesagt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass das noch klappt und sowas. Mhm. Und dann war da so ein bisschen so, also quasi da mein Kollege / Chef, je nachdem, wie man es sieht, war dann auch so
ein bisschen. Was, dein Kollege ist /
Was?
/ von Guns N' Roses?
Nein, egal. Ja. Du, deiner. Cool.
Aber weißt du, ein bescheuerter Witz.
ja, ich probiere gerade drauf einzusteigen, aber es gelingt mir nicht. Der hat auf jeden Fall. Hat der gesagt, naja, auf der einen Seite ja, für dich wäre es ja toll, wenn es klappt, auf der anderen Seite für uns wäre scheiße und bla bla bla. Ja, jetzt ist es halt, die Variante finde ich jetzt besser. Na mal gucken, wie das jetzt alles wird. Wird auf jeden Fall spannend bleiben.
Krass, ja, vor allem wie wir dann WMR weitermachen. Da müssen wir ja doch irgendwie so eine Skype-Schalte.
Ja, siehst du, so alles, alle möglichen Probleme, die sich schon erledigt haben. Ich muss den Keller plötzlich wieder aufräumen, weißt du, wo ich mal gedacht habe, okay, das hat noch ein Jahr Ruhe.
Verdammt.
Muss ich jetzt den scheiß Keller noch aufräumen, weil da so viel Müll drin rumliegt. Muss ich hier noch irgendwie alle möglichen Sachen machen, organisieren und so. Das wird jetzt alles echt. Und jetzt fängt es plötzlich so an, ich werde jetzt auch meine Geburtstagsparty, die wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen größer werden, weil halt so, naja, dann ist halt wahrscheinlich jetzt erstmal auf längere Zeit die letzte Geburtstagsparty. Also
hallo Diana.
Und sowas alles, also es sind so plötzlich, kommt das alles wieder so ins Rollen. Das ist schon irgendwie auch spannend, aber es ist auch irgendwie so,
Du bei der NSA.
Ja.
Also das ist halt der Punkt. Ne, ich fühle mich auch einfach viel viel wohler in dieser hegemonialen Overlord-Situation, wenn ich weiß, dass du einer von den Leuten bist, die uns unterdrücken.
Ja. Weil das ist einfach. Man muss immer dran denken, du gibst genau. alles, ihr gebt hier eure Freiheit auf, aber dafür habe ich kostenloses Essen.
Genau. Wir arbeiten jetzt alle für Max Winde.
Das hätte ja auch
seine etwas Gute. Genau, sorry, von Webel. Wir arbeiten jetzt alle für Max von Webel.
Ja.
Das ist, ich kann mir wirklich keine bessere Unterdrückung vorstellen.
Ja, das ist, also ich meine, wenn man von irgendjemand unterdrückt werden möchte, dann noch bitte
genau.
von mir.
Genau.
Das ist, nee, also.
Das ist absolut. Das ist absolut gut.
Ne? Ah,
wollen wir über den also BDP? I for one. Welcome our new overlords.
Ja, du willst ja nur in das neue kostenloses, bedingungsloses Grundeinkommen von Facebook-Programm rein.
Genau.
Von dem ich dir vorher schon erzählt habe. Obwohl ich davon selbst noch gar nichts weiß.
Stimmt, jetzt können wir aber mal zu den wichtigen Themen schalten. Apple Keynote auf der WWDC,
ja.
habe ich mir angeguckt. Ich finde es gut, dass Apple das jetzt macht, dass sie das Livestream hat.
Haben sie letztes Jahr auch schon gemacht. Letztes Jahr waren wir da gerade zu dem Zeitpunkt, als sie lief, sind wir gerade auf dem Rückweg, sind wir an irgendeinem See gewesen, weil da waren wir auf der Rückfahrt von vom Elbe-Hochwasser helfen.
Ach, das war zu der Zeit?
Ja, ja, da haben wir auf der Rückfahrt, hast du dann immer so ein bisschen, während ich Auto gefahren bin, hast du immer so ein bisschen vorgelesen, was gerade angekündigt wird.
Ah, alles klar, stimmt, ja, ich erinnere mich.
Ja,
stimmt.
Also das haben sie letztes Jahr auch schon live gestreamt.
Genau.
Womit ich nicht gerechnet hatte.
Unseren ostdeutschen Mitbürgern helfen.
Genau, das Land flach zu machen für iOS 7.
Was wir damals nicht. Genau, für das Flat Design.
Da lasse ich mal überall Wasser rüber, damit er schön flach wird.
Hm. Also, du bist ja da irgendwie so ein bisschen der Profi.
Ja, du warst nicht so begeistert, ne?
Ja, also folgendes, ne?
Ja.
Ich habe jetzt hier mein
du hast auf ein neues wirklich, MacBook gehofft.
Genau, ich hoffe auf ein MacBook Air. Ich habe die ganze Zeit auf ein MacBook Air gehofft. Ich habe halt ein MacBook Air von, das ist jetzt so 3,5 Jahre alt und das nervt mich, weil es so scheiße langsam ist und ich brauche ein neues und ich will aber nicht irgendwie jetzt das neue, das aktuelle, es wurde hier gerade die die MacBook Airs wurden gerade erneuert, aber ehrlich gesagt, ich bin auch nicht wirklich zufrieden, weil die haben sozusagen nominell, haben sie sich halt, wir hatten Moore's Law gerade schon angesprochen, ja, die haben sich jetzt halt in diesen 3,5 Jahre halt verdoppelt, also doppelter Speicher, doppelter Festplatte, also zu meinem Modell,
okay.
ne? zu meinem Modell, doppelte Festplatte, doppelter Speicher.
Okay, du hast 4 GB RAM wahrscheinlich. Die aktuellen haben maximal 8?
8, ja.
Ah, stimmt, ja.
Und der Chip, der Prozessor ist, ich weiß es nicht so hundertprozentig, aber
doch,
wahrscheinlich benchmarkmäßig auch ungefähr das Doppelte.
Na, der dürfte schon ein bisschen mehr als doppelt so schnell sein. Was vor allem deutlich besser sein dürfte, ist die Grafikleistung. Die ist halt
Grafik
viel besser geworden.
Und so weiter und so fort. Mag alles sein, ist ja alles richtig.
Ja.
Ist mir dann aber nicht Moore genug.
Okay.
Ne?
Du willst Moore.
Ich will den vollen Moore.
Okay.
Ne? Also ich brauche den vollen Moore.
Ja.
Ich bin auch bereit, halt wieder rechts unten zu kaufen und so, aber ich will den vollen Moore. Und der volle Moore heißt halt, dass dann mindestens nochmal
viermal so viele Pixel.
Nee, dass dann nochmal, ja genau, dass es nochmal irgendwie eine mehr Pixel gibt, irgendwie Retina, und dass es nochmal schlanker und dünner wird, irgendwie. Das, was halt angekündigt war für dieses, oder beziehungsweise was diese Gerüchteküche halt macht mit diesen 12 Zoll.
Was die Gerüchteküche sich halt so herbeigesehnt hat.
Genau, was die Gerüchteküche sich halt über dieses 12 Zoll MacBook rumgerätselt hat. Und genau das möchte ich haben. Ich will ein 12 Zoll Retina, wirklich super mega schlank. Lang und doppelt so leistungsfähig wie mein Rechner mindestens und damit wäre ich dann zufrieden, aber nicht, also es muss halt nach 4 Jahren, finde ich, das sind nicht ganz 4 Jahre, ich bin aber bald 4 Jahre, also aber nach 4 Jahren will ich dann auch irgendwie sozusagen einen Paradigmenwechsel in gewisser
Art. Du willst es auch sehen.
Genau, also ich sag mal so, das MacBook Air war wirklich ein Paradigmenwechsel zu der Zeit. Also das, was ich davor hatte, war halt so ein MacBook Pro. Das war irgendwie halt dieses alte, was du da auch hast zur Aufnahme, dieses alte 15 Zoll mit, also noch nicht Unibody, sondern halt dieses davor. So,
genau.
Ja. Und da war dann wirklich dieses Air war halt wirklich dann irgendwie so ein Paradigmenwechsel.
Das Air ist toll.
Das war dann wirklich.
Also vor allen Dingen auch die Generation, die du jetzt hast mit dem, also die erste Generation vom R, die hätte man ja am liebsten aus dem Fenster geworfen, diese, die überteuerte mit,
die war scheiße, ja.
Mit hier mit iPod-Festplatte und weiß der Teufel was.
Und die einfach super langsam war.
Und die, genau, die war wirklich unerträglich langsam. Ja. Das war so, das ging gar nicht. Also es war.
Das hatte Sascha das Ding. Das habe ich mir auch mal geliehen.
Ich auch. Und wir haben es, ich glaube, wir haben es alle genauso gehasst. Das ja, ist, ja. Ich musste mir mal für irgendwie
eine das hier war das erste wirklich benutzbare R. So.
Und nicht nur benutzbar, sondern halt auch wirklich ein gutes Gerät,
schlicht und ergreifend. Gerät.
Und
es hat jetzt auch wirklich 3,5 Jahre wirklich gute Dienste geleistet. Ja. Aber jetzt merke ich einfach, dass halt bei fast vielen Anwendungen und Webseiten, wie sie momentan ausgelegt sind, also es ruckelt halt, alles ja. Und es ist alles nicht mehr snappy. Es ist alles so eine, es macht keinen Spaß mehr.
Ja, verstehe ich. Ja. Ich hatte das 2011er MacBook, also das quasi ein Jahr spätere. Das war dann schon mal deutlich besser. Damit habe ich auch jahrelang entwickelt und sowas. Das wurde dann auch so irgendwann schon mal ziemlich unerträglich lahm, gerade so beim Kompilieren und sowas. Aber eigentlich, also ich meine, es war, bei dem muss ich auch sagen, war ich von Anfang an so, naja, das ist jetzt nicht das Allerschnellste, aber dafür ist es ein schön kleines und leichtes Gerät und sowas. Mhm. Und dass das jetzt nach 3 Jahren dann irgendwie plötzlich dann auch langsamer ist, das finde ich dann auch, ist halt bei Computern genau. So.
Und mein Zyklus ist halt alle 4 Jahre.
Ja.
Ich brauche alle 4 Jahre einen neuen Rechner. Und das ist, finde ich, irgendwie auch reasonable. Und das steht jetzt halt an.
Dann kauft ihr doch ein Retina 13 Zoll.
Ja, aber das ist halt irgendwie, ich will es halt eigentlich noch schlanker haben. Ich will es noch weniger. Ich will wirklich ein Kilo MacBook Air haben. Das ist genau ein Kilo wiegt. Das ist momentan, das glaube ich, das 11.
Das 11 Zoll.
Das 11 Zoll ja, wiegt ungefähr so ja, viel. Das, Und ich glaube, das 12 Zoll sollte auch tatsächlich so viel wiegen. So. Der gerüchtemäßig. Und das finde ich halt so ein 12 Zoll für ein, mit ein Kilo
und die Gerüchte nicht so irre viel geben. Also ich hingegen, wo wir jetzt gerade bei WDC waren, ich hab nicht mit neuen MacBooks gerechnet, hatte ich dir, glaube ich, vorher gesagt, dass, naja, jetzt sind die gerade erneuert worden, also da rechne ich jetzt nicht mit irgendwas irren neuen. Retina MacBooks hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn da jetzt irgendwie ein kleineres Update kommt. Okay, jetzt ist gar keine Hardware gekommen, aber es ist bei der WWDC, ich meine, Hardware ist da immer so ein Beiwerk. Ja. Aber ansonsten, also ich bin hier abends nach Hause gekommen ich war bei Next Big Thing, also die haben schöne Live-Übertragung gemacht mit haufenweise Nerds. Sehr lustig, Tim saß gegen mir und hat sich die ganze Zeit geärgert. Das war so lustig. Das war so großartig.
Aber ich meine, ich sag mal so, es war ja auch, das meiste war irgendwie, fand ich nichtssagender Quatsch. Also klar, Swift kann ich mir total gut vorstellen, dass ihr Entwickler jetzt alle durchdreht. Ja?
Ich bin hier nach Hause gekommen abends und da saßen Freundin da und ich hab denen das so beschrieben, also das war wie WM-Finale, als ob wir, wer auch immer wir sind, gegen Italien und Brasilien gleichzeitig gewonnen hätten. Das war für mich bisher die Mutter aller WWDC-Keynotes.
Wegen Swift oder noch wegen was anderem?
Wegen allem. Es war wirklich, auf meiner inneren Liste an Dingen, die ich mir gewünscht habe, sind wirklich nicht mehr viele Punkte übrig. Sie haben mich an vielen Punkten sehr überrascht. Ich finde diese neue Richtung von Apple, die sie jetzt gerade einschlagen, die finde ich extrem gut.
Mit Dr. Dre und so, ne?
Also zum einen ein bisschen mehr Humor, wobei ich das schon teilweise ein bisschen... Also
den Humor fand ich wirklich echt Panne.
Das fand ich ein bisschen übertrieben. Echt. Ja, aber so ein bisschen weg von diesem Hypercoolness, sondern mehr zu also ich fand's lustig, ich fand's okay, also ich meine, ich würde es mir jetzt nicht jeden Abend angucken, also ich möchte jetzt nicht hier mit Air Force One eine Daily Show haben, aber das ist ja zum Glück auch nicht sein Job. Aber was ich halt sehr angenehm finde, so diese Entwicklung, diese schrittweise Öffnung. Also sie haben das ja, also nicht nur die Keynote wurde übertragen, sondern es wurde ja auch das erste Mal der State of Union wurde übertragen. Es ist der
State of Union, was
war das? Das ist quasi so die Tech-Plattform, also das ist die Veranstaltung, die dann nach der Keynote stattfindet. Also es ist die State Keynote ist die Eröffnungsveranstaltung. Das ist halt, also so eine WWDC ist so aufgebaut, es geht ja die ganze Zeit, werden ja nur irgendwelche Vorträge gehalten. Und es fängt mit der großen Keynote an. Und dann kommt der State of the Union, der wird dann sozusagen das nochmal ein bisschen technischer vertieft, was jetzt gerade in der Keynote vorgeführt worden ist. Und dann splittet sich das so immer weiter auf. Dann gibt es so ein iOS, was hat sich bei iOS getan, was hat sich bei macOS getan und dann so immer weiter in die kleineren Details rein. Und immer sozusagen. Und das ist, was auch die letzten Jahre, also der NDA ist weg. Früher durfte ich ja offiziell über diese ganzen Sachen immer noch nichts sagen zu dem Zeitpunkt bis irgendwann September. Das haben sie dieses Jahr sehr, sehr, sehr entschärft. Die ganzen Videos sind, glaube ich, dieses Jahr auch für jedermann im Netz, also wenn du die WWC-App runterlädst, dann kannst du dir auch diese ganzen Videos angucken. Das so, also an dem Punkt sind sie einfach ein bisschen
sich geöffnet.
Sich geöffnet ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck. Sie sind weniger paranoid, als sie früher waren. Ich finde, dieses, dass macOS jetzt aussieht wie iOS oder dass das auch dieses Redesign macht, das fand ich, war eigentlich schlüssig und logisch, dass das kommt. Aber sie haben es halt auch gemacht.
Ich muss auch immer noch sagen, ich mag das neue iOS-Design.
Ich mag das ja auch nach wie vor sehr gerne. Im Gegenteil, ich finde sogar für mich, bei der Entwicklung, ich nutze so ein paar so Tweetbot zum Beispiel. Also der alte Tweetbot, das war halt so ein Tweetbot 2, so mit diesen quasi so kleinen Fake-Schrauben und sowas. Das war halt so der alte, so der alte Look und so dieser neue Look, dieses einfach nur noch klare Linien, Flächen.
Tweetbot finde ich jetzt auch gar nicht so hübsch geworden, aber gut.
Also meine nach wie vor absolute Lieblings-App, so was Funktionalität und Design angeht, ist hier Reader, also dieser RSS-Reader.
Habe ich noch nicht.
Von dem ich hier großer Fan bin. Und das ist halt, der sieht nicht so super nach iOS 7 aus und ich glaube, der hätte das gleiche Design, also das ist jetzt auch nicht so sehr stark, aber das hätte unter iOS 6 einfach unter dem alten Design einfach sehr alien ausgesehen, also sehr fremd und in diese Formsprache passt das sehr gut rein. Und ich stelle halt auch bei der Entwicklung fest, dass so, wo wir früher bei Softwareentwicklung, also wo zuerst immer das Design stand und so, da muss der Pixel hin und da muss der Pixel hin und das muss da und hier exportieren wir mal, also da hast du schon so für eine typische App hast du so irgendwie, keine Ahnung, 200, 300 Photoshop-Dateien, so kleine gehabt oder so kleine Bildchen gehabt, die du irgendwo einbauen musstest. Und jetzt hier an der App, an der ich gerade sitze, da haben wir bisher, ich weiß nicht, so 6 oder 7 Grafiken drin. Und es ist trotzdem eine sehr schöne App, weil einfach, weil du halt mit einfachen Grundfiguren so viel machen kannst. Und dadurch ändert sich auch so der ganze Entwicklungsprozess. Es ist halt nicht mehr, dass du zuerst eine App designst, sondern du fängst erstmal an zu programmieren und fängst dann an, da das Design drauf zu machen. Ja. Und was auch dazu führt, dass du plötzlich viel freier bist, was Animationen und dergleichen angeht. Weil du halt, vorher hat man halt immer dann gleich ganze Pixel, also Pixel verschieben müssen und das, ja, und sieht das dann überhaupt noch gut aus, weil dann ist der Schattenwurf ja plötzlich ein ganz anderer und das passt doch da alles nicht ran. Und wenn du einfach nur noch Flächen hast, dann lässt sich sowas viel, viel leichter machen. Also ich finde so Design hat für mich das Programmieren deutlich angenehmer gemacht, das Softwareentwickeln. Das ist war vorher nicht unangenehm, aber ich bin jetzt freier bei dem, was man kann schneller mal was ausprobieren. Und ich glaube, das war auch ein Stück weit das Ziel dahinter.
Ganz kurz, also was waren jetzt die Killer-Features jetzt?
Extensions.
Extensions, also das ist halt dieses Austauschen der Apps miteinander, ne?
Genau, also das ist so, und das ist genau das, da war Apple unfassbar hinterher, das war ja unfassbar, also so die, bei iOS ist ja jetzt mit iOS 7 auch noch so, es gibt ja, Apps wissen ja quasi nichts voneinander, die einzige Möglichkeit, die Apps haben, untereinander zu kommunizieren in irgendeiner Form, ist halt, indem sie gegenseitig URLs aufrufen. Und das kann man prüfen, aber was halt unter Android gang und gäbe ist, hallo, ich habe hier eine URL, ich würde gern was, wer kann denn was mit URLs anfangen? Und dann kommen andere Apps und sagen, ja, ich kann eine URL per
Message verschicken. Also im Endeffekt sozusagen das MIME-Format, sozusagen also diesen MIME-Type, was so unter Windows MIME-Type heißt, ja, also
ja, du halt
zuordnest, welcher Dateiformat kann, welche Programm arbeitet mit welchem Dateiformat.
Quasi, und also das geht noch ein bisschen weiter. Du kannst dann nämlich auch spezifische Tasks unter Android und sowas dann formulieren. Und das fehlte mir unter iOS, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren. Also letztes Jahr habe ich noch gesagt, okay, dann entwickle ich jetzt was Eigenes dafür. Das ging dann auch nicht mehr, weil sie mit iOS 7 nämlich noch ein paar anderes abgeschafft haben, was dafür wiederum aus anderen Gründen. Das ist so, und das haben sie, das gibt's jetzt endlich. Also sie haben es gleich sehr gut gemacht, habe ich das Gefühl. Also sie haben es nämlich so gemacht, dass es nämlich auch so geht, dass du eben, was weiß ich was sie da vorgeführt haben, dass du eben, du bist in einer Foto-App und du bearbeitest ein Bild, dann hast du eben einen Button und dann wird es nicht einfach in der App aufgemacht, sondern dann geht direkt in der App, geht halt dieser zusätzliche Filter auf, wendet sich rasch an und du bleibst in derselben App und warst eigentlich nie woanders und hast trotzdem plötzlich diesen Filter eingebaut.
Okay.
Genauso mit diesem Textdienst, was sie da auch vorgeführt haben.
Weil das natürlich tatsächlich, finde ich, dann sehr darauf ankommt, wie es schaffen die App-Entwickler genau für solche Extensions ihre eigene Eitelkeit oder die Eitelkeit ihres Programmes herunterzuschrauben, dass sie tatsächlich sich sozusagen als Zuliefer Add-on Gedings
halt, ja.
Sich benutzen lassen.
Na, es wird von natürlich, anderen Apps. Ja? Es wird natürlich, werden das natürlich jetzt nicht so irre viele machen, also, oder was heißt, es werden nicht irre viele machen. Ich glaube, es ist einfach, du hast halt eine komplett, also es gibt, wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe irgendwie eine App, die relativ häufiges Thema, ich habe Reader, also diesen RSS-Reader, und da würde ich gerne... Du
scheinst diesen Reader zu mögen, ne?
Ich mag den sehr gerne. Okay. Ich habe jetzt auch die Mac-Version mir gerade gestern gekauft, die ist auch sehr toll geworden, die neue und so. Also wirklich fantastisch, der setzt Maßstäbe. Silvio ist einer der ganz, ganz großen. Ohne Scheiß, der ist... Und wenn ich in Reader eben habe ich eine URL und einen Artikel, den will ich aber später lesen, den schaffe ich jetzt nicht zu lesen, also möchte ich ihn gerne in meinen in Pocket oder in Instapaper oder in so einen Dienst drüber scheuchen. Das geht alles mit Reader, es geht ja auch mit den meisten Clients. Wir müssen das halt alles explizit einbauen. Und in Zukunft wird es halt so sein, okay, jetzt schiebt das einfach mal kurz rüber. Und da muss man nicht auf Eitelkeiten verzichten. Das ist einfach so,
Aber jetzt mal ganz wenn ich das Reader habe, ja, und dann gibt es dann sozusagen diesen Sharing-Button oder diesen, keine Ahnung, URL-Weitergeben-Button. Und dann listet er mir Optionen auf. Diese Optionen werden die dann schon von vornherein, wird Reader in dem Moment schon bewusst sein, welche Apps du da sozusagen, die er referenzieren kann, schon installiert hast, weil macht ja keinen Sinn, wenn er jetzt zum Beispiel ein Instagram oder ein Instapaper Button drin hat, wenn du gar kein Instapaper installiert hast, ja?
Ja, na, doch, das wäre bisher schon möglich gewesen. Mhm. In Zukunft muss der halt einfach nichts davon wissen, dass es das gibt, sondern er sagt halt, ich habe hier eine URL, zeig mal dem Max die Apps oder zeig mal dem User die Apps an, die mit dieser URL was anfangen können und dann zeigen es halt an. Ich habe es selber noch nicht in Aktionen gesehen. Also die Details, die werde ich dann...
Also das kann ich mir gut vorstellen, dass es da auf jeden Fall ein paar Usability-Geschichten für uns Nutzer, ich rede jetzt hier sozusagen aus der Nutzerperspektive.
Total. Aber eben auch, es kann natürlich dann auch, es wird einfach die Möglichkeit geben, einfach, du kannst auch dich einfach auf Services spezialisieren. Also wenn zum Beispiel eine App eben ausschließlich, sagen wir mal, so Sachen kann wie, ich kann nur, eben dann, du brauchst, wenn du eine Filter-App, eine Fotofilter-App schreiben willst, dann brauchst du halt im Zweifelsfall wirklich nichts anderes mehr zu tun, als diese Fotofilter-App zu bauen.
Also kannst du praktisch sozusagen Utility-Apps bauen.
Genau.
Ja? Also wo du halt einfach nur Utilities für andere Apps anbietest.
Oder eben, was sie ja auch in der Demo hatten, war ja dieses, dass sie in Safari dann einen Button hatten, mit dem die gesamte Webseite übersetzt wird in deine eigene Sprache. Oder in eine andere Sprache. Ja. Also, und das kannst du natürlich dann alles... Also, dass dann irgendwie eine Übersetzungssoftware ankommt und sagt, ja klar, wenn da irgendjemand einen Text hat, dann soll er den halt, ohne in unsere App zu müssen, übersetzen oder sprechen oder vermählen oder weiß der Teufel was. Also, bieten sich ja dann tausende Sachen an. Also, das ist auf jeden Fall...
Okay, gut, sich
das ist was total überfällig war und was nicht einfach nur so irgendwie, okay, das haben wir jetzt auch gemacht, sondern wo ich das Gefühl habe, das haben sie gleich mit sehr viel Potenzial gemacht und da wird noch viel, viel kommen.
Okay, Swift. Also, ich habe jetzt Swift, ich habe das noch nicht ausprobiert, ich habe es nur gesehen. Ich habe, ich hatte das Gefühl, das sieht sehr scripty-mäßig aus.
Total.
Und ist es ein JavaScript-Bastard oder basiert das auch auf den JavaScript-Code?
Nein, nicht im Ansatz. Ist eine komplett neue Sprache tatsächlich.
Ja.
Im Nachhinein macht das auch so ein bisschen Sinn. Es gab mal eine Zeit lang, gab es mal bei Apple hat Apple plötzlich Ruby sehr, sehr ernst genommen. Also so,
stimmt, dass die wollten das mal als Entwicklersprache auch.
Apple hat entwickelt ein Tool namens MacRuby, wo quasi man in Ruby native Apps entwickeln konnte. Und der Typ, der das wesentlich vorangetrieben hat, der hat sich dann irgendwann mal selbstständig gemacht, hat jetzt die App, die Entwicklungsumgebung Ruby Motion rausgebracht, mit der man Ruby Apps auf dem iPhone schreiben kann, native Apps, die sich auch großer Beliebtheit erfreut.
Wo man dann Ruby aber kompiliert.
Wo man Ruby kompiliert und auch also halt die nativen Sprachelemente, also sozusagen, wenn man einen String hat, eine Zeichenkette, dann war das eben nicht ein Ruby-String, den man erst jedes Mal, wenn man sozusagen irgendwie eine iOS-Funktion nutzen wollte, erstmal konvertieren musste oder sowas, sondern einfach, du hast in deinem Ruby, so wie du es kannte, hast du einen String angelegt und es war der gleiche String, den auch iOS verwendet hast. Und dadurch kannst sehr gut damit programmieren und es fühlt sich relativ, es fühlt sich relativ nah an dem an, wie es tatsächlich auch so iOS-Programmierung oder macOS-Programmierung funktioniert.
Okay.
Und jetzt kann man sich natürlich mal ausrechnen, das war so vor 3-4 Jahren, dass der sich damit selbstständig gemacht hat. Also offensichtlich ist da dann irgendwann mal die Entscheidung gefallen, naja, Ruby wird es halt doch nicht, sondern wir entwickeln unsere eigene Sprache. Und ja, die sieht sehr skripti aus. Mhm. Das ist, glaube ich, durchaus Absicht gewesen.
Ja, klar.
Weil halt Skript heißt, Skript, die meisten Skriptsprachen, also der Trade-off sozusagen ist immer, man hat Sprachen, in denen man relativ schnell programmieren kann, weil man nicht so viel schreiben muss, weil man sich um nicht so viele Sachen Gedanken machen muss, weil einfach bestimmte Annahmen für einen übernommen werden vom System.
Und hat die statische Typen.
Ja.
Also das heißt...
Extrem. Das ist genauso. Sie sind einfach versteckt. Das ist das. Also du brauchst sie nicht, also genau das ist nämlich, da kann ich zum Beispiel als Beispiel nennen. Also bei Skriptsprachen ist zum Beispiel relativ üblich. Du hast halt, du schreibst hin, hallo, ich habe hier eine Variable, die heißt Name, und dann kann da entweder ein String drin sein, also eine Zeichenkette, oder kann eine Zahl drin sein, oder kann auch immer. Ich brauche das halt nicht genau zu definieren, und wenn ich die halt irgendwie muss ich nicht hinschreiben, muss ich gar nicht wissen, was das ist, funktioniert einfach. Funktioniert auch einfach, ist auch. Bis auf wenige Ausnahmen, aber ist auch alles oft ganz schön.
Muss man dann trotzdem wissen, was das jetzt für eine...
Irgendwann stellt sich dann dieses Wissen ein, was es ist. Ist aber der doofe Nachteil daran, jedes Mal, wenn die Programmiersprache nachguckt, so, ich will jetzt hier auf diese Variable zugreifen, was waren das jetzt eigentlich gleich? Ja. Und das ist halt, und bei Sprachen wie C oder sowas, da muss man halt vor jeder Variable davor schreiben, das ist die Variable Name und das ist ein String. So, und das muss man dann jedes Mal, das erhöht den Schreibaufwand.
Muss man ja sogar einen ganzen Speicher allozieren vorher.
Muss man den Speicher allozieren. Und das ist jetzt mit Swift alles weggefallen. Du schreibst einfach genau wie bei so einer Skriptsprache, sieht tatsächlich relativ ähnlich aus wie bei JavaScript, schreibst du hin, war, Name
also halt gleich. Also schon dynamische Typen. Also aber nicht.
Nee, die sind.
Du schreibst war, beziehungsweise einfach sagen.
Du kannst den Typen hinschreiben, wenn du willst. Ja. Du kannst ihn aber weglassen. Er
gibt und was sich, ist das dann, wenn ich es weglasse?
Er ergibt sich automatisch. Also wenn du danach irgendwas in Anführungsstrichen...
Das ist ja bei JavaScript auch so. Also,
in JavaScript kann er sich wechseln. Also in JavaScript kann ich in eine Variable, kann ich einen String reinschreiben, 5 Sekunden später schreibe ich einen Integer rein oder sowas. Das geht. Ja. Das geht bei Swift alles nicht.
Alles klar. Das heißt mit anderen Worten, der Typ bei der Instanzierung oder bei der Erstbeschreibung oder wie auch immer, bei der Erstzuweisung des Wertes.
Ermittelt der Compiler sozusagen. Aha,
das bleibt dann auch so und ist dann halt ein internen Integer.
Und dadurch kriegen sie es halt hin, dass sie sehr, sehr, auf der einen Seite, dass der Code sehr gut kompiliert und dass sie sehr schnelle Programme hinkriegen.
Ich sag mal so, jemand, der wirklich programmieren kann, würde auch in JavaScript niemals eine Variable machen, die er halt mal mit einem Integer und mal mit einem String beböllert.
Also ich habe ja lange Zeit in einer PHP-Bude gearbeitet da wurde jede Variable erstmal, egal was sie war, wurde mit false initiiert. Also auch ein String wurde mit false, also der Default-Wert war immer false. Mhm. Irgendwann mal habe ich gesagt, aber ich glaube, das ist nicht so schlau, wenn man der VM, also in dem Fall muss das dann halt dem Compiler, wenn man den zuerst erstmal so tut, als ob das ein Boolean wäre, also eben, weil Booleans können false sein oder sonst nix, und danach dann trotzdem String, weil damit bringt man nämlich diese ganze interne Logik, die auch haben, so von wegen so, das war bis eben ein String, dann wird es wohl hoffentlich ein String bleiben, dann ist alles gut.
Vor allem, was die Lesbarkeit des Codes angeht. Also wir haben halt, ich habe das immer so gelernt, dass wir halt auch bei dynamischen Typen immer in der Namenskonvention halt festgelegt haben.
Das ist da auch so gemacht worden.
Genau. Also
da ist halt falsch initialisiert worden. Ja. Das war halt alles. Aber das ist, das habe ich dann irgendwann mal gesagt, sag mal, soll das so? Und dann ist
so. Ja, okay, du kannst halt immer dann gucken, irgendwie, if false, ne? Also, wenn nicht, egal.
Naja, aber ansonsten guckst du halt, ob es leer ist oder ob es.
Ich meine, selbst wenn du halt nichts reinschreibst Leerstring oder Null oder wie auch immer, ist ja auch false.
Genau.
Ja,
also aber in JavaScript hast du absolut recht, sollte man um Himmels Willen niemals machen.
Ja, klar. Insofern macht halt irgendwie so dynamische Typisierung auch nur so begrenzt Sinn. Insofern finde ich den Ansatz halt auch durchaus sinnvoll,
zu sagen. Genau, der ist.
Einmal initialisiert und dann,
du musst dann halt unfassbare, relativ viel in Compiler-Intelligenz dahinter packen. Mhm. Aber das haben sie halt gemacht. Sie haben halt diese Probleme mit Compiler-Intelligenz beworfen und haben dadurch eine, im Idealfall, ich meine, wir werden in der Praxis sehen, wie gut es funktioniert, aber es deutet einiges darauf hin, dass es sehr gut funktionieren könnte, eine Programmiersprache geschaffen, die sich ähnlich leicht schreiben lässt wie Skriptsprachen, aber eine Ausführungsgeschwindigkeit halt gut.
Die wird auch kompiliert, ne?
Das ist die klar. Das also, ist, die wird im Endeffekt angeblich sogar deutlich schneller als Objective-C. Und es reduziert sich der Schreibaufwand. Und was halt auch immer wichtig ist, das vergessen die viele Leute, also so Schreibaufwand ist das eine, Leseaufwand ist das andere. Man liest so einen Code viel häufiger, als man ihn schreibt. Mhm. Und wenn er jetzt oben und unten immer unfassbar viel Wust einfach dran steht, dann ist die Gefahr, dass man das Wesentliche sehr...
Das hatten Sie ja demonstriert, wie viel Zeilencode dann mal irgendwie abgekürzt werden können. Okay. Mhm. Mhm.
Und sind aber trotzdem dabei sehr, sehr ein... Also die Sprache hat unfassbar viele kleine Regeln, die irgendwo existieren.
Also Syntaxgeschichten?
Nee, gar nicht mal Syntax, sondern zum Beispiel, du musst bestimmte Variablen musst du immer initialisiert haben und ansonsten darfst du sie nicht benutzen. Ja. Und also das Regelkorsett ist viel, viel enger geworden.
Ja. Okay.
So dass man sich zum einen gezwungen wird, ein bisschen eine, oder nicht ein bisschen, sondern sehr direkt gezwungen wird, eine saubere Programmierweise anzugewöhnen.
Ja.
Zum anderen aber auch, dass sie bestimmte Fehlerklassen einfach von vornherein ausschließen können. Ja. Es gibt bestimmte Probleme, die früher einfach immer ein Problem waren, die jetzt einfach nicht mehr existieren.
Ja.
Und es gibt Probleme, die wesentlich entschärft wurden. Also Memory Management ist.
Das ist ja das große Sicherheitsproblem Memory. Ne?
Also. Naja, bei Objective-C war es nie das große Sicherheitsproblem. Also so Buffer-Overflows und sowas, die gab's mit Objective-C jetzt nicht so oder sehr, sehr selten. Also so sicher war die Sprache dann doch schon immer. Ja. Das ist wirklich nur C und vielleicht noch C++, die das wirklich gar nicht auf die Reihe kriegen. Aber was sie halt früher immer, was halt ist, du hast halt Objekte. So ein Objekt ist sozusagen so ein Fenster, was du auf dem Bildschirm malst. Das ist ein Objekt. Und die wurden bisher immer, oder früher war das so, dass sozusagen, wann kann man die wegwerfen, so eine Objekte? Das ist die große Kunst. Wann kann man die wegwerfen? Ganz, ganz früher war es so, da musste man explizit sagen, so, jetzt darfst du es wegwerfen. So, und das ist nicht so gut.
Also weil, Garbage Management heißt es, glaube ich.
Ne? Garbage Collection. Garbage Collection, ne? Collection ist ein automatisierter Prozess, das macht zum Beispiel Java und Android machen das. Die gehen regelmäßig rum und gucken nach, was kann denn weg? Kostet Zeit. Also das ist einer der Gründe, warum Android nach wie vor deutlich langsamer ist als iOS und vor allen Dingen nicht ganz so flüssig läuft, weil hin und wieder hält die Garbage Collection alle 150 Millisekunden, nämlich war es früher jedenfalls mal, kommt die Garbage Collection vorbei, die Müllabfuhr und sagt, so, alle mal stehen bleiben, jetzt mal nicht bewegen und jetzt gucken wir mal, was wir hier wegwerfen können. Genau. Und dann brauchen die irgendwie so 50 Millisekunden, dann sind sie wieder weg. Und wenn es in der Zeit
ruckelt... Dann müssen sie ja mal einzelne Befragungen machen, von wegen so, hey, wie lange bist du hier schon? Was machst du hier?
Darfst du überhaupt sein?
Darf ich mal deinen Pass sehen?
Kann das weg?
Genau. Bist du Kunst? Muss alles geklärt werden, ne?
Und das hat halt, und Apple hat das über ein relativ komplexes System, da musste sich der Programmierer da selber drum kümmern. Die Gefahr war relativ hoch, dass das... dass er sich voll gemüllt hat oder Dinge auch zu früh weggeworfen hat und dann später probiert hat, darauf zuzugreifen. Darum haben sie jetzt, das war 2011, als ich angefangen habe, da mit dem ganzen Zeug, haben sie Automatic Reference Counting, das war damals eine ganz große Sache, eingeführt, was diesen Prozess wesentlich erleichtert und vereinfacht hat. Nämlich da hat sich plötzlich der Compiler um so einen Scheiß gekümmert.
Also der hat dann einfach geguckt, wie viele andere Funktionen jetzt auf dieses Objekt beispielsweise verweisen.
Genau.
Und
so läuft es immer noch. Also das ist einfach, in dem Moment, in dem du auf ein Objekt verweist, wird innerhalb des Objekts ein Counter hochgezählt.
Genau. Ja.
Und Reference Counting, also sozusagen wie viele Referenzen. Genau, und das wird dann jedes Mal hochgezählt. Und jedes Mal, wenn sich so eine Verbindung wieder löst, dann wird diese Verbindung wieder um 1 subtrahiert.
Ja, okay.
Und wenn es dann bei 0 ist, dann weiß man, kann man das Objekt wegschmeißen. Klingt soweit eigentlich total simpel. Führt aber dazu, dass wenn man zwei Objekte hat, die jeweils auf sich gegenseitig verweisen, hat man so ein Reference Cycle heißt das, glaube ich. Nee, wie heißt denn das jetzt? Jetzt komme ich gerade nicht auf den Begriff.
Ja,
also dann,
wissen, was du meinst, ja.
Dann greifen die halt auf gegenseitig und dann hat man plötzlich so zwei Speicherblöcke, die sich gegenseitig festhalten. Und wenn man nicht aufpasst, dann passiert das relativ schnell mal. Da muss man halt ziemlich Hölle aufpassen, damit einem das nicht passiert. Und da ist zum Beispiel Swift relativ gut drin, einfach von vornherein. Macht das
der Compiler oder der warnt dich davor oder wie oder was?
Nee, also das ist sowas, da bist du tatsächlich auf dich selber gestellt. Das musst du einfach, das ist eine sehr friemelige Arbeit im sogenannten Profiler, da hin und wieder mal nachzugucken. Also meistens merkt man es dann, oh, meine App crasht nach einer halben Stunde. Scheiße, was ist denn da? Gucke ich mir mal an. Und dann sieht man, dass so der Speicherverbrauch peu à peu ansteigt. Und dann gibt es Werkzeuge, mit denen man nachgucken kann, warum. Das ist ein sehr, sehr macht keinen Spaß.
Okay.
Und also
Programmieren, sorry, ich bin ja schon echt lange da draußen, aber es, mir kommt es so vor, als Programmieren immer mehr so zu einem Management von einem Sack Flöhen wird. So.
War es eigentlich schon immer, die Flöhe werden, es werden nur immer mehr Flöhe.
Wenn das halt so mehr so zu so einem Ökosystem wird, wo man halt irgendwie sozusagen so als Förster halt immer dafür sorgen muss, dass halt irgendwie so ein Gleichgewicht der
Kräfte
am Start ist.
So war also, Programmieren eigentlich schon immer.
Jein, also ich finde ja irgendwie durch diese Objektorientierung, wo du halt immer irgendwelche neuen Objekte instanzierst, die mit anderen Objekten interagieren und gerade dort, wo es dann halt, sag ich mal, wo der Code nicht mehr so richtig deterministisch wird, so, also beispielsweise so
Code sollte schon deterministisch sein.
Machine Learning, nee, so Machine Learning.
Ja, nee, das ist ja da überhaupt noch nicht
klar. Okay, das ist klar, das ist dann halt sozusagen so die High-End Zeug sozusagen, ne? Aber da hast du dann ja nicht mehr irgendwie so, ja, jetzt wird halt irgendwie Prozeduren A bis Z irgendwie durchgeackert und dann sind wir damit fertig, sondern gerade bei der Objektorientierung instanzierst du halt teilweise irgendwie einen ganzen Zoo an Objekten, die miteinander halt interagieren und insofern halt ich sag mal deterministisch in Form von für dich im Kopf planbar,
ja, was da passiert. Obwohl, das ist dann wieder ein Lernprozess, dass man, also das ist dann der Prozess, in dem wir uns die ganze Zeit über befinden, dass man diese Komplexität dann wieder irgendwie verwaltbar macht.
Dann, ich meine diesen Moment, wo du dann halt diesen Speicher guckst und sagst, okay, oh, wir haben hier diesen Anstieg, ne? Das ist dann ja wirklich eine Statistik, die du dann halt sozusagen auf deinen Zoo guckst. Ja?
Genau.
Im Endeffekt guckst du eine Statistik auf deinen Zoo. Du guckst nicht mehr irgendwie den Code und sagst, okay, folgende Prozeduren, das machst du natürlich auch, aber
das ist
halt diese, genau, das ist dann halt natürlich das der nächste Schritt. Aber ich finde, also ich bin jedenfalls nie in meinem Programmierleben halt an eigentlich schon, weil ich halt irgendwie teilweise an irgendwelchen
spätestens Performance, wenn du merkst, dass du langsam wirst, genau, da musst du halt dir was überlegen, warum bist du so langsam.
Ja, ja, klar.
Und dann hast du, hast du die Werkzeuge, also wenn die keine, das ist eigentlich ist es gut, wenn du da nicht auf den Code gucken musst, wenn du auf den Code gucken musst, heißt das, du bist auf dich allein gestellt. Wenn du Werkzeuge hast, die dir erstmal so einen Blick von Ferne geben, wo du erstmal, da ist es langsam und dann kannst du anfangen, da reinzugehen an den entsprechenden Stellen. Das ist eigentlich viel, viel besser. Also es gibt für dieses iOS und Objective-C gibt es schon einen ziemlich guten Werkzeug-Zoo und hier Xcode. Und das ist ja auch da ist, glaube ich, Swift jetzt auch nochmal spannend, weil ich habe das schon länger gesagt, dass ich eigentlich, wenn Anfänger, also es gibt ja so zum Beispiel Rails Girls, also diese Camps, wo insbesondere Frauen Webprogrammierung beigebracht wird und sowas und aber eben auch so sonst gibt es ja so Kurse, die so Programmieren beibringen, das scheint ja gerade relativ hip zu sein, hier Fiona hat ja auch Programmieren gelernt und sowas und ich habe da auch mal drüber nachgedacht, also Diana hat auch mal überlegt, ob sie nicht ein bisschen programmieren sollen, war da auch bei diesem Rails Girls Camp und in dem Rahmen habe ich dann so gedacht, eigentlich ehrlich gesagt, wenn ich jetzt mit irgendwas anfangen würde, mit einer Programmiersprache, ich würde tatsächlich mit Objective-C anfangen. Das ist zwar jetzt nicht so die leichteste Programmiersprache, mit der man anfangen kann, also das geht sicherlich was mit anderen einfacher, aber auf der anderen Seite, also wenn man Webprogrammierung lernt, da muss man ein bisschen Backend lernen, da muss man Frontend lernen, man muss HTML lernen, man muss CSS lernen, also braucht man wirklich so ein ganz kleines Eimerchen voll Programmiersprachen oder Sprachen, die man kann, bevor man überhaupt eigentlich eine Webseite so vernünftig zusammenkriegt und halbwegs hübsch und sowas. Das ist halt, braucht man da nicht. Da muss man zwar eine relativ komplexe Sprache lernen, Objective-C, aber man hat wenigstens nur eine. Das zweite ist, dass die Werkzeuge halt, es gibt halt Xcode von Apple, das ist gut, das kann man sich kostenlos runterladen. Es gibt Videos, es gibt Bücher, es gibt alles mögliche Zeug und so ein ganzes Ökosystem an Dingen, wo man sich informieren kann, in wirklich hoher Qualität. Es gibt halt diese ganzen WWDC-Videos. Und das Einzige, was davon ein bisschen abgehalten hat, war die Sprache. Und jetzt hat Apple diese neue Sprache gemacht, die perfekt dafür ist, um gelernt zu werden. Und das ist wirklich was, das ist...
Ja, das ist ja der Punkt. Also das ist halt, ganz viele Leute sagen ja auch irgendwie mittlerweile, wenn du anfangen willst, dann lern dann Python, weil Python halt irgendwie so eine sehr, sehr cleane, sehr, sehr einfache und sehr, sehr einsteigerfreundliche Sprache ist, die aber trotzdem gleich zu Erfolgserlebnissen kommt.
Ich glaub, Python soll auch sehr, sehr mächtig sein. Setze ich mich mal ran, wieder ein bisschen Python zu lernen, weil ich auch...
Ich hab's auch mal probiert, ja.
Das wollte ich das letzte Mal im Urlaub, da habe ich angefangen. Genau, da scheiterte es daran, dass ich dann dass das WLAN so schlecht war, dass ich auf meinen Kindle das Python-Handbuch nicht bekommen habe. Naja. Aber das ist, genau, Python ist, aber in Python, also kann man garantiert geile Sachen machen, ohne Frage. Also wenn ihr Python lernen wollt, lernt Python.
Man kann kein iPhone-App schreiben.
Kannst keine Apps schreiben. Ich meine, es ist schon irgendwie, ehrlich, also ich glaube, es ist schon was anderes, ob man jetzt so 5 Zahlen auf einer Konsole und vielleicht noch eine Grafik sieht oder ob man tatsächlich auf seinem Telefon durch eine Liste scrollen kann.
Das ist schon geil, ja.
Und so. Und dieses Swift könnte, und halt, bei Swift gibt's jetzt...
Also du hast jetzt aber schon Swift, hundertprozentig bin ich mir sicher, du hast schon runtergeladen, hast schon was damit gemacht, hast schon ein paar Sachen geschrieben.
Ich habe auch ein bisschen, ja, ich habe mir auch schon ein paar Videos angeguckt, ich habe auch das Handbuch angefangen zu lesen.
Okay, okay. Also das hält, was es verspricht, also...
Naja, ob es jetzt im Detail das alles hält, das wird man dann sehen, ja, klar, wenn man, klar. Also die Sprache ist auch deutlich noch nicht fertig, muss man auch sagen. Ja. Also da
ist es auch buggy oder was?
Also die Sprache in sich selber ist ausdefiniert, aber es fehlen noch Features. Also was ich zum Beispiel ganz bitter vermisse, ist, also ich glaube, da funktionieren einfach die alten Funktionen, aber sogenanntes KVO, aber das ist jetzt wirklich ins Detail, dass sie dafür nicht irgendwie irgendwelche geilen Funktionen haben, um das wirklich einfacher benutzbar zu machen und dergleichen mehr. Aber da ist noch Luft nach oben. Aber es ist halt wirklich, du schreibst viel weniger Code. Du fängst dir erstmal an, diese ganzen Semikolons wieder abzugewöhnen. Das ist eine reine Gewöhnungssache. Und dann hast du nachher dann doch erstaunlich kompakten Code. Und an einigen Stellen, finde ich, haben sie es auch ein bisschen übertrieben. Aber an anderen Stellen, es gibt schon einige Features in der Sprache, die echt echte Aha-Erlebnisse sind. Und also was halt ein wirklich hübsches Feature ist, und das ist, glaube ich, auch was, warum ich glaube, dass es auch gerade in Amerika an Unis auch gelehrt werden wird, dadurch stärker, ist halt, es gibt halt in Xcode dieses Playground. Dann macht man sich quasi so ein Dokument auf und schreibt da Code rein und der Code wird sofort direkt ausgeführt und man sieht die Ergebnisse so in so einer kleinen Spalte daneben so ein bisschen und hat so eine Möglichkeit, die dann auch so ein bisschen grafisch ausgewertet zu sehen. Und das ist natürlich zum einen einfach, wenn man mal so ein bisschen experimentieren möchte, wenn man mit einer Funktion, also ich sehe mich das durchaus auch selber benutzen im Alltag, weil es gibt genug Einsatzzwecke dafür, aber natürlich erst recht, wenn man irgendwie eine Sprache neu lernt und dann nicht jedes Mal sozusagen, jetzt drücke ich auf Run und jetzt führe ich die ausdrücken zu müssen, sondern die dann live zu sehen, wie die dann vor den eigenen Augen ausgeführt wird und sobald ich oben eine Zahl ändere, wird dann halt der ganze Code, also ändern sich alle Ergebnisse mit und ich sehe, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Das ist schon wirklich ein sehr schönes Feature. Also es ist, davon bin ich sehr angetan. Und wer jetzt, es gibt da ein sehr tolles Video, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie heißt, müsste ich jetzt mal googeln. Michi ist gerade auf Klo, darum kann er leider nicht für mich googeln. Und ich glaube, das Video heißt Stop Drawing Dead Fish. Genau, und das ist von Brett Victor. Und das ist auch so ein Video über Programmierung und über Grafik und über grafische Programmierung. Und der denkt halt sehr, sehr stark in so Richtung, wie kann man denn visuell programmieren? Wie kann man denn Programmierung für jedermann ermöglichen? Und eben nicht nur irgendwelchen Leuten, die in der Lage sind. Und das ist ja wirklich für jeden schwer, irgendwie aus einer Grafik Code zu machen, also sozusagen, wie beschreibe ich denn Programmiercode, wie beschreibe ich denn ein Gesicht in Programmiercode? Das ist ja oder eben eine bestimmte geometrische Figur oder sowas. Das ist ja wirklich und wie sich dann rausgestellt hat, ich habe von diesem Brett Victor, also dieses, wie gesagt, Stop Drawing Dead Fish, falls das irgendjemand, schmeiß mal in den Chat, vielleicht hat ja jemand Lust darauf, das in die Shownotes zu packen. Und der ist und der hat auch so wunderbare Entwicklungsumgebung, die er dann immer bei seinen Demos zeigt, die dann so wo man dann so kleine Regler hat, in denen man Variablen nachstellen kann und Farben direkt im Code bearbeiten kann und sowas alles. Und dann fragt man sich immer, woher hat der das, wer entwickelt das, wieso kann man das nicht kaufen? Und ich glaube, der steckt jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, auch mit bei Swift drin. Also das nimmt alles, ich finde, das nimmt eine sehr gute Richtung. Das ist sehr, sehr schön. Also wenn ihr Lust habt, schon immer Lust hattet, irgendwie mal ein bisschen programmieren zu lernen, jetzt könnte eine gute Zeit sein, anzufangen. Ich habe selbst die ganz alten Hasen haben euch höchstens 20 bis 30 Stunden Vorsprung gerade im Augenblick noch. Das ist,
man kann jetzt ganz groß rauskommen jetzt
bei. Ja, und es sind einfach ein Haufen Hürden, die vorher existierten und es wird selbsterklärend wird es dadurch nicht, aber es sind einfach viele Dinge, die einen vorher vielleicht ein bisschen abgeschreckt haben, sind jetzt einfach weg.
Leiser als vorher?
Ach komm, du warst vorher schon immer viel zu laut.
Hallo?
So, genau. Also Swift ist könnte eine tolle Sache werden.
Hier schreibt mal jemand, Swift gleich Smalltalk without image, but funny type interface.
Funny type interface? Welches funny type interface?
Keine Ahnung.
Ach so. Okay.
Ja, Smalltalk ist ja auch so eine, das ist ja eine sehr, also das war ja mal nur.
Ja, aber das sind nicht nur Smalltalk-Elemente, das sind wirklich, ich habe irgendwo eine Latte an Programmiersprachen gesehen, von denen sie sich da haben inspirieren lassen.
Das ist also sozusagen so ein Best-of-Kompilier.
Es gibt auch welche, die sagen, das ist Dylan 2.0.
Dylan, was ist das?
Dylan, das ist, also das heißt, da weiß ich nur von Tim von, weil der davon, als ich Tim Pritlove kennengelernt habe.
Tim Pritlove, kennt ihr?
Genau. Ich wollte jetzt den Nachnamen nochmal dazu sagen, weil ansonsten weiß man ja
Tim.
Den Tim. Ich kenne ja, also hier über uns.
Ja.
Als ich den kennengelernt habe, hat der mir ungefähr 2 Stunden lang von Dylan erzählt, der Dynamic Language,
okay.
Die aber auch nach Bob Dylan benannt ist, weil der Typ, und das war nämlich 1994, also vor 20 Jahren quasi, hat Apple Dylan rausgebracht und damals sollte Dylan so die große Sprache werden. Jetzt sagen einige, das hat ja auch so viele Dylan-Elemente, dieses Swift. Also es ist offensichtlich scheinlich.
Dylan hat sich anscheinend ja nicht durchgesetzt.
Offensichtlich nicht.
Aha, okay.
Wobei 1994 ging es Apple auch so dreckig, dass man eigentlich. Die konnten gar nichts mehr.
Das ist aber sag mal, die Sprache selbst ist nicht Open Source oder sowas. Ist jetzt nicht so, dass.
Nein, im Augenblick zumindest
nicht. Die wird auch dann sozusagen auf das Mac-Universum, iOS-Universum.
Das ist die Sprache, die auf das Mac- und das iOS-Universum begrenzt sein wird, ja.
Okay. Was ja eigentlich nicht gut ist, weil eigentlich willst du doch auch, dass diese Sprache. Ich kann mir gut vorstellen, du willst halt eine möglichst große Entwicklerbase. Ja, du hast ja so einen zweiseitigen Markt, ja, du willst halt irgendwie möglichst viele Entwickler für dich haben. Und dann macht es doch eigentlich Sinn zu sagen so, hier, wir machen diese Sprache Open Source, die soll halt irgendwie überall implementiert werden können, sodass wir halt möglichst eine breite Entwicklerfront uns generieren können, die halt für uns Applications baut. Ich meine, schau mal, ne? Bestes Beispiel dafür war doch damals die Jungs von Palm, die dann irgendwann mit dem Palm Pre rauskamen, wo sie halt ein komplettes OS auf JavaScript-Basis gebaut haben.
Und wir wissen ja alle, was das für ein durchbrennender Erfolg war.
Das war ja auch, aber ich meine, die Kalkulation war ja aber durchaus reasonable zu sagen, es gibt halt einfach unglaublich viele JavaScript-Entwickler und wir können die ganzen JavaScript-Entwickler jetzt hier für uns als App-Entwickler halt.
Das stimmt. Aber das stimmt immer nur begrenzt. Also zum einen ist natürlich, also so eine eigene Sprache zu entwickeln, muss man sagen, hat jetzt auch bei Weitem nicht jeder die Ressourcen. Also Palm hatte damals schlicht und ergreifend nicht ansatzweise die Ressourcen, um eine eigene Sprache oder irgend sowas dergleichen zu entwickeln. Das musst du ja erstmal hinkriegen. Die musst ja nicht nur eine Sprache entwickeln. Ich glaube, das ginge noch im Zweifelsfall, sondern musst auch die ganzen Werkzeuge entwickeln, damit die wirklich gut funktioniert und sowas. Und das ist halt ein Wissen, das haben nicht so irre viele Firmen. Also das ist, also das hat halt und Apple hat sich dieses Wissen auch massiv aufgebaut. Also die sind da seit Jahren dran mit LLVM und diesem ganzen Zeug. Und das ist langsam fangen sie da diese Früchte an zu ernten, die sie damals gesät haben. Das ist wirklich, da kann man gerade bei zugucken. Also sie haben ja auch vor ein paar Wochen haben sie ja auch angekündigt, dass sie WebKit jetzt schneller, das ist auch in der Keynote aufgetaucht, dass WebKit jetzt ja ein bisschen schneller ist als
Chrome. Genau, das habe ich jetzt auch, genau, das war auch übrigens mein Gedanke dahinter zu fragen, ganz am Anfang, ob das irgendwie JavaScript basiert ist oder irgendwie oder vielleicht sogar einfach teilweise eine Codebasis teilt, weil ich mir denke, also beziehungsweise die JavaScript-Implementation von Apple, weil sie ja tatsächlich diese Benchmarks da so stolz hervorgezeigt haben.
Ja, also so extrem abwegig ist das jetzt gar nicht. Also was halt Apple gemacht hat, ist, die haben, und das ist jetzt auch komplett Open Source, Die haben damals, ich weiß nicht, ob sie es mit begründet haben, auf jeden Fall haben sie sehr, sehr früh den Entwickler von LLVM oder das ganze Team darum aufgekauft. Das ist so eine ganze Compiler-Ebene, also die Schicht, die dafür zuständig ist, Programmcode in nachher Maschinencode zu übersetzen. Und da gab es dann nur so relativ mono, da war halt GCC, also der GNU-Compiler, der GNU-C-Compiler, war so das Mittel der Wahl. Und das war halt so ein monolithischer Block. Da hast du auf einer Seite hast du Code reingeschmissen und auf der anderen Seite kam Binärcode raus, der nachher auf deinem Computer lief. Und wenn du irgendwie einen neuen Prozessor rausgebracht hast, dann musstest du halt einen neuen GCC schreiben.
Ja.
Und wenn du noch für eine zweite Programmiersprache den GCC mit deinem Prozessor unterstützt, dann musstest du dafür noch einen neuen Compiler schreiben. Da gab es halt ein ziemliches Compiler-Wust. Und LLVM räumt das extrem auf. Also bei LLVM ist das so, da wird eine Sprache wird übersetzt in eine Zwischensprache.
Stimmt, genau.
Ja. Und diese Zwischensprache kann dann entweder direkt so ausgeliefert werden und dann quasi auf dem Computer des jeweiligen Users ausgeführt werden, was dann zum Beispiel auch zu solchen...
Aber es ist nicht so ein Bytecode,
wie bei
JavaScript.
Das ist doch Bytecode, ja.
Wie bei Java, meine ich.
Doch, das ist Bytecode. Okay. Das ist, also dieses Bytecode, das führt dann dazu zum Beispiel,
man muss dazu sagen, also wir müssen es vielleicht mal ein bisschen auflösen für Leute, die das nicht kennen. Also wenn wir jetzt zwischen Skriptsprachen und Compilersprachen sprechen, den Unterschied, dann meinen wir damit, dass Skriptsprachen halt in Echtzeit von einem Interpreter ausgeführt werden, also in Echtzeit übersetzt werden in Prozessorbefehle.
Ja.
Oder sag ich mal in
also ich glaube der wenn man
und Compiler heißt halt, dass sozusagen im Vorhinein wird das gesamte Programm in in Prozessorbefehle übersetzt, sozusagen,
genau. Dass
halt dann tatsächlich alles nur noch Prozessorbefehle sind, was eigentlich dabei rauskommt.
Also wenn ihr den Code, wenn zum Beispiel bei JavaScript, wenn ihr irgendwie in eurem Computer den Code selber sehen könnt, nämlich bei JavaScript, indem ihr einfach die entsprechende JavaScript-Dateien öffnet, dann, also da wird quasi der Programmcode zum User ausgeliefert und erst auf seiner Maschine übersetzt, üblicherweise. Und bei vorkompilierten Sprachen ist es halt so, die werden halt beim Programmierer kompiliert, jedes Mal, wenn man sie ausführt, und dann wird nur noch der Maschinencode an den entsprechenden User ausgeführt. Und Bytecode ist halt ein Zwischenschritt dazwischen. Das ist übersetzt, aber eben nicht in den Maschinencode selber, sondern eben in eine Zwischensprache, die sich dann sehr schnell in den Maschinencode für die jeweilige Maschine übersetzen lässt. Und das hat Java so gemacht. Und das ist bei LLVM auch durchaus möglich. Und das führt dann zu so spannenden Sachen wie, dass sie...
Genau, also das wollte man ganz gut... Diese Bytecode-Geschichte ist halt so ein Zwischending. Ne?
Genau.
Also es wird halt in so eine generischere...
Es wird für einen Prozessor übersetzt, den es quasi gar nicht gibt.
Genau.
Für einen virtuellen Prozessor.
Genau, im Endeffekt ist eine Virtual Machine, die da läuft, die die standardisierte Prozessorbefehle in tatsächliche Prozessorbefehle ausführt
und
übersetzt, genau, und das ist dann so ein bisschen schneller als Skriptsprache und dann aber doch.
Das kann sehr, sehr, sehr schnell sein. Es gibt Einsatzfälle, da ist es schneller als nativer Code.
Ja, genau, ja.
Also
gerade bei LLVM, das ist ja genau der Punkt, dass LLVM ja auch ganz, ganz viele Szenarien kennt, die wo es Code optimiert einfach, wo es sagt irgendwie, okay,
Nein, nicht nur das, die können auch, also was bei LLVM zum Beispiel eine spannende Sache ist, die übersetzen das in diesen Bytecode und dann gibt's ja mittlerweile nicht nur, hat ja nicht nur deinen Hauptprozessor, sondern deine Grafikkarte, die ist ja auch sehr mächtig. Es gibt halt relativ viel Code, der auf der Grafikkarte eigentlich viel schneller ablaufen würde, als auf deinem Hauptprozessor.
Das erkennt LLVM von alleine
und,
oder was?
Das Betriebssystem kann sagen, du, mein Rechner hier, der hat einen schnell genügend Grafikkarte, gib mir doch den Code mal einfach für die Grafikkarte. Ja.
Also Fließkomma-Zahlenberechnungen beispielsweise sind halt viel, viel schneller auf der Grafikkarte.
Alles, was sich parallelisieren lässt, genau. Eigentlich. Ja. Und das war vorher quasi. Und was halt, wenn ein neuer Prozessor rauskommt, also es wird halt trotzdem auch intern sozusagen bei LLVM in diesen Bytecode übersetzt und dann nachher nur noch, wenn halt Intel oder ARM oder wer auch immer einen neuen Prozessor rausbringt, dann brauchen sie halt nur noch in Anführungsstrichen, zu sagen, okay, wir passen nur noch diesen Bytecode, der dabei generiert wird, an unseren Prozessor. Das heißt, jede Sprache, die nach LLVM kompilieren kann, ist dann automatisch für diesen Prozessor angepasst. Und wenn du eine neue Sprache schreibst, dann brauchst du nur noch quasi in diesen relativ leicht zu erzeugenden Bytecode zu übersetzen.
Okay, ja.
Und die Optimierung für die...
Das hat natürlich für Apple auch viel einfacher gemacht.
Total.
Ne? Zu sagen, okay, wir müssen jetzt nicht mehr irgendwie für Intel-Prozessoren schreiben, sondern wir schreiben es nur noch für unseren LLVM-Interpreter.
Genau. Und das funktioniert dann genauso fürs iPhone, für ARM, und das funktioniert dann für den Mac. Und wenn wir irgendwann mal die Plattform wechseln wollen, funktioniert es dafür auch. Und für die Grafikkarte funktioniert es gleich mit. Ist alles, ist uns doch egal, so nach dem Motto. Und da sind die, und da ist halt JavaScript, hat halt Apple jetzt eben gesagt, ja, also wir haben da jetzt noch so ein weiteres, also es sind verschiedene Stufen, eben sozusagen, wenn der User nicht zu doof ist, tatsächlich machen die so Checks, also wenn der eine Variable, die einmal ein Int ist, auch gefälligst mal ein Int sein lässt und daraus nicht irgendwann ein String macht, dann schalten wir die nächsten Optimierungsstufe ein, und wenn wir das dann auch ein paar Mal gemacht haben, dann nochmal die nächste.
Also das JavaScript wird intern auch wiederum in die Bytesprache.
Exakt.
Alles klar.
Das ist jetzt das, was sie machen, dass sie nämlich LLVM benutzen, um dann quasi im Safari, während du ihn benutzt, wird dann aus deinem JavaScript mal nativer Code gemacht.
Mhm.
Und also das passiert auch schon längere Zeit, also das ist auch absolut gang und gäbe, schon seit Jahren.
Ja.
Aber halt nochmal jetzt eine Optimierungsstufe hinten dran, und dafür haben sie dann auch wiederum ihren LLVM genommen. Und das ist, wie gesagt, da kannst du zugucken, wie sie irgendwann mal diese Saat in den Boden gepackt haben und gesagt haben, das machen wir jetzt mal ein bisschen, und sie jetzt an allen möglichen Stellen abgreifen.
Geil. Na, das ist natürlich echt geil, auf jeden Fall.
Und das ist was, wo sie im Augenblick auch, also programmiersprachentechnisch, wesentlich besser dastehen als Google. Also da ist ja Google gerade in einer echt verzweifelten Situation.
Die haben sich da echt irgendwie auf dieses Java eingeschossen.
Genau.
Und ich meine...
Auch noch auf eine veraltete Version von Java.
Ja.
Wo sie keine Updates machen.
Achso, die können keine Updates machen?
Naja, sie machen es, also sie haben es bisher nicht gemacht. Das ist Java 7 und ich glaube, die aktuelle Version ist Java 9 oder Java 10. Und ist halt nicht ihre Sprache, also sie können...
nicht abwechslungskompatibel Java oder was?
Es gibt neue Features, die sind halt in Java 8 vorhanden, die kannst du halt in Java 7 nicht nutzen.
Weil Java ist ja nun auch, man muss ja sagen, ist ja auch extrem viel schneller geworden. Ne?
Also ja, natürlich. Haben ja
auch
natürlich.
Eine ganze Menge getan in der Hinsicht.
Aber das heißt, es ist ja nicht nur die Geschwindigkeit, sondern wie komfortabel lässt sich eine Programmiersprache schreiben, wie schnell lässt sich programmieren, wie viele Fehler mache ich beim Programmieren. Das ist auch das, woran sich sehr viel, wo sich die Spreu vom Weizen trifft. Und da ist halt...
Das mit anderen Worten, man müsste eigentlich auf dem Java-Bytecode-Ebene eigentlich mal auch wieder eine neue Sprache designen.
Das passiert auch regelmäßig mal.
Echt? Okay.
Es gibt sehr, sehr viele Sprachen, die Java-Bytecode erzeugen.
Oh, okay.
Scala ist so eine relativ beliebte. Groovy war mal eine Zeit lang sehr hip. Du kannst auch Python in die Java-VM übersetzen und so eine Späße. Also kannst da sehr viele Programmiersprachen, aber es ist halt die offizielle Sprache ist nach wie vor Java von Google und ich sitze jetzt den ganzen Tag mit Android-Entwicklern zusammen und auch die sagen, ja, also da ist Google echt gerade, also so das, was Apple jetzt so, da wird es langsam peinlich mal mit, dass die noch nicht diese Unterstützung für diese, für Sharing vernünftiges hatten und diese Extensions, ist es eigentlich so quasi, das ist der schwarze Fleck bei Google sehr, oder bei Android sehr stark, diese Abhängigkeit von Java, wo sie auch gerade nochmal in einer richtigen Scheiße stecken, weil jetzt hat ja Oracle auch einen Prozess gewonnen.
Okay.
Google hatte ja Java komplett neu entwickelt, mit jemand, der es angeblich überhaupt nicht kannte und sowas, und haben halt von Grund auf die Sprache, also haben halt die API komplett nachgebaut. Und jetzt hat halt Oracle gerade hat geklagt darauf gegen Google, hat gesagt, wir haben ein Copyright auf die API, also auf die, welche Befehle gibt es in einer Sprache und sowas. Okay. Und da hat jetzt gerade ein Gericht gesagt, ja, Oracle hat recht, ihr habt da ein Copyright drauf. Was das an, also ist natürlich mal wieder im wüsteste Copyright-Entscheidung, die wahrscheinlich an Dummheit nicht zu überbieten sind.
Ja.
Diese Scheiße, okay. Ja, aber es setzt halt Google gerade extrem unter Druck, weil halt wie heißt der Allison? Der irre Larry Ellison von Oracle halt jetzt mal eben Google an die Gurgel kann und sagt...
Ist ja nicht der Erste, ne? Wir müssen ja auch irgendwie Lizenzgebühren für jedes Android an Microsoft überweisen.
Ich glaube, mittlerweile verdient jeder an Android Geld, außer Google. Also es ist Apple verdient Geld dran, Samsung verdient Geld dran, Microsoft... Oracle, alle verdienen Geld nur.
Und IBM hat doch bestimmt auch Patente, die sie da durchklagen.
Ich glaube tatsächlich. Auf jeden Fall muss Google da auch, also das heißt nicht, dass sie das nicht können, kann natürlich sein, dass sie jetzt in 2 Wochen mit einer neuen Programmiersprache da ist und die nochmal 1000-mal schicker ist als Swift, aber da hat Apple echt gut vorgelegt. Mhm. Und ansonsten, auch so Kleinigkeiten, also dass zum Beispiel bei der Tastatur auch endlich mal wieder was passiert, weil die ja nun auch nicht, also ich meine, da ist jetzt, dass die noch auf dem Stand von 2007 ist, da ist ja auch einiges passiert, dass sie da mal gesagt haben, naja, okay, da müssen wir mal wieder ran, finde ich begrüßenswert, dass sie sogar die Möglichkeit anbieten, dass man eigene Tastaturen installieren kann.
Ja, das ist ja auch so eine Sache, die Android-User sich immer auf die Brust geschlagen haben, zu sagen, aber ich kann mir eigene Tastaturen.
Ja. Finde ich total unäppelig.
Ja, eigentlich schon, ne?
Vielleicht brauche ich es auch nicht.
Es gibt aber tatsächlich so viele Leute, die wirklich auch darauf schwören, was für geile Android-Tastaturen es gibt, halt so mit irgendwie Swipe, Dings und so. Also, das ist auch ehrlich gesagt ein Universum, das ich jetzt selber noch nicht ausgelotet habe.
Wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt drauf, welche Folgen es hat. Vielleicht werden wir alle bei der Standard-Tastatur bleiben, aber wir müssen es nicht. Mhm. Alle gut. Aber dass sie da an solchen Punkten, was mich persönlich gefreut hat, weil ich ja immer noch an einer Foto-App sitze, dass sie angekündigt haben, dass sich die APIs für die Fotos komplett geändert hat und ein bisschen moderner geworden ist. Mhm. Also sie haben wirklich sehr, sehr viele Bereiche des Betriebssystems angefasst, die einfach jetzt besser werden.
Die aber auch einfach irgendwie auch überflüssig waren, sorry, muss man mal sagen.
Nein, nicht alles davon. Also ich finde, CloudKit finde ich spannend. Mhm. CloudKit ist überhaupt diese ganze, also iCloud hat jetzt quasi dieses, sie haben jetzt plötzlich das Dateisystem für sich entdeckt, schweren Herzens vermute ich mal, gab wahrscheinlich lange interne Diskussionen, dass Apps auch auf andere Sachen zugreifen können und jetzt gibt's ja sozusagen, bringt Apple dann macOS Yosemite heißt das, ne? Mhm. Bringt dann ein
Oder Yosemite?
Yosemite
ist, glaube ich, richtig.
Bringt jetzt quasi so ein kleines Dropbox mit, wo man dann seine Dateien synken kann. Funktioniert auch unter Windows, funktioniert auf dem iPhone, funktioniert auf allen Apple-Geräten. Aber auch da kann man dann wiederum sagen, also wenn man keinen Bock auf Apple hat, dann kann man da auch seinen eigenen Service hinterpappen. Also da wird Dropbox wird genauso quasi, kann man da genauso hinterpappen als seinen Sync-Dienst oder hier. Wie heißt das? SkyDrive oder meinetwegen auch wahrscheinlich auch OwnCloud und entsprechende Dienstleister. Mhm. Also wenn du nicht deine Daten bei Apple hosten, ja okay, dann hostest du halt nicht bei Apple. Dann, aber du musst halt auf diesen ganzen Komfort nicht verzichten.
Okay, gut. Mhm.
Das finde ich echt eine, also da waren sie ja früher immer so sehr stark, nein, nehmt unseres und nur unseres und sonst gar nichts. Und jetzt plötzlich, okay, wir haben's, aber ihr müsst nicht bei uns. Ja. CloudKit ist eine spannende Sache, insofern, das gibt einem die Möglichkeit, bin ich mal sehr gespannt, wie weit das erstmal geht, muss ich mir auf jeden Fall nochmal was so angucken. Aber dass du einen Teil deiner Programme quasi, also dass du, wenn du irgendwie wenn du Daten speichern willst, zum einen, aber auch wenn du Code ausführen willst, dass du das teilweise auf Apples Servern machen kannst. Also du musst das nicht alles auf dem Gerät machen, sondern du kannst das auch bei Apple direkt machen. Okay. Und wenn du
du kannst auch sozusagen Rechenzeit da.
Wenn ich das richtig verstanden habe, war es auch Rechenzeit und vor allen Dingen auch Datenspeicher. Du kriegst wirklich unglaubliche Mengen an Datenspeicher, wo du dann zum Beispiel eben, was Apple ja auch selber macht, eben so dieses, okay, egal wie viel Speicherplatz du auf deinem Gerät hast, wir speichern trotzdem alle deine Fotos bei uns. Hm. Und die sind dann halt nicht auf dem Gerät. Kümmere dich nicht drum, sind sie halt nicht. Die sind, wir kümmern uns schon drum.
Sind halt irgendwo.
Ja.
NSA, ist geil.
Alles
läuft.
Läuft, ja.
Aber einfach keine Sorgen machen.
Ja.
Es macht dir doch keine Sorgen, Mensch. Kommst du nicht weg, die da.
Seit wann bist du denn so drauf?
Nein, ich will ja nur ein bisschen rumpolemisieren. Ja, ja. Stimmt,
also hast ja auch recht. Aber es ist so schön.
Ja, ja, klar.
Ist auch. Ich meine, aber man kann ja auch OwnCloud dahinter. Guck mal, dann kann man seine ganzen.
Ich meine, der Punkt ist halt der. Ne? Also, wenn ich halt irgendwelche Fotos habe, dann will ich sie ja auch mit dir scheren. Und da du jetzt bei der NSA arbeitest, ist das ja praktisch schon eingebaut.
Du fängst aber auch schon an, damit das Facebook mit der NSA gleichzusetzen.
Nein, nein, ja, das ist wirklich für mich. Nein, das ist wirklich reine Polemik.
Ja. So fängt's immer an. Weißt du, ich glaube nämlich auch, dass ich habe irgendwann mal als 18-Jähriger.
Mich nervt ja diese Gleichsetzung eigentlich total. Und ich habe mich auch und in meinen Blogposts wende ich mich immer dagegen. Das muss man jetzt dazu sagen. Also der unbedarfte Hörer weiß es vielleicht gar nicht. Ich bin ja eigentlich jemand, der das ja ganz lax sieht, so, ne? Mit irgendwie, hab die NSA jetzt ja, halt so irgendwie meine Daten sieht oder
so
nicht.
So,
ich mache sowieso alles öffentlich, da kann auch die NSA da halt zuschauen.
Kennst du diese hässlichen, weißt du, so diese Vorhänge, die so aus so Schnüren, aus so Perlenschnüren bestehen?
Ja. Oh Gott, das war in den 70ern, 80ern.
Genau, und da fragt man sich doch, was hat die, genau. Und dann stellt man irgendwann fest, so mit Mitte 20, haha, ich hänge mir mal hier total ironisch, hänge ich mir das mal auf, weil ich das damals schon so scheiße fand.
Ja, ja, ja.
So, und dann hängt es dann 10 Jahre später da und ist plötzlich total unironisch.
Nee, absolut.
Und dann hängt es da. Und genauso so fängt es an.
Absolut bei dir. Ich glaube, fast alle Habits, die man so entwickelt auf der Zeit, entwickelt man zuerst ironisch.
Ja. Und dann plötzlich
und irgendwann hat man sich so dran gewöhnt. Also ich glaube auch tatsächlich, ohne Scheiß, dass Satire einen großen Beitrag dazu liefert, die Dinge einzuführen, die sie eigentlich karikieren möchte. Sie überspitzen ja ganz oft irgendwelche Entwicklungen, die sie halt sehen in der Gesellschaft, überspitzen sie und machen sie halt dadurch lächerlich, aber gleichzeitig gewöhnen sie die Menschen daran. Und gewöhnen sie die Menschen an den Gedanken daran. Also sozusagen sind so ein bisschen die Avantgarde daran. Also es gab so ein unglaublich geiles Beispiel von so Künstlern, die eine Art Überwachungsgewehr, bla bla bla, sich ausgedacht haben als Kunstobjekt, also gar nicht technologisch, das ist wirklich ausgedacht, aber damit halt wirklich auf so eine konkrete Waffenmesse gefahren sind und das dort präsentiert haben.
Okay.
Damit einen unglaublichen Erfolg hatten.
Sozusagen. Ja, sind sie Waffenproduzenten.
Die sind keine Waffenproduzenten geworden. Aber jeder hat sich dafür interessiert und fand das total geil. Und ich kann mir aber gut vorstellen, also die haben sich darüber lustig gemacht, aber ich glaube ganz ehrlich, die haben da Leute auf Ideen gebracht.
Ich habe ja, wo wir gerade bei Satire sind.
Ja.
Ich habe ja eine neue Satire-Lieblingsshow, die mich irgendwie mal so ein bisschen darauf gebracht hat. Ich gucke mir hin und wieder mal die Heute-Show an.
Mhm.
Und ich finde aber, und ich meine, sie ist eine Kopie der Daily Show. Da gibt's keinen Zweifel dran, aber ich finde die Daily Show nach wie vor besser. Und ich habe mich immer gefragt, was finde ich eigentlich an der Daily Show wirklich besser als an der Heute Show, abgesehen vom Timing? Und das Timing Show bei der Heute Show ist teilweise wirklich schlecht. Ich finde deren Studios viel zu groß und dergleichen mehr.
Mhm.
Aber mir ist es dann an einer anderen Stelle aufgefallen. Und zwar, da ist die Daily Show eigentlich auch gar nicht so gut drin, aber besser als die Heute Show. Und jemand anders ist daran aber richtig super. Und das ist jemand, der bei der Daily Show früher war. Und der heißt John Oliver.
Ah, ja.
Und der macht jetzt diese neue Sendung auf HBO, die heißt This Week Tonight.
Okay.
Und die hast du auch, glaube ich, das letzte Mal hier schon zitiert. Und ich bin ein sehr großer Fan.
Net Neutrality Ding, das war der
von
Hammer.
Dieses Net Neutrality Ding. Und was John Oliver unglaublich.
Der hat anscheinend öfters mal Netzthemen am Start, ne? Also.
Der hat überhaupt so über den amerikanischen Horizont hinaus Themen am Start.
Der ist ja Engländer eigentlich.
Der ist Engländer und sowas, aber also er erklärt ja auch öfters mal aus anderen Ländern. Und das ist halt so, die Heute-Show ist, haben wir doch schon immer gesagt, wussten wir doch schon immer besser und so. Ist halt immer so dieses Schenkelklopfer und immer so die Dummen da oben so ein bisschen so.
Also ich wusste übrigens gar nicht, dass der irgendwie dabei der Daily Show mal war.
Der hat auch eine Zeit lang die Daily Show moderiert, als John Stewart weg war. Und das war auch ziemlich gut, aber das war halt ein anderes Format. Mhm. Und was ich bei John Oliver so geil finde, es ist irgendwie ist es eben kein reines Comedy-Format, also nicht nur witzig, sondern eigentlich ist es ein Erzählformat, weil er erzählt halt aus anderen Ländern, genauso wie es der Weltspiegel jetzt in der ARD auch macht. Aber während der Weltspiegel das halt immer so bierernst, fünf Leute gucken zu, weil sie versehentlich nicht die Fernbedienung gefunden haben, macht John Oliver das auf eine witzige Art, indem er halt dann eben die Themen danach ein bisschen zuspitzt. Ja. Aber er erklärt unfassbar viel dabei.
Also das Net Neutrality Erklärungsvideo, das war der Hammer.
Das war fantastisch. Der hat in seiner zweiten Sendung, hat der mal eben über die Todesstrafe quasi einen kleinen Vortrag gehalten, warum Todesstrafe scheiße ist und welche Nachteile es hat und dass es doch überhaupt nicht funktioniert und bla bla bla. Mhm. Und er hat das war überhaupt, also er hat das dann halt am Anfang gesagt, okay, wir haben jetzt ein schwieriges Thema vor uns, aber ich verspreche Ihnen, wenn dieses Thema durch ist, dann gucken wir uns gemeinsam ein Video an, wie ein Hamster ein Mini-Burrito isst. Und hat halt so diesen Beitrag.
Er hat auf jeden Fall diesen Internet-Humor total drauf.
Genau. Und aber, dann am Ende gab es ein
aber,
Video.
Aber genauso bei Net Neutrality. Ja, er hat da irgendwie, er ist es auch eingeleitet, es ist ein Thema, das eigentlich so spannend ist wie die Ankündigung eines, was war das, eines Films mit so und so oder so.
Ich weiß es ja. Irgendwie. Nee, das war es ist wie ein Konzert mit Sting.
Genau. Es ist wie die Ankündigung mit Featured by Sting.
Genau, das ist nur noch das ist lang.
Genau. Und er hat das wirklich unglaublich gut hingekriegt, Net Neutrality und die Issues dabei wirklich auf den Punkt zu bringen und dann auch vor allem auch die ganzen wirtschaftlichen Konfigurationen, die da in den USA momentan sozusagen tonangebend sind, die dazu führen, zu den momentanen FCC-Entscheidungen und so weiter und so fort, das alles herzuleiten und was da eigentlich passiert.
Ich kann ja dann berichten, wie lange es bei mir dauern wird, bis ich in San Francisco einen Internetanschluss habe bei Comcast, die schlimmsten waren.
einen netneutralen
Ja, also das ist, also ich finde seine Show fantastisch. Ich gucke mir die groß sehr gerne an und der ist, und das ist im Augenblick so von diesen, also ja, es ist eine tolle Show, insbesondere weil sie auch so ein bisschen offener ist und sowas und eben nicht nur amerikanische Themen hat und auch Themen von denen, also weil man auch was dabei lernen kann beim Lachen.
Beim Lachen auch noch ein bisschen
was lernen. Lachen auch noch lernen.
Also ich muss mir das, ich kriege das immer nur so ausschnittsweise mit, aber halt tatsächlich in letzter Zeit gehäuft und das sagt mir, dass es dann durchaus da was zu holen gibt. Was ich aber nochmal sagen wollte, also ich bin jetzt gerade im Zwiespalt. Ich frage mich, ob ich jetzt gerade Net Neutrality-Thema ein bisschen trollen soll oder ob wir nochmal über Snowden-Geschichten reden wollen. Ach, ich trolle jetzt einfach mal dieses Net Neutrality-Thema in Form von, es ist jetzt tatsächlich auch so eine haltige Kuh, die für mich in Frage steht, auf dem Eis steht. Das ist jetzt auch keine neue Geschichte, so. Es ist halt einfach so, dass, gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, gibt es zum Beispiel dieses Zero.Facebook.net, ne?
Mhm.
Facebook.com.
Hallo?
Das ist halt so eine, eigentlich so eine reduzierte Mobilseite von Facebook, die es in vielen, vielen Ländern ohne, dass du einen Datentarif abgeschlossen haben musst, aufrufbar ist. So eine Art WAP-Seite, also wie man früher gesagt hat, WAP. Ja, also
nee, das ist eine stinknormale Webseite, bloß halt reduziert, ausgenommen von deinem Traffic.
Genau, und es ist reduziert. Es ist schon eine spezielle Seite.
Nee, ich glaube, sie ist insofern reduziert, dass sie halt für schlechtere Telefone
genau, gedacht und für schlechtere Telefone und schlechtere Bandbreiten und so weiter und so fort. Jedenfalls, das ist etwas, was sie jetzt schon sehr lange machen, was natürlich, wo sie halt dann spezielle Verträge haben, auch vor allem in Schwellenländern und so weiter und so fort. Und das ist natürlich erstmal ein ganz konkreter Verstoß gegen allem, was wir unter Net Neutrality verstehen.
Genau.
Es gibt ähnliche Initiativen von Google. Es gibt mittlerweile auch ähnliche Initiativen von Wikimedia.
Von Spotify gibt's sowas?
Spotify gibt's in Deutschland, klar.
Genau.
Aber ich
meine, WhatsApp, es gibt eine WhatsApp-SIM
jetzt. Aber das sind jetzt nationale Dinge und das ist die anderen Sachen sind wirklich international oder sag ich mal multinational.
Okay. Ne?
Und vor allem auf Schwellenländer ausgerichtet und zum Beispiel bei zero.wikipedia.org ist das ganz genauso. Die haben auch Verträge. Mhm. Mit Providern abgeschlossen, dass halt Wikipedia accessible ist für Leute, die sich keinen Datentarif leisten können. Und jetzt muss man sehen, dass halt tatsächlich so ein Datentarif, den man natürlich auch in Schwellenländern kaufen kann, oftmals ein Monatsgehalt übersteigt. Das durchschnittliche Monatsgehalt gerne mal übersteigt. Mhm. Und nehmen wir jetzt einfach mal so Gesetz den Fall, wir haben diese drei Dienste, Google, Facebook, Wikipedia, ja, die dann irgendwie accessible sind für Leute, die ein Telefon haben, also ein Feature-Phone wahrscheinlich, das irgendwie für irgendwie billig Geld gekauft haben. Sie haben kein Geld, sich irgendwie einen richtigen Datentarif leisten zu können. Und da frage ich mich dann halt, ob das nicht etwas Gutes ist. In Form von, das sind Leute, die halt vorher gar keinen Zugang hatten zum Internet und die auch sonst lange, lange Zeit gar keinen Zugang zum Internet hätten.
Das ist die Frage, ob sie den nicht hätten.
Economic Range auch erstmal lange Zeit nicht hätten.
Da wäre ich mir nicht so sicher, aber okay.
Also so stellt es sich jedenfalls momentan dar. Und
das würde ich tatsächlich vehement bestreiten. Weil einfach aus dem Grund, weil Wikimedia vielleicht nicht, die im Idealfall schon, aber Facebook und Google, die würden ja, also das ist ja nicht so, dass die da irgendwas bezahlen, was sie, es ist ja nicht so, dass die der Menschheit helfen sollen, sondern es ist ja einfach eine Investition, die sie tätigen und sie wollen ja ihr Geld wiedersehen.
Klar.
Und das heißt also, jemand bezahlt diesen Internetzugang. Und er muss billig genug sein, dass sowohl Google als auch Facebook sich sagen, das ist so wenig Geld, das kriegen wir über Werbung wieder rein. Und zwar eben nicht über Werbung, was man über Werbung mit Mitteleuropäern wie uns verdienen kann.
Ich wäre vorsichtig, ich glaube, diese Unternehmen denken langfristiger. Ich glaube nicht, dass sie halt so diese Sachen, das lohnt sich unterm Strich, deswegen machen wir es, sondern es geht dann ganz oft darum, auch um Marktentwicklung.
Das muss sich nicht sofort lohnen.
Und selbst wenn sie da halt irgendwie viel Geld reinbuttern, ohne was rauszukriegen,
das stimmt,
ich ehrlich gesagt glaube.
Die sind auch sehr, sehr lange bereit, da Geld reinzubuttern, aber irgendwann wollen sie das Geld auch wiedersehen. Also es ist jetzt nicht so, als ob sie da, weil das irgendwelche Menschen sind, die so weit abgeschottet sind von der Umgebung, dass ihr Internet, dass sie das pro Nase 100 Euro im Monat kostet oder sowas, sondern das sind wahrscheinlich ein paar Euro bestenfalls, wahrscheinlich eher im Cent-Bereich. Also vermutlich eine Summe, die gar nicht so weit weg ist für die Leute da. Ich vermute eher die Gründe, warum die kein Internet haben, sind halt so, dass es da halt wahrscheinlich Monopolsituationen gibt bei den entsprechenden Providern oder die Tarife entsprechend sind oder sie glauben, das nicht zu brauchen oder dergleichen mehr.
Ja, also wie auch immer, auf jeden Fall, du hast diese Situation, Datentarife sind nicht erschwinglich. Plötzlich kommen aber halt eine ganze Menge Leute an Dienstleistungen, an Kommunikationsdienstleistungen, wie zum Beispiel Facebook. Du kannst plötzlich mit Familienangehörigen ohne Geld halt kommunizieren und Dinge austauschen. Du kannst auf einmal dir Wissen aneignen über Wikipedia. Du kannst Sachen googeln und so weiter und so fort. Also, wobei googeln bringt dir ja nicht wirklich viel, weil du kannst dann ja nicht wirklich weiterklicken.
Google hat offensichtlich als sie diese Verträge unterschrieben haben, nicht allzu weit gedacht.
Ich glaube ehrlich gesagt, bei Google ist es auch gar nicht so weit fortgeschritten. Ich glaube, die machen das gar nicht so doll.
Ist ihnen das dann auch mal aufgefallen.
Soweit ich weiß, ist es auf jeden Fall Facebook und
Wikipedia. Also Facebook macht das auf jeden Fall.
Wikipedia macht das auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall da frage ich mich dann halt, inwiefern wir, ne, als so sozusagen dicke, fette, privilegierte Europäer das Recht haben, da zu sagen so, ja, aber unsere Idealvorstellung eines Internets entspricht aber nicht dieser Geschichte.
Na Moment,
deswegen finden wir das falsch und nehmen diesen Leuten jetzt oder lobbyieren dafür, diesen Leuten das wieder wegzunehmen, weil entweder ihr kriegt neutrales Internet oder gar kein Internet. Ich fühle mich in dieser Position nicht wohl, sag ich mal, ja.
Naja, aber im Endeffekt ist der Aufbruch von Netzneutralität ist ja immer, also oder sozusagen die Einhaltung von Netzneutralität ist immer, dass der Anwender quasi was, ich mache jetzt Airquotes, weggenommen bekommt. Also es ist ja, ich meine, wenn hier eben der Spot beim Spotify-Tarif ist das ja genau das Gleiche. Kannst ja einfach sagen, bei der Telekom gibt's einen Spotify-Tarif. Kannst du, wenn du über die Telekom Spotify abschließt, dann ist Musik hören quasi im Preis inklusive. Mhm. Wenn du es nicht machst, musst du halt einen höheren Datentarif abschließen. Mhm. Also du kriegst ja quasi in dem Moment, in dem das verboten wird, indem wir hier Netzneutralität hätten, würden ja diese ganzen Leute, die im Augenblick vielleicht mit einem 100-Megabyte-Tarif auskommen und trotzdem den ganzen Tag Musik hören kommen, würden plötzlich in die Röhre gucken und müssten einen größeren Tarif abschließen. Genau darum geht es ja bei Netzneutralität. Mhm. Es geht ja darum, dass eben nicht die großen Player im Markt, und in dem Fall könnte man das eben sagen, mit diesem, klar, für den Anwender da unten in diesem Gebiet ist das vielleicht erstmal nicht so komfortabel, aber auf der anderen Seite ist Facebook macht das ja eben, also haben wir ja gerade darüber gesprochen, die machen das ja nicht aus Liebe zum, oder nicht in erster Linie aus Liebe zum Menschen.
Radikal ein Monopol auf. Also vor allem der Witz ist, ich sehe da auch die Gefahren, also keine Frage. Ja. Also gerade wenn du jetzt so Schwellenländer hast und du hast dann auf einmal irgendwie, sag ich mal, 50% der Internetanwender sind dann halt mit so einem Zero-Punkt Facebook unterwegs. Genau, ja.
Da hast du keine guten Argumente gegen als kleiner lokaler Anbieter.
Vor allem du hast gar keine Chance, irgendwie ein dezentrales, alternatives Network aufzumachen, weil 50% der Leute sowieso nur auf Facebook zugreifen können. Ja, also.
Und wenn sie eines Tages genug Geld verdienen, dass es sich lohnen würde, dann sind sie alle in Sack und Tüten.
Aber ich meine, trotzdem ist halt die Frage, also das ist halt eine Abwägung, finde ich. Das ist halt nach wie vor eine Abwägung. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, nur die alleine die Möglichkeit, dass irgendwie ein Facebook-Konkurrent aus Angola kommen könnte, was ich ehrlich gesagt auch relativ unwahrscheinlich halte.
Das halte ich schon gar nicht so unwahrscheinlich. Also sicherlich kein Facebook-Konkurrent, der hier als uns den Markt hier wegnimmt.
Ja, aber ich auch lokal nicht, weil ich meine, das Internet ist halt einfach nicht lokal.
Doch, es gibt ja, also... Also Messenger-Dienste zum Beispiel sind unfassbar lokal. Das ist
da gibt's Kulturen, ja.
Also hat man ja neulich klar. Erst mit Laien und Konsorten und
aber dennoch würde ich jetzt sagen, irgendwie allein diese es geht ja nur um die Möglichkeit eines eventuellen Konkurrenten, der für Facebook auch selbst wenn es in einem Bereich der Möglichkeiten ist, dass halt ein
Nein, aber
ein
das ist ja nicht nur in dem Bereich
und so weiter und so fort. Deswegen einem Großteil der Bevölkerung den Zugang zu Facebook, den sie sonst hätten, versperren? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Also
ich finde ich find diese Sichtweise, also erstens, so irre teuer kann es nicht sein. Man müsste das also problemlos irgendwie oder vermutlich ziemlich sicher auch irgendwie anders finanzieren können. Und ich würde sagen, wenn Facebook da Geld in die Hand nimmt, das kann... Also Monatsgehälter sind das wahrscheinlich nur bei den allerwenigsten Leuten, die jetzt gerade Zugriff haben. Also ich glaube nicht, dass, ich glaube schon, dass Facebook bereit ist zu sagen, na okay, für diesen einzelnen User investieren wir mal 100 Euro, aber ich glaube, jetzt Tausende investieren die da auch nicht, um dem Zugriff auf Facebook zu geben. Das heißt also, das könnte man mit auch auf anderen Wege erreichen. Und es reduziert halt, wenn es diese Angebote gibt und wenn sich Einzelne davon freikaufen, einzelne große Firmen und sagen, hier guck mal, hast du doch kostenloses Internet und die Leute sind dann, naja, okay, dann ist ja besser als nix, dann reicht ja auch, dann sinkt halt auch der Druck, tatsächlich für echtes Internet zu sorgen. Und die Idee hinterm Netz, also die mich zumindest immer vorangetrieben haben, waren jetzt nicht, oh, guck mal, da kann ich auf genau einer Seite sein und kann den ganzen Tag mit meinen Freunden chatten, sondern für mich war immer diese große Freiheit, dass
also ich habe angefangen mit AOL und
und eigentlich war es das bis heute.
Eigentlich vermisse ich diesen Nexus bis heute, das war so schön. Nur mit AOL-Nutzern konnte ich da auf einer vielleicht brauchte das Internet gar nicht. Naja, ja, aber ich meine, ja, also ich finde jedenfalls, ich finde diese Frage nicht so einfach, weil ich auch mir nicht zutrauen würde, da jetzt auch sozusagen so das bestimmen zu wollen, zu sagen so.
Ich finde auch gar nicht, man muss die jetzt auch nicht gleich so, also diese Netzneutralitätsdebatte jetzt auf diesen Punkt so massiv zuzuspitzen.
Ich finde, der ist extrem zentral und ich glaube auch, der ist rein zahlenmäßig, ist der glaube ich auch sehr, 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 sehr relevant.
Ist er?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du guck dir mal an, wir sind doch hier irgendwie in dieser komischen Wohlstandsblase und im Endeffekt geht es jetzt darum, the next
Ja, aber wir reden jetzt wir reden Billion jetzt von
irgendwie in die ins Internet zu holen.
Wir reden jetzt von Regionen, wo Netzinfrastruktur prinzipiell vorhanden ist, weil ansonsten würde dir auch ein kostenloser Facebook-Account nicht weiter.
Das ist ja auch noch eine witzige Sache, dass sowohl Google als auch Facebook gerade daran arbeiten, halt Netzzugang in solchen Regionen halt
zu. Ich meine, da wird's dann interessanter, aber im Augenblick ist das ja nichts weiter. Da stehen ja die Telefonmasten zu und jetzt ist nur noch und die sind sozusagen schon bezahlt und jetzt ist nur die Frage, wie refinanzieren die sich? Refinanzieren die sich darüber, dass die Leute vor Ort bezahlen oder refinanzieren sie sich darüber, dass das halt irgendwelche Sponsored Accounts werden? Und ich glaube, um so irre viel Geld kann sich das jetzt hier nicht drehen aber hätte ich gerne mal Zahlen zu. Fände ich echt mal interessant.
Dann gab es noch einen schönen, übrigens von Thorsten Kleins, einen schönen Blogpost dazu. Ich weiß nicht mehr, wie hieß denn das nochmal? Thorsten Kleins, der macht dieses Notizenblog. Thorsten Kleins, eigentlich auch so ein ewiger Netzgemeinde-Urgestein, der viel auch für Heise schreibt und der hat auf jeden Fall einen schönen Blogpost darüber geschrieben, wie ich finde das aber jetzt gerade nicht mehr. Auch über Netzneutralität und dass im Endeffekt, wenn wir uns tatsächlich die Topografie des Netzes anschauen, wie sich das die letzten Jahre entwickelt hat, dann müssen wir feststellen, dass halt solche Dienste wie YouTube auch nur deswegen überhaupt so sein können, wie sie sind, weil Google extrem viel Geld in eigene Infrastruktur gepumpt hat, die sie aufgebaut haben er hat das dann so auf dieser Peering-Ebene besprochen. Ich weiß nicht, inwiefern man das auch wirklich, inwiefern das Gültigkeit hat. Aber er meint zu Recht auch, dass halt eigentlich, wenn es hart auf hart kommt und die großen Provider alle jetzt mit Google-Netzen peeren müssten oder diese Peering-Idee aufgibt. Also Peering heißt halt irgendwie verschiedene Groß-Carrier tauschen miteinander Traffic aus.
Ich darf hier so viel reinleiten, wie du mir reinleitest. Genau.
Und man sagt halt immer so Pi mal Daumen, das sind alles, im Endeffekt sind das auch alles extrem, sag ich mal, tradierte und nicht wirklich haargenau abgerechnete Sachen, sondern große Provider sagen halt miteinander so, hey, pass mal auf, ich gebe dir meinen Traffic, du gibst mir deinen Traffic und wir leiten das alles durch und berechnen uns füreinander nichts. Passt schon, irgendwie. Und das ist so dieses Peering. Und Thorsten Kleins sagt halt zu Recht, würde man diese Verträge, die jetzt, sag ich mal, schon seit Jahrzehnten sozusagen sich entwickelt haben, würde man die heutzutage neu aushandeln, ja, würde jeder irgendwie um jedes Byte irgendwie Geld streiten. Klar. Aber weil sich das einfach so eingespielt hat, dass diese großen Carrier alle miteinander Daten austauschen. Und ich sag mal so, würde dieser Kompromiss aufgebrochen werden.
Ne? Was er ja ständig wird gerade.
Ja, eben nicht. Da komme ich gleich nochmal zu. Ja. Also, wenn dieser Kompromiss aufgebrochen werden würde, dann würde wahrscheinlich sogar, würden die ganzen Provider YouTube Geld zahlen müssen, weil sie halt oder Google Geld zahlen müssen, weil sie halt irgendwie mehr Daten da tauschen als alle anderen und sozusagen in der höheren Klasse sind. Die Frage ist halt aber, ob sie das beim Peering, ich glaube, beim Peering ist das egal. Ich glaube wirklich, dass es das machen die noch irgendwie einigermaßen gut unter sich aus. Entscheidend ist immer die letzte Meile. Die letzte Meile ist eigentlich der Streitpunkt bei der Netzneutralität. Das ist dort, wo
das ist auch der Teil, der so wunderbar dominiert wird von einigen wenigen Playern. Das ist, das ist der Grund, warum es der entscheidende Punkt ist.
Und da gibt es halt lokale Monopole. Ne?
Gerade in Amerika.
Gerade in Amerika. In Deutschland geht das noch gerade so. Aber dort gibt es halt extrem viele regionale Monopole. Und dort gibt es auch echte Knappheit. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Also tatsächlich die letzte Meile von dem, wie heißen die Verteilerdinger, die hier regional stehen?
Weiß ich nicht.
Ja, auf jeden Fall von den Dingern in die Haushalte hinein.
Ja.
Dort wird dann tatsächlich die Bandbreite auch eng. Ne? Und wenn du halt irgendwie ein Haus hast, wo jeder einen DSL-Anschluss hat, wo er irgendwie dick, äh, äh, dick Zeug rausziehen möchte, dann kann das halt gerade zu Stoßzeiten wirklich eng werden.
Weil die Infrastruktur halt so scheiße ist da.
Auch klar, also da hast du halt...
Das ist im Augenblick das einzige Problem. Also genau, wenn die Infrastruktur... Genau.
Aber ich glaube, viel wichtiger ist, als dass diese Infrastruktur tatsächlich knapp wird an der letzten Meile, ist tatsächlich, dass dort natürlich auch diese
Monopole
existieren, die dann halt irgendwie sagen so, ja, also du willst zu unseren Endkunden...
Wäre doch schade, wenn dein Netflix dann scheiße aussieht. Genauso hat es ja John Oliver auch gesagt.
Ja, genau. Ja. deswegen, ich finde das dann doch irgendwie, wenn man das halt betrachtet, das Thema, dann wird es zu einem extrem komplexen politischen Wirrwarr, wo man auch teilweise auch extrem überhaupt keinen Einblick hat. Ja? Also man weiß ja auch gar nicht, wie diese Carrier jetzt tatsächlich miteinander interagieren, welche Verträge da existieren, wie...
Ich finde das ja immer einfach, wohin hätte ich denn gern, dass es geht? Ich jetzt persönlich für mich gefunden. Also in meinem Interesse ist, also ich finde so diese Vorstellung einfach auf, weil ich mich in der Historie da eher sehe, oder weil ich halt für Firmen arbeite, schon mein Leben lang, die in irgendeiner Form davon abhängig sind, dass, also die kleine Dienste schaffen und davon abhängig sind, dass andere das machen, wofür sie bezahlt werden, nämlich diese Dienste zum Endanwender bringen. Und dieses Netz, so wie es im Augenblick gerade funktioniert, mit genau diesem Peering-Abkommen, die du gesagt hast, zu einer unfassbaren Zahl an verschiedenen Diensten geführt hat. Und dass ich diesen Zustand für nicht nur erhaltenswert, sondern für beschleunigenswert finde. Also ich finde, es sollte mehr Dienste geben und es gibt eigentlich noch viel zu wenig von und es müsste eigentlich noch viel besser werden und es ist eigentlich schon viel zu zentral, es müsste noch viel dezentraler werden. Und aus meiner Perspektive wird eine Aufgabe der Netzneutralität nur dazu führen, dass diese Dienste weiter zentralisiert werden, weil machen wir uns nichts vor, im Endeffekt, also klar, im Augenblick jammert Google noch oder wer auch immer, Netflix, darüber, dass sie dafür zahlen müssen, aber irgendwann werden sie sich halt dran gewöhnt haben, dass sie da jeden Monat so und so viel zahlen müssen und wenn dann der nächste Dienst kommt, der dann Netflix Konkurrenz macht, der hat dann halt schlechtere Karten, weil er halt diesen Deal mit ComSpot noch nicht hat und die müssen dann halt erstmal rumgehen und müssen erstmal eine Abteilung von massenhaft du zuckelst hier schon so rum.
Schon wieder.
Oh Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber der sitzt hier auf wirklich wie so ein kleiner Junge mit zugekniffenen Beinen. Das ist und und das heißt also, dass jedes kleine Startup, was sich Hoffnung macht, irgendwann mal groß zu werden, dann halt eine noch größere Verkaufsabteilung braucht und noch mehr Rechtsanwälte, die den ganzen Tag über nichts machen, als irgendwie zu irgendwelchen Telcos wie der Telekom oder eben Comcast oder weiß der Teufel was wem gehen und in stundenlang furchtbar langweiligen Meetings sitzen und irgendwelche dämlichen Konditionen aushandeln für eine Ware, die eigentlich nichts kostet. Und Das ist so schön, dass das einfach alles weg war, dass dieses dämliche Aushandeln, dass das nicht mehr nötig war, sondern dass wir da einfach, dass das einfach lief. Und jetzt ist es halt, weil, oh, dann können wir 20 Euro mehr verdienen, dann darum setzen wir hier mal wieder. Ich glaube, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches, also dass es nicht in die falsche Richtung geht, aber eine Welt, in der tendenziell weniger Anwälte nötig sind, ist eine bessere Welt. Und wenn weniger oder in der weniger Verträge oder auch doof, weil ich meine, bis zu einem gewissen Grad sind Verträge und Anwälte, also Anwälte sind natürlich auch Rechtsanwälte sind tatsächlich notwendig und so. Aber ihr wisst, was ich meine. Also es ist halt so dieses, jetzt geht Spotify dahin und macht halt mit allen Deals, um schnell groß zu werden und um sich da einen Marktvorteil zu verschaffen und bla bla bla. Und das verkrustet nur diese ganzen Strukturen, die eh schon sehr verkrustet sind, nur noch weiter. Und das ist was ich ganz, ganz furchtbar finde. Und darum bin ich für Netzneutralität in der Hoffnung, dass, sagen ja immer alle, es ist sehr lustig. Wir haben eigentlich letztes Mal vor der Sendung haben wir mit Sixtus und Michi und die waren sich beide sehr einig darüber. Ich war so der Meinung, ich glaube so die großen, also bis Google fällt oder bis Facebook fällt, vergehen schon einige Jahre. Das sind mittlerweile solche Giganten geworden. Das ist nicht mehr so das plomp und einfach weg, wie wir es vielleicht lange Zeit im Netz erlebt haben. Und die beiden waren der Meinung, nee, das geht im Zweifelsfall ratzfatz. Und ich will ja eigentlich, dass die Möglichkeit existiert, dass das sozusagen jederzeit dazu gezwungen ist, innovativ zu sein und sich nie ausruhen kann auf seinen Lorbeeren, weil das halt, dann geht's schnell weiter. Und ich will, dass es, ich habe noch 40 Jahre vielleicht so auf diesem Planeten und in der Zeit muss gefälligst noch sehr, sehr viel passieren. Und wenn die Netzneutralität aufgegeben wird, dann passiert nur weniger. Und das kann ja wohl keiner wollen.
Naja, das werden wir dann sehen. Ich finde jetzt nochmal eine Sache interessant. Ich bin momentan hauptsächlich mich darüber am Beschweren dran sein, dass
dein Deutsch nicht mehr so gut ist.
Mein Deutsch nicht mehr so gut ist und dass vor allem die Snowden-Leaks dazu verwendet werden, von vielen Seiten eigene Interessen durchzusetzen.
Oh, ja.
Ich will jetzt gar nicht wieder anfangen mit dem Leistungsschutzrecht und den Verlagen, die jetzt irgendwie versuchen, da halt irgendwie jetzt sozusagen.
Da hat Niggi heute einen schönen Artikel
zu. Den Google-Blamer zu machen, echt, ja?
Und zwar, Niggi hat nämlich einen Artikel über, dass das Focus Online offensichtlich bei Bild Plus, also.
Das ist geil,
dass ja. Die bei Bild Plus die ganzen so Artikel
geil,
klauen.
Das ist so geil, ja.
Und einfach abschreiben und ein bisschen umschreiben und dann bei Focus Online reinpacken.
Ja, genau, also man muss ja sagen.
Immer brav die Quelle angeben, immer einen Link zu Google, zu Bild Plus setzen.
Es ist total legal.
Total
ist
legal.
Noch nicht mal vom Leistungsschutz, fucking Leistungsschutzrecht
genau.
Gedrückt.
Angeblich war genau gegen sowas. Und ausgerechnet von Burda, die jetzt Focus Online machen.
Das ist ein ehemaliger Bildmitarbeiter übrigens.
Ah, das auch noch dazu.
Bei Focus Online. Und die machen halt echt richtig, richtig Traffic. Genau, und man muss dazu sagen, Focus Online ist verdammt richtig gut in Sachen SEO. Ah. Und schafft es halt immer, dann halt so als erstes gerankt zu werden bei allem. Bei allen diesen Stories, die sie dann halt von Bild Plus halt abgeschrieben haben. Also das Bild Plus, natürlich die halt von Google gar nicht gerankt werden, weil sie natürlich ein Paid-Angebot sind und da gar nicht rein dürfen. Ja, den halt die ganzen Traffic für die ganzen Exklusiv-Stories halt abzuluxen.
Ja.
Das ist so geil, wie das alles nicht funktioniert, wie deren ganze
ja, aber Geschäftsideen. Vermutlich alle, sollte es auch nie so funktionieren. Wahrscheinlich sollte es. Aber also,
ich glaube mir wirklich, die sind teilweise so naiv. Die sind einfach teilweise so naiv, dass sie das wirklich nicht bedenken. Und jetzt machen sie sich das halt untereinander gerade komplett kaputt. Das ist
aber
eine schöne Geschichte, ich wollte aber was anderes machen.
Ja.
Also es gibt jetzt halt mittlerweile dann doch irgendwelche Geschäftsgebaren, die mir dann irgendwie unangenehm erscheinen. Und eins davon bin ich halt schon vor ein paar Tagen aufmerksam geworden, und das ist dieses Protonet. Protonet hat jetzt irgendwie gerade ihre Crowdfunding, ihre Seedmatch, das ist eigentlich nicht Crowdfunding, sondern das ist Crowdinvesting. Geschichte gestartet. Und
heißt das, man kriegt da irgendwann theoretisch mal was zurück?
Haben 1,5, genau. Sie haben die Funding-Schwelle von 100.000 ausgegeben und ein Funding-Limit von 1.500.000. Und die haben tatsächlich innerhalb von wenigen Tagen diese 1.500.000 zusammengekriegt. Es gibt dort ein Video. Wo die Leute,
ich hab das gesehen.
Dieses Video ist ganz grauenhaft. Es ist wirklich so, sie reiten auf der ganzen Snowden-Geschichte halt total rum und emotionalisieren die ganze Sache total ganz krass und sagen halt so, ja, und jetzt sind wir alle überwacht und das ist alles ganz schlimm. Aber jetzt haben wir die Lösung! Und präsentieren dann halt irgendwie ihren wirklich schick aussehenden kleinen Server, den sie dort halt machen wollen. Sie haben da irgendwie schon einen Prototyp vorher gemacht, der so eine Art Dateiserver ist. Also wirklich so eine Art. Also wir kennen das eigentlich alles aus den Ende 90er, 2000, da hieß das halt Intranet. Ja.
Mhm.
Irgendwie, sie haben halt einen neuen Intranet-Server gebaut, wo sie halt irgendwie so einen Dateiserver haben, wo sie spezielle Dienste nochmal machen für Fotosharing, wo sie halt irgendwelche Chat-Funktionen mit eingebaut haben und so weiter und so fort. Und das Leistungsspektrum wird nie genau genannt. Es wird halt nicht gesagt, was genau tut das Ding und was kann das alles, ja. Es wird nicht genannt, vor allem auch irgendwie, was sie dafür verwenden, welche Softwarekomponenten sie verwenden und sich.
Doch, ist irgendein Ubuntu. Hm? Ist irgendein Ubuntu, auf das sie das aufsetzen?
Ja klar, also was so das Core-Betriebssystem angeht, ja. Aber was die einzelnen Komponenten angeht, wie sie jetzt das File-Server, Chat und so weiter und so fort, was sie da machen, ich habe das jedenfalls nicht gefunden.
Ja.
Also das ist halt irgendwie nicht transparent. Dann haben sie halt irgendwie, das eigentlich einzige Leistung, die sie gemacht haben, ist halt irgendwie so ein auf Ruby on Rails basiertes Interface, Web-Interface, das sie gebaut haben. Sind auch schon aufgefallen mit ihren ersten Produkten dadurch, dass sie halt zwar versprochen haben, dass das alles irgendwie nur über den internen Server geht, aber dann irgendwie dann doch über ein Proxy im Internet alles lief, ja, irgendwie, wo dann die Daten teilweise unverschlüsselt einfach abgreifbar waren. So. Also, ehrlich gesagt, ich finde das ganze Projekt extrem intransparent. Ich finde es extrem vage, was sie dort versprechen. Und dafür, dass sie sich jetzt sozusagen positionieren als die Lösung für alle Geheimdienstprobleme, finde ich das extrem weit aus dem Fenster gelehnt. Und ich fühle mich da.
Die hauen halt auf den Putz.
Die hauen halt echt auf den Putz. Und nutzen halt diese Privacy Panic, die halt gerade existiert, einfach aus, ohne, und das unterstelle ich jetzt einfach mal, ohne jetzt wirklich ein wirklich wasserfestes Sicherheitskonzept zu haben, das wirklich den Preis rechtfertigt, den sie dort abrufen. Weil im Endeffekt.
Ist das Ding so teuer?
Das Ding ist schon relativ teuer, glaube ich, ja.
Ich dachte, das wäre eigentlich, also der Preis wäre gerechtfertigt. Was kostet denn hier mit einem Pentium? Der kleinste kostet irgendwie 3000 Euro. Achso, der ganz kleine kostet 1200. Der Maya.
Das ja. Ist der noch nicht. Das ist wahrscheinlich hardwaremäßig kostet das die irgendwie 200 Euro.
Ja.
Und, und 90% oder 95% der Software ist Open Source Kram. Und dann haben sie halt dann nochmal ein schönes Webinterface zugebaut.
Ja, aber
ich finde das, ehrlich gesagt. Nee, ich finde.
Aber ich habe dieses Video auch gesehen und ich verstehe genau diesen Reflex, diesen Würgereflex, den du da hattest, weil das halt auch, weil es ja wirklich, also in diesem Video, es war zumindest das vor dem Crowdsourcing, wo dann dieser Typ da steht und ein ängstliches Gesicht macht, ein besorgtes Gesicht. Genau.
Dann plötzlich wird es so dunkel.
Er tritt so vor, dann wird es so dunkel hinter ihm.
Genau.
Und
wir wissen jetzt alle, dass hier die genau. NSA und so weiter und so fort, die unsere Daten und so weiter und so fort, jetzt müssen wir unsere Fotos im Internet scheren.
Wie der Sat.1-Film über den Mauerbau. Also es ist so.
Also es sind mehrere Dinge. Ne? Also es ist halt einerseits irgendwie, finde ich, diese Intransparenz schlimm. Und ich wette halt einfach, dass sie diese Sicherheitsversprechen, die sie da sozusagen implizit tun, nicht einhalten werden. Das zweite ist aber auch, dass halt, ich glaube, dass die Leute auch insofern irregeführt werden, wenn sie sich halt damit nicht auskennen, ist, dass halt Dinge auf einem internen Server zu sharen eben etwas anderes ist, als wenn du es im Internet sharest, dass du bestimmte Effekte, Netzwerkeffekte etc. halt einfach nicht erzielen kannst, wenn du es auf deinem
internen Server... Kannst du von außen da nicht vernünftig drauf zugreifen.
Das sind Dinge, die ich unterstelle, dass sich bestimmte Leute auch keine Gedanken darüber machen, sondern die sagen einfach nur, oh geil, das ist so wie Internet, nur sicher.
Ja.
Und halt so und dann halt zum Klicken sozusagen animiert werden. Und ich habe das Gefühl, dass halt genau auf diese Zielgruppe, die halt nicht wirklich sich Gedanken darüber macht, irgendwie was, dass es halt darauf optimiert ist. So.
Ach, ich weiß nicht. Also ich
will jetzt nicht Betriebelei oder so unterstellen, ist halt schon irgendwie, ich finde es schon
also Abzocke. Ob's Abzocke ist, das kann ich tatsächlich nicht beurteilen, weil
das wird man sehen, klar, aber
also für 1200 Euro, wenn du Microsoft Software, also wenn du bei Microsoft eine Software kaufst, die genau das gleiche kannst, dann zahlst du halt mehr und dann hast du auch keinen Server dabei. Also das ist
ist richtig.
Das ist also Software hat ihren Preis und ich finde es okay, wenn das Geld kostet und so. Was. Ich fand dieses Video auch wirklich, also es war wirklich auch dieses, oh Gott, oh nein, das mache ich jetzt nicht wirklich, oder? Das ist also so dieses, so und es ist schon so dieses sehr emotionale und Geld damit aus der Tat, aber ich meine, wir haben es auch geschafft, muss man auch sagen. Vielleicht hättest du sein Buch auch so verkaufen sollen.
Hab ich ja.
Aber dann hat sie, so, du hast einfach nur nicht 1,5 Millionen eingesammelt, du Trottel.
Das ist ja einfach viel
mehr. Aber dann, Maya, das Buch. Hättest du einfach dein Buch, hättest du einfach orange und sechseckig machen können? Und
ganz witzig, also Marc, kennst du ja auch,
ja.
Ne? Marc wirklich, der hatte damals, als diese ganze Snowden-Geschichte war, hat er halt tatsächlich sich, der ist ja so ein Bastler auch, ne?
Ja.
Der hat dann halt, da gab's auch mal so eine Anleitung, wie man mit einem Raspberry Pi einen Tor-Router baut.
Mhm.
Ne? Und dann einfach so irgendwie sich ein schickes Design dazu ausgedacht, irgendwie diesen Tor-Router zusammengebaut, eine schöne Webseite dazu gebaut und gedacht so, okay, ja, irgendwie das ist doch mal eine ganz gute Idee, halt sowas anzubieten. Ne? Das ist wirklich ein interessantes,
ja,
sicherheitsmäßiges Konzept zu sagen, okay, wir haben hier so einen Tor-Router, ja, der halt einfach irgendwie auf Raspberry Pi-Basis irgendwie standardmäßig alles durch Tor routet. Und ich denke mir halt gerade so, das hätte er mal machen sollen. Er hätte den Scheiß crowdfunden lassen. Er hätte das dann halt nicht weiterverfolgt, weil er hat das irgendwie so, ja.
Ach, so schlimm. Ich meine, guck mal, jetzt haben die da ihre 1,5 Millionen. Du hast gesehen auf den Fotos, wie viele Mitarbeiter die haben. Das ist, die werden sich damit.
Ja, die haben auch sicherlich auch
Entwicklung. Also die müssen da auch wirklich viel. Also das ist jetzt nicht so, dass die jetzt einfach mit 1,5 Millionen da sitzen und sich denken, oh, was mache ich jetzt eigentlich die nächsten 10 Jahre, sondern das wird, die werden dafür auch noch hart arbeiten müssen. Und wenn sie da, ich habe schlimmere Abzocke in meinem Leben gesehen. Also, oder ich habe, also das ist.
Ja, aber ich bin mir sicher, ehrlich gesagt, also wenn das Ding dann rauskommt, wird es so sein.
Nicht halb so gut sein.
Aber dann wird es halt, dann werden halt, glaube ich, einfach irgendwie, dann wird das ein Hacker in 12 Sekunden aufgemacht haben, das Ding.
Und, ja, aber guck dir ein Kickstarter-Projekt an.
Ja, 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 ist ja richtig.
Ein x-beliebiges, was die ja. Immer wieder mit derselben Musik im Hintergrund.
Es stört mich einfach, diesen Aufriss, den sie da machen, so mit irgendwie so, wir haben die Lösung für ihre
Überwachungsprobleme. Ja, das ist halt so typisch deutsch. Nochmal eine Schippe obendrauf, nochmal ein bisschen schlimmer, nochmal ein bisschen zugespitzter, weil, aber ich meine, hat ja auch Erfolg. Also insofern, ach
ja, ja.
Gott. Keine Ahnung. Ich meine, sie machen... Ich meine, wenigstens sieht er hübsch aus, dieser Server. Das muss man ja mal sagen.
Ja, es sieht hübsch aus, auf jeden
Fall. Ich meine, er wird wahrscheinlich so diese Sechseckigkeit und sowas. Ich meine, er sieht aus wie so ein bisschen abgeeckter Mac Pro.
Ja, stimmt.
Ja, ja. Aber, ja, ach Gott, sollen sie machen. Ich finde ja, was ich ja eigentlich fast, darüber habe ich mich im Nachhinein, warum wir eigentlich nicht letztes Mal schon darüber gesprochen haben, mein zukünftiger neuer Arbeitgeber, Facebook. Hat jetzt gerade eine Funktion.
Nennen wir ihn beim Namen. Facebook.
Ja, ich wollte nur noch mal den impliziten Disclaimer.
Facebook.
Ja, ich freue mich da sehr drauf, da zu arbeiten.
Facebook.
Ja. Ich glaube, so ähnlich sagen, dass auch die.
Also Mark Zuckerberg nach seiner Verwandlung in ein Reptil.
Ach so.
Das ist er ja auch immer. Ist ja eigentlich ein Reptil, ne?
Ach so,
Ja, wusstest du das nicht.
Ach, das erklärt ja, warum da überall diese Heizstäbe sind.
Und ein Kaltblüter.
Und das Menschen, die Menschenopfer, das ist gar nicht, weil die es einfach so machen, sondern es ist, weil die mag so. Was ich auf jeden Fall, worüber sich alle, die haben ein Feature eingeführt und ich finde dieses, es ist, also sagt, okay, Max, der arbeitet jetzt da, der ist ja unvoreingenommen und sowas, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich damit jemals ein Problem gehabt hätte. Und zwar ist das einfach, wenn man ein neues Posting macht, also wenn man eine neue Status-Message postet, hat man die Möglichkeit, über einen Button zu sagen, hey, hör mal, was sich gerade so in meiner Umgebung abspielt. Also so, welche Musik ich gerade anhöre. Also oder
Mikrofon
welche
an.
Mikrofon an, Shazam an. Ja, warum drumherum reden? Jeder weiß, was Shazam ist. Also Shazam und dann ist halt Shazam und dann steht da, kannst du halt ein Posting machen, ein Status-Message posten mit dem, hey, ich höre gerade dieses Lied an. und alle Freunde freuen sich und kaufen dann bekloppt dieses Lied und Facebook wird unfassbar reich und mir geht's so. Und da habe ich auf Netzpolitik so ein sehr so ja, Facebook hat jetzt für immer das Mikro an. Ja. Analyst hat leider auch sich so wirklich so ganz weit so, der, wie hat sie ihren Tweet formuliert, der ist ja auch beim Netzpolitik-Posting noch unten erwähnt, der Dienst, der sowieso einen Direktanschluss an die NSA hat, hört jetzt noch rund um die Uhr euer Telefon ab und so. Und das ist sowas, nicht, dass es mir darum ginge, dass Facebook eventuell eine zu viel in die Fresse kriegt. Ich glaube, das können die ab. Was halt die Aufmerksamkeit, die Bevölkerung, die Bereitschaft, wie schlimm alles ist, ist nur begrenzt vorhanden. Und wenn man halt sein gesamtes Pulver schon darauf verschießt, Facebook ans Bein zu pissen, weil sie mal für 5 Sekunden ein oder für meinetwegen auch 20 Sekunden ein Mikro anmachen und eine Musikerkennung machen und dann wieder das Mikrofon ausmachen, dann hat man keine Superlative mehr, falls sie wirklich mal irgendwann anfangen, die gesamte Umgebung anzuhören.
Ich find das sehr interessant, also überhaupt bei diesen Apps und was die dürfen und was sie nicht dürfen, was da für Missverständnisse
extrem.
Also ich habe da beispielsweise, war ich mal eingeladen zu einer, beim Datenschutzbeauftragten von Thüringen, der hat so ein eine Veranstaltung gemacht, das war auch so Post-Snowden, allerdings war die auch schon geplant vor Snowden, da ging es aber tatsächlich darum, und ich war da irgendwie eingeladen als so ein Vertreter der Post-Privacy, dann einen Vortrag zu machen. Und das war aber auch eine ziemlich gute Veranstaltung mit verschiedenen Leuten, die so aus dem Datenschutzbereich kamen, aber auch Leuten, die aus, aber auch zum Beispiel Jugendliche, die die dann halt auch mal erzählt haben, was sie so, wie so ihre Internetnutzung aussehen und solche Geschichten. Und ich habe da mal einen Vortrag gehalten. Und dann hat auch der Datenschutzbeauftragte von Thüringen, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber der hat auch seinen Vortrag gehalten und dort hat er dann auch so abgerantet über alle möglichen bekannten und weniger bekannten Datenschutzskandale, die es so gibt. Und also das ist ja ganz beliebt, ist bei diesen Datenschützern ja immer dieses Beispiel von diesem Targeting-Unternehmen, das halt irgendwie erkannt hat, dass irgendwie die Tochter von irgendjemandem schwanger war.
Und dann versehentlich dem Vater.
Und dann versehentlich dem, genau, und irgendwie der Vater sich dann beschwert hat, von wegen so, ja, was sie hier irgendwie glauben, dass unsere Tochter und so weiter und so fort. Und dann wusste dann, und dann war sie aber wirklich schwanger. Und dann wusste sozusagen der Algorithmus besser Bescheid, ja, dass sie schwanger ist als er selber, als die Familie. Naja, egal. Auf jeden Fall, eine Sache, die er halt sich auch beschwert hat, so, ja, und dann gibt es ja diese App von der Bahn und die will dann sofort, wenn man sie sich installiert, will sie einen Zugriff haben auf den Kalender. Das geht ja gar nicht. Was will denn diese Bahn-App mit meinem Kalender? Und so weiter. Hat sich da total drüber aufgeregt. Und ich benutze diese Bahn-App. Mhm. Ja, und ich habe dann halt irgendwie mich dann dazu gemeldet und habe gesagt so, ja, es ist halt einfach so, dass die Bahn, dass man in der Bahn-App halt mal eben eine Zugverbindung, die man sich rausgesucht hat, mal eben in den Kalender eintragen lassen kann.
Ja.
That's all, ja. Dafür braucht die Bahn-App Zugriff auf den Kalender. Oh, ja, okay. Und dann frage ich mich halt, okay, also warum glaubt dann halt so ein komischer Datenschutz-Heini alle Use Cases halt im Vorhinein verstanden zu haben.
Ja, das ist ja natürlich sowieso immer, das ist doch irgendwie
so eine Hybris zu glauben, ich weiß, was eine App für Zugriffe braucht,
zu brauchen hat,
ja, irgendwie, und wenn eine Bahn-App meinen Kalender zugreifen will, dann ist, weiß ich, dass es, nee, es gibt Gründe dafür, so. Und man muss sich irgendwie mal bei allem die Verschwörung suchen, so.
Das stimmt, aber das heißt natürlich nicht, dass sie nicht trotzdem da sein könnte, die Verschwörung. Also es ist, ich muss sagen, an dem Punkt finde ich das Verhalten, also da finde ich diese Dialoge bei Android wirklich furchtbar.
Mhm.
Ich weiß nicht, du kennst sie ja auch so ein bisschen. Also bei Android ist das ja so, bevor man eine App installiert, kriegt man quasi so einen Waschzettel vorgeführt, diese App will jetzt das. Und dann, sobald die App installiert ist, hat sie genau diese Rechte und dann kann sie darauf zugreifen. Bei iOS ist das so, man kann die App erstmal installieren und sobald man das erste Mal drauf zugreift, wird man gefragt. Es gibt jetzt Apps, die besonders doof sind, die quasi beim ersten Start direkt so, ich will dir Push-Notifications, ich will deine Location wissen, ich will auf deinen Kalender zugreifen und ich will auf deine Kontakte zugreifen. Wenn man aber nicht ganz bescheuert ist, dann macht man sich ein paar Gedanken darum. Also ich habe das jetzt zum Beispiel, ich habe auch eine App, die auf Location-Daten zugreift. Wir wollen nämlich...
auf Location-Daten?
Ja, auf Location-Daten.
Du Schwein!
Und zwar einfach, das ist eine Planungs-App, mit der man von A nach B fahren kann, mit der man sich Zugtickets und
dergleichen... Wozu brauchst du denn bitte Location-Daten, genau, wenn du nur von A nach B fahren willst?
Genau. Und darum gibt es da halt die Option zu sagen, aktueller Ort. Und wenn man auf aktueller Ort tippt, dann fragt die App, aber dafür brauchen wir deine Geolocation. Und dann hat man halt die Möglichkeit zu sagen, ja, okay, gib mir die Geolocation oder nein, gib mir die Geolocation nicht. Und wobei natürlich die Chance in dem Moment, in dem der User gesagt hat, ich möchte gern von meiner aktuellen Position fahren, und wir dann sagen, ja, aber damit wir wissen, was deine aktuelle Position ist.
Ich glaube sogar, dass Leute es gibt, die so weit nicht denken. So.
Ja, das ist ja, dann Pech. Man,
die sollen auch meine aktuelle Position haben, ohne dass ich ihnen die gebe. Verdammt nochmal, das ist meine Entscheidung.
Natürlich gibt es solche Leute, das ist gar keine Frage. Aber den meisten Leuten, also wenn die App beim allerersten Start sofort sozusagen ohne eine Angabe von Gründen, hey, du hast mich zwar noch nicht mal gestartet und weißt gar nicht, wer ich bin, aber gib mal deine Position, dann würde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch sagen, nee, warum? Weil, warum soll ich jemanden, ich meine, es ist wie auf der Straße, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, wie heißt denn du? Und, was geht dich das an? Dagegen, wenn irgendjemand mir sagt, dass es jetzt gerade für ihn wichtig ist, zu wissen, warum, dann soll er es mir erklären, dann bin ich vielleicht auch bereit, ihm das zu sagen. Und diese Form von Dialog ist halt unter Android nicht möglich. Und das ist, und ich glaube, das hat auch bei einer List zu diesem, weil dann steht halt irgendwo in dieser Android-App, in dieser Beschreibung steht halt.
Du hast es auch mal erzählt mit der Soundcloud-App und dem Telefon.
Stimmt, genau. Kann ich ja vielleicht nochmal, also ja. Die Soundcloud-App, das war sowas, wo ich mich, als ich die App selber installiert habe, die kann auf mein Telefon. Das war dämlich formuliert. Also von den Android. Das hieß irgendwie Telefonstatus zugreifen. Da habe ich gedacht, okay, die kann mein Adressbuch lesen und meine Telefonhistory abfragen. Und ich habe dann halt den entsprechenden Entwickler gefragt und der meinte, ja, bei früheren, also mittlerweile nicht mehr, aber sie brauchen halt die Rechte auch für die älteren Android-Versionen. Bei früheren Android-Versionen war es halt nicht möglich rauszukriegen, also hörte die Musik nicht automatisch sobald man telefoniert hat. Das heißt, man musste, bevor man in dem Moment, in dem ein Telefonat anfängt, musste man halt die Musik selber pausieren, ansonsten lief die einfach weiter. Und dafür muss man natürlich wissen, wann telefoniert eine Person. Und das ist genau dieser Telefonstatusrecht, der da abgefragt worden ist. Und das sind teilweise, und es ist auch einfach scheiße schwer, weil es sind einfach unfassbar komplexe Dinge, die da in solchen Dialogen abgefragt werden. Und das ist natürlich sehr leicht, sehr missverständlich.
Genau, und das ist halt der Punkt. Also, und da frage ich mich dann halt auch irgendwie, inwiefern ist das überhaupt dem Endanwender, ich meine, wenn sogar wir, ne?
Ja.
Wenn wir schon in diesen Momenten halt irgendwie nachdenken müssen, und vielleicht halt teilweise auch wirklich ins Grübeln kommen, warum braucht jetzt diese App das und das irgendwie, ne? Und die Legitimität dieses Anliegens einer App nicht mehr einschätzen können.
Ja, vor allen Dingen, die besondere Gemeinheit
ist... Gerade meine Mutter, ja, das für die halt... Also.
Ja, und sie sitzt dann halt da. Also entweder... jemand hat ihr erzählt, diese App ist total toll und meinetwegen irgendwie, und sie hätte jetzt Bock, die zu benutzen.
Meine Mutter hat übrigens jetzt ein iPad. Ich habe ihr ein iPad.
Stimmt, du hast ihr ein iPad geschenkt. Aber ganz kurz nochmal, also da finde ich, ich weiß, ich bin Apple-Fanboy, aber da finde ich den Apple-Ansatz auch besser, weil halt auch, da ist halt, wenn ich denen jetzt nicht die Location gebe, in dem Fall, dann nehmen die mir können die mir deswegen ja nicht die App wegnehmen, sondern die App funktioniert ja genauso gut, wie sie bis eben gerade funktioniert hat. Ich muss nur die Frage stellen, soll sie eventuell noch ein bisschen besser funktionieren? Bei Android ist ja leider an dem Punkt das Problem, da ist ja nur die Frage zwischen, Nee, du darfst die App jetzt halt nicht haben. Dafür, wenn du nicht willst, dass die jederzeit auf deine Location-Daten zugreifen kannst, obwohl du noch gar nicht weißt, warum, oder auf deinen Kalender bei der Bahn-App. Ich meine, kann ja ein legitimer Grund sein. Nein, du weißt ja nicht. Also ich meine, es ist ein total plausibler Grund, dass sie einfach nur den Termin in meinen Kalender eintragen wollen und so. Und ich gebe dir absolut recht, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber es kann durchaus sein, dass sie im Hintergrund meinen Kalender auslesen und dass ich halt dieses Risiko nicht und bereit
hochladen
bin.
Hochladen. Zu NSA.
Naja, aber jetzt, also Diana zum Beispiel gibt WhatsApp keinen Zugriff auf ihr Adressbuch, weil sie in ihrem Leben für sehr viele Politiker und prominente Persönlichkeiten gearbeitet hat und halt irgendwie auch denen gegenüber verpflichtet ist, dass deren Adresse plötzlich nicht plötzlich online ist, irgendwo irgendein Datenloch rausläuft. Und darum hat sie WhatsApp keinen Zugriff auf ihr Adressbuch gegeben. Was das Lustige ist, dass WhatsApp auf dem iPhone zumindest gar nicht so schlecht funktioniert, wenn man ihm keinen Zugriff auf sein Adressbuch gibt. Man sieht halt überall nur Telefonnummern statt Namen. Aber ansonsten funktioniert die App genauso. Also das ist halt der Unterschied. Und bei Android hast du dann halt leider einfach Instanz. Und ich kann auch verstehen, ich meine, wenn dieser Datenschützer keinen Bock hat, sich, also die Wahrscheinlichkeit.
Nee, er hat es wirklich nicht gerafft.
Also ja, er hat es nicht gerafft. Und wahrscheinlich wäre er niemals in die Situation gekommen, wenn er nie gefragt worden wäre, weil die App halt standardmäßig keine Zugriffsrechte darauf hat. Mhm. Und er hätte halt die App einfach nur so benutzt und er weiß nicht mal, was ein Kalender ist. Oder er ist niemals so weit gekommen und so, dann also wäre es wahrscheinlich
Kalender
auch nie.
Kalender kennen wir seit Julius Caesar.
Ja, aber wie viele Leute wissen, dass sie auf ihrem Telefon einen Kalender haben? Mittlerweile wahrscheinlich auch relativ viele. Ich wollte mich polemisch ein bisschen über den lustig machen. Auf jeden Fall, was ich sage, die Wahrscheinlichkeit, also das, da hat Google Scheiße gebaut mit diesem Dialog. Ja. Den probieren sie seit Jahren aufzuräumen und besser zu machen und so, aber so richtig gut, also wirklich gut ist das noch lange nicht. Also das ist, neben Java ist das so eine große, ganz, ganz schlimme Baustelle bei aber wahrscheinlich drücken die meisten Android-Anwender den Dialog weg. Aber dafür ist er eigentlich auch nicht gedacht. Dann kannst du ihn auch gleich schenken, ja.
So, machen wir den letzten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, nochmal fertig. Jaron Lanier hat heute den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen.
Wer?
Jaron Lanier.
Jaron
Lanier ist ein, ich sag mal so, er ist so einer von den frühen Cyber-Intellektuellen gewesen. Er hat damals Softwareentwickler gewesen und einigermaßen Berühmtheit darüber erlangt, dass er diese ganze Virtual Reality-Geschichte in einer Zeit beschrieben und weiterentwickelt hat und so weiter und so fort, in der ist halt, als es gerade sozusagen dieser Begriff überhaupt aufkam.
Okay. Ja?
Und es gilt so als einer der Vordenker der Virtual Reality, so gerade kam. Und halt schon ziemlich lange dabei, ein Urgestein sozusagen in dieser ganzen amerikanischen Netzgeschichte. Und aber seit dann doch schon einiger Zeit als einer der ganz großen, wichtigen Internetkritiker unterwegs, der halt sagt, irgendwie, er hat dann so Bücher darüber geschrieben, dass unsere Kultur verkommt, wenn wir alles scheren. Und dass irgendwie Kultur ja Dinge, das muss ja immer was kosten, sonst ist es nichts wert. Und irgendwie irgendwelche total absurden Bezahlmodelle sich ausgedacht haben, hat das jetzt irgendwie wir alle unsere Daten scheren und dafür dann irgendwie Geld-Revenue bekommen für jeden kleinsten Tweet, den wir absetzen und dass wir eigentlich alles in so ein großes Bezahlmodell umwandeln müssen und so weiter und so fort. Und das ist so ein bisschen die Agenda, die er da irgendwie fährt und ganz zufällig, ich weiß auch gar nicht, wie das kommt, finden ihn deswegen Rechteverwerter total super. darf halt ständig halt bei der FAZ irgendwelche seinen Quatsch da erzählen und der ist halt teilweise wirklich extrem wirr und undurchdacht und so. Manchmal sind ein paar ganz interessant, das ist ganz witzig, also er ist nicht ein totaler...
Er hat ja auch nicht den Durchdachtheitspreis gewonnen, muss man jetzt auch mal sagen.
Er
hat nur
er ist nicht ein totaler...
Was hat er gewonnen?
Laberkopf wie Morozov. Also bei Morozov finde ich, hat er sich irgendwie 99% von allem, was er sagt, wirklich komplett für die Tonne. Bei Jérôme Lanier, der hat manchmal wirklich, das sind manchmal blitzen da ganz interessante Gedanken bei rum, ja, irgendwie. Da hat er mal so ganz helle Momente, die dann aber sofort wieder abgelöst werden von total absurdem Quatsch. So, ja. Das ist ganz lustig. Also, das ist, also so Jérôme Lanier zu lesen, ist irgendwie so eine Achterbahnfahrt der Gefühle immer wieder. Und
WMR, die Achterbahnfahrt des Intellekts.
Ja, genau. Und auf jeden Fall, derjenige hat jetzt diesen dann doch wirklich extrem wichtigen Literaturpreis.
Ja.
Einer der, ich würde sagen, mit der wichtigste Literaturpreis in Deutschland hat er jetzt gewonnen. Und das ist wirklich mit nichts anderem zu erklären, als das ist eigentlich nichts anderes als der Ausdruck dieser Branche. Und das ist ja ein Branchenpreis. Das ist ein Branchenpreis des Buchhandels.
Dafür,
das ist ein Ausdruck der Angst der Branche vor der Digitalisierung. Nichts anderes. Und das ist halt so eine Lachnummer. Es ist wirklich so eine Lachnummer, weil Jérôme Lanier ist wirklich, also der ist nicht literarisch, der ist nicht inhaltlich, der ist in keinerlei Weise irgendwie satisfaktionsfähig. Er ist halt wirklich einzig und allein wirklich, dass er diese These vertritt, dass irgendwie Inhalte müssen Geld kosten. Punkt. Ja, also.
Denn noch nie hat sich jemand über ein Geschenk gefreut.
Genau. Und noch nie wurde durch Sharing von Gedanken, Ideen und so weiter und so fort die Kultur weitergebracht. Noch nie.
Nee. Passiert einfach nicht.
Also, das ist halt wirklich, das ist so eine große Lachnummer, die sich da dieser Friedenspreis des deutschen Buchhandels gegeben hat und sich wirklich echt komplett selbst diskreditiert hat. Ich kann ja nachvollziehen, warum sie alle gerade Angst haben und ich würde ja auch sogar sagen, sie haben total zu Recht Angst, aber also wie halt die ganzen Verlage, sei es jetzt irgendwie Presseverlage oder Buchverlage und so weiter, wie die sich gerade momentan aus Angst vor dem Tod selbst strangulieren, das ist wirklich, das ist so unwürdig. Ich finde das momentan, ich finde das momentan so unwürdig, so geht doch einfach aufrechten Ganges in den Tod, denke ich mir.
Nö, das Schönere wäre einfach über, also was man ihnen ja eigentlich raten würde und auch wünschen würde, überlegt euch doch was. Und
ja, halte ich es auch nicht so für mega realistisch.
Also ich glaube, dass das zumindest, also sicherlich nicht für alle, das ist gar keine Frage. Also ich meine, der größte Teil von diesen Verlagen wird untergehen, aber ein paar werden dabei sein, die überleben. Und es werden tendenziell die sein, die sich was überlegen. Also das ist, und dass da nicht jede dumme Idee was taugt, um die nächsten Jahre durchzuhalten, ist gar keine Frage. Aber ich finde das immer wieder beeindruckend, wie unfassbar, also so Unternehmen, habe ich ja immer das Gefühl, werden so sehr stark, also ein großes Unternehmen, also die sind ja eigentlich nur total ineffizient. Die sind ja, die haben kompletten Wasserkopf und die haben sie behandeln ihre Mitarbeiter tendenziell so, dass die unmotiviert sind und dadurch langsamer arbeiten, müssen ihnen aber trotzdem mehr zahlen und so und sind eigentlich und irgendwie kriegen es doch aber trotzdem große Unternehmen hin zu existieren. Und ich glaube, der Grund ist, weil sie das, was sie machen, das haben sie einfach so eingeübt, dass sie es halt relativ schnell runterspulen können. Das ist halt ein kleines Unternehmen, was halt irgendwie, ja, wir müssen da noch improvisieren und da noch improvisieren, das haben die halt schon tausendmal gemacht und darum kriegen sie es halt entsprechend hin. Aber wenn dann halt das tausend und erste Mal auch nur ein bisschen anders ist, dann fällt es ihnen halt gleich auf die Füße. Und ich glaube, das ist der Grund, warum einfach Unternehmen ab einer bestimmten Größe fallen halt wieder in sich zusammen. Und das ist eigentlich nur eine Frage, bei jedem Unternehmen, ist dieser Zeitpunkt morgen oder ist er in 100 Jahren?
Also ich hab jetzt gerade gelesen, einen mittlerweile schon relativ jungen, aber doch Klassiker der Wirtschaftsliteratur, Clayton Christensen,
ja.
The Innovator's Dilemma.
Ja.
Das ist wirklich ein unglaublich geiles Buch übrigens. Es liest sich auch total super und man versteht sofort, was da gemeint ist. Und das ist im Endeffekt das theoretische Buch oder das Buch über Disruption.
Mhm.
Und wenn man verstehen will, was das bedeutet, Disruption, muss man das gelesen haben. Und das hat mir nochmal wirklich auch die Augen geöffnet, das nochmal zu lesen. Es fängt damit an, dass er diese Disruption anhand von einem, ganz witzig, wie er es auch einleitet, sagt halt irgendwie so, ja, also wenn du halt irgendwie die Evolution betrachten möchtest, dann guckst du dir keine Menschen an, sondern Eintagsfliegen, weil sozusagen die Generationszyklen sehr, sehr viel kürzer sind und du halt die Entwicklung viel, viel besser nachvollziehen kannst, als wenn du halt irgendwie ständig auf irgendwie 30 Jahre warten musst, bis wieder eine neue Generation kommt. Und nimmt sich deswegen als Proto-Beispiel die Entwicklung der Festplattenindustrie,
ne? Yeah.
Die es ja nun auch schon seit einigen Jahren gibt, also seit den 60er Jahren, mhm, gibt es halt sozusagen die Festplatte, wie wir sie kennen, ne, mit Magnet Scheibe, die halt
die
mit einem Schreiblesekopf und so. Damals halt die ersten Dinge halt für die großen Mainframes, das waren dann halt wirklich so richtig dicke Oschis, ja, die sie da gebaut haben.
Ich glaube so durchaus ein paar Meter Durchmesser. Also
nee, das waren mal, was hat er, das waren glaube ich so 11 Zoll oder sowas.
11 Zoll, das geht ja noch.
Das ist schon ordentlich, ja.
Ich glaube das schon.
Irgendwie, auf jeden Fall richtig dicke Dinger, die sie da drin verbaut haben. Und da gab es dann halt so ein oder zwei irgendwelche größeren Hersteller, mhm, die das gemacht haben.
Das stimmt, die kennt man alle, wenn man die heute liest, die kennt man gar nicht mehr.
Die sind auch alle vom Markt verschwunden. Das ist halt so witzig, weil er das halt wirklich, weil das, diese Geschichte sich so oft wiederholt. Und das ist eigentlich so absurd, weil sie sich so oft wiederholt. Nämlich gibt es dann halt irgendwie dann irgendwann, gab es dann halt einen Hersteller, der halt kleinere Versionen von dieser Festplatte gebaut hat. Und die Unternehmen, die halt die großen Mainframe-Teile gebaut haben, haben so drauf geguckt und gesagt, so ja, das ist alles nicht so unseres. Die Dinger sind teurer, die Dinger haben weniger Speicherplatz, die sind langsamer. Und wenn wir auf unsere Kunden hören, unsere Kunden sagen uns, die wollen mehr Speicherplatz, die wollen billiger, die wollen und schneller, ja. Und das brauchen wir gar nicht ernst nehmen, was die da machen, ja.
Genau.
Und aber gleichzeitig kam dann halt irgendwie so Minicomputer, das eigentlich sozusagen etwas kleinere Mainframes waren, auf, die genau diese Festplatten dann angefangen haben zu verbauen, also die kleineren. Mainframes waren halt irgendwann out of Dings, ja, brauchte keiner mehr, und dann ist halt die gesamte Festplattenindustrie, die da an diesen Mainframes ging, ist halt mit den Mainframes einfach untergegangen. Also. Und dann gab es halt nur noch diese Mini-Dinger. Ne? Der Witz ist aber, dann die haben dann aber wiederum den Umstieg auf den Desktop-PC verpasst. Ja? Dann kam es halt irgendwie, Seagate kam dann halt an und sagte so, wir machen jetzt hier so eine Festplatte, die ist jetzt hier nur noch, weiß nicht, wie viel Zoll waren das?
Wahrscheinlich 5¼ Zoll.
Ja, genau, 5¼ Zoll Festplatten so. Und die haben dann halt so drauf geguckt, ja, guck mal, diese 5¼, die können ja nichts, so, ist ja wieder total langsam, total. Die gleiche Geschichte wiederholt sich da sozusagen wieder, ja. Und das gleiche passiert dann Seagate wiederum, ja, als dann halt dreieinhalb Zoll Festplatten kamen, für die Notebooks, ja.
Nee, 3,5 sind nach wie vor für Desktop, 2,5 sind für Notebooks.
Genau, oder genau so war das irgendwie, keine Ahnung.
Ich
habe die Zahlen nicht mehr
im Kopf. Mit der nächsten
Generation. Aber es passiert immer das Gleiche wieder, ja. Immer das Gleiche, kommt halt irgendwie ein neuer Player, der halt irgendwie kleinere Versionen baut. Die kleineren Versionen sind immer teurer, sie sind immer weniger leistungsfähig, sie sind immer langsamer, und deswegen werden sie von den aktuellen Leuten halt immer nicht ernst genommen, weil ihnen die Kunden halt sagen, dass sie genau das Gegenteil wollen, ja. Und der Punkt ist aber auch, und das ist halt gar nicht so einfach. Es ist gar nicht so einfach zu sagen, so, sie haben es einfach verpasst, sie haben es einfach die Chance nicht gesehen oder so etwas. Das ist zu einfach gesagt, sondern der Punkt ist, dass sie A, ein Revenue-Network haben von ihren Kunden, wo sie halt sozusagen eine Cash-Cow haben, sondern wo halt das Geld rauskommt, mhm, und raussprudelt, wie nichts Gutes, ja. Das heißt also, und alles ist auf diese Kundenbedürfnisse, von wo das Geld herkommt, ist das dann natürlich aufgebaut, ist das natürlich ausgerichtet. Ja?
Und ich meine, die ganzen Fälle, in denen sie recht hatten, mhm, in denen es nämlich genau dabei geblieben ist, ja, die sind doch nur langsamer und schlechter. Und die weiß man ja im Nachhinein
auch nicht mehr. Die bewegen wahrscheinlich auch, ja.
Das kann durchaus sein, dass da auf jeden Fall, der jetzt in der Geschichte auftaucht, einer ist, der nicht auftaucht, wo es nämlich nicht geklappt hat.
Genau, und der Punkt ist halt der, sie müssten halt, wenn sie halt irgendwie in den neuen Markt einsteigen würden, der sich dort gerade bildet, müssten sie extrem viele neue Entwicklungskosten, extrem viele Unsicherheiten und Unwägbarkeiten reinbringen. Weil der Punkt ist ja der, genau in dem Moment, wo dann halt diese neuen Player auftauchen, diese neuen Festplatten bauen, gibt es noch gar keinen Markt. Für diesen das ist der Punkt, dass dieser Markt sich ja erst in dem Moment entwickelt, ja. Und deswegen, es ist halt nicht so einfach zu sagen, so, die haben nur die Chance verpasst, sondern sie hätten tatsächlich, und das kann halt der Christensen wirklich anhand von Zahlen in vielen, vielen, vielen Beispielen total gut belegen, selbst dann, wenn es dann diese Hersteller schaffen, sozusagen die Transition zu machen und zu sagen, okay, wir gehen in diesen neuen Markt und wir pumpen jetzt alles irgendwie in diesen neuen Markt, dann schaffen sie es gerade so eben zu überleben. Mhm. Ja? Also es ist nie so, dass halt irgendwie der alte Player dann ankommt und halt irgendwie anfängt,
Das ist teilweise auch so, aber halt, es gibt sehr viele Fälle, in denen es auch nicht so ist.
Genau, und da scheidet dann halt eben zu sagen, okay, es gibt halt diese Disruptive Technologies und es gibt die Sustainable Technologies. Also Sustainable Technologies heißt halt immer, du hast eine Verbesserung in einem Segment, dass du sagst, okay, wir können jetzt irgendwie mit einer neuen Technologie viel billiger das machen, was wir jetzt können, oder wir können das viel schneller machen können, was wir jetzt können und so weiter und so fort. Das sind halt nur reine iterative Verbesserungen eines Produktes, ja. Und dann gibt es halt immer sozusagen diese Disruptive Technologies, die plötzlich einen ganz anderen Ansatz fahren, ja, und die plötzlich auch teilweise wirkt es dann so, als ob die etwas ganz anderes machen, als du machst, ja, als sozusagen du bist der.
Die oft auch in den Bereichen, in denen du drin bist, deutlich schlechter sind.
Ja, genau.
Aber halt irgendeinen anderen Vorteil bieten.
Ja.
Vielleicht jetzt zu
den du gar nicht auf dem Schirm hast.
Den du noch gar nicht, der vielleicht auch noch gar nicht da ist.
Den die deine Kunden auch nicht sagen. Ich meine, der Klassiker ist dieses zugeschriebene Zitat von John Ford, der irgendwie gesagt haben soll, angeblich, das ist nie bewiesen, hier irgendwie, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde, ne?
Ich meine, die große Story können wir uns da, glaube ich, angucken bei der Einführung des iPads. Ich weiß nicht, ob sich noch irgendjemand daran erinnert.
Ja, ja.
An die hunderten Artikel, dass mit diesen Tablets, das kann nie was werden, weil auf denen kann man ja nicht vernünftig, die haben ja keine Tastatur.
Genau.
Und das hat ungefähr jeder Journalist, der halt seine Tastatur liebt, hat halt geschrieben, das kann ja nie was werden, weil die haben ja keine Tastatur.
Absolut.
Und das ist genau auf einen Punkt konzentriert, den haben sie halt nicht. Und das stimmt, die haben keine Tastatur.
Genau, also was mit dem iPad passiert, ist absolut disruptive. So. Also es ist halt wirklich zu sagen, ist halt wirklich, Christensen schreibt, nennt das halt ein Value Network. Also es gibt halt sozusagen bestimmte Produkteigenschaften, die deinen Kunden bestimmt halt irgendwie eine gewisse Sache wert sind. Ja, du legst halt Wert bei Computern oder auf Festplatten, dass sie halt schnell sind, dass sie billig sind und so weiter. Also du hast halt bestimmte Eigenschaften von Produkten, die du halt irgendwie anordnest, wie wichtig die sind und wie viel bereit bist dafür zu zahlen für das extra Megabyte oder das extra Schnelligkeit oder so etwas, ja. Das sind diese Value Networks. Und der Witz bei Disruptive Technologies ist halt, dass sie ein komplett anderes Value Network haben. Das ist halt erstmal, das halt andere Dinge auf dem Schirm hat, die bei dem anderen Produkt bisher noch gar nicht oft getaucht sind, teilweise, ja. Und das ist halt zum Beispiel bei diesen Festplatten-Dingen immer gewesen, zum Beispiel Gewicht, Größe und so weiter und so fort. Ja, das sind Dinge, die du nie auf dem Schirm hast, weil du einfach sagst, okay, nee, wir haben eine gegebene Konfiguration, das sind die aktuell momentan hauptsächlich genutzten Rechner, ja. Und in diesen Rechnern hast du dann halt irgendwie bestimmte Arten von, hast du dann halt eine bestimmte Art von Festdatenspeicher und dieser Festdatenspeicher, den misst du dann halt einfach nach eben, wie gesagt, Geschwindigkeit,
Speicherplatz. Wobei die Größe für sich ja auch kein Wert ist.
Ja, genau.
Sondern das ist ja, also ich meine, jetzt hätten sicherlich, also kann man ja sicherlich irgendwann mal System erkennen.
Größe und Gewicht wird beim Notebook absolut essentiell auf jeden Fall.
Ne? Klar, aber ich meine, wenn du halt einen Desktop-PC hast, dann ist dir halt Größe und Gewicht ist dir halt nur so und so wichtig. Das ist halt nur Erst wenn's signifikant genug wird und wenn die Umgebungsparameter auch stimmen. Also ich meine, also bei den Festplatten
Ökosystem erstmal da.
Genau, sein, bei den Festplatten muss ja nicht nur kleinere Festplatten allein, das haben sie nicht getan, sondern es müssen dann halt auch kleine Prozessoren und Akku und weiß der Teufel, was halt alles, was man sonst noch braucht, um einen Laptop zu bauen, muss ja auch noch da sein. Also da kommt ja echt schon viel zusammen.
Genau.
Es kann ja durchaus sein, dass der gleiche Hersteller, ja, das mit den kleineren Festplatten, das haben wir vor 2 Jahren schon mal probiert, wollte keiner haben, das haben wir wieder aufheben.
Ich weiß nicht, wann hat Steve Jobs gesagt, irgendwie, wir haben diese Post-PC-Era.
Ich glaube, das war mit dem iPad. Das
war mit dem iPad, direkt mit der Einführung des iPads.
Ne?
Das ist so unglaublich visionär, weil im Endeffekt hat er genau diese Disruption vorhergesehen. Und wenn du dir das anguckst, wenn du dir jetzt den Markt anguckst, du hast irgendwie 2/3, ich weiß nicht mehr wie viel, aber du hast halt der Tablet-Markt hat den PC-Markt überholt.
Ja, und aber was
und, auch. Und die Telefone sowieso. Also
ich wollte gerade sagen,
die sind absolut im
Steve Jobs war ein Visionär darin, sich nicht zu genau festzulegen, was denn jetzt mit Post-PC gemeint war. Nämlich, er dachte, glaube ich, damals wahrscheinlich wirklich an den Tablet-Markt, aber der Tablet-Markt sieht ja im Augenblick so aus, als ob er ganz gut existiert.
Also er hat ja tatsächlich vorher das iPhone schon
er hat diesen Markt auf jeden Fall mitgeschaffen, also das ist gar keine Frage. Und dieser Smartphone-Markt, und das ist ja auch was, wo vielleicht dann auch Steve Jobs wieder zu kurz gedacht hat und gesagt, einfach so einen neuen Zoll, also so ein iPhone, klar, das ist schon ganz schick, aber darauf kann man ja nichts machen. Man braucht ja auch Bildschirmfläche. Mhm. Und das ist offensichtlich vielen Leuten dann doch wieder dieser Sweet Point oder sozusagen dieser perfekte Kompromiss, eben doch ist zu sagen, naja, also so ein 9-Zoll-Display, das kann ich halt nicht mit mir rumschleppen, aber so ein 5-Zoll-Display, das kriege ich gerade noch so in die Tasche rein. Wäre doch das vielleicht die bessere Lösung.
Naja, klar.
Oder 4,5. Also und dass sich da auch was rausbildet, dass er eher das Smartphone der Nachfolger des PCs wird oder als das Tablet. Und das Tablet sozusagen.
Ja klar, also im Detail mag das alles richtig sein, aber was halt Steve Jobs immer geschafft hat, ist halt auch keine Angst davor zu haben, sich selbst zu disruptieren. Also sie haben halt, ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo Apple halt das Tablet rausgebracht haben, waren sie halt auch der große PC-Hersteller, ne? Also,
ja, das stimmt
und,
schon.
Das ist halt, das muss man halt auch erstmal drauf haben, zu sagen, okay, weil normalerweise, und das ist halt das, was Christensen auch sagen, es sind immer neue Player, die halt eigentlich so einen Markt disruptieren, weil sie die einzigen sind, die halt nichts zu verlieren haben, ja, die halt sagen, okay, wir haben hier eine Hypothese und wir schmeißen jetzt einfach mal ganz viel Kapital auf diese Hypothese, dass halt
aber dieses Kapital muss man auch erstmal haben. Also ich meine, meistens
ist ja Venture-Kapital da, ne? Also das ist
ja, aber meistens sind es ja, aber du musst halt, bei Venture-Kapital musst du halt auch die Leute finden, die bereit sind, an deine Idee zu glauben. Ich glaube, das ist ähnlich kompliziert. Also ich glaube, was man heutzutage viel häufiger hat, ist einfach, dass bestehende Player, und das war wahrscheinlich auch schon immer so, bestehende Player, die in einem Markt groß waren, halt einen komplett neuen Markt betreten haben. Also wo wir es gerade, glaube ich, sehen können, ist Google. Und das ist ja wirklich eine Disruption to happen.
Was denn?
Die Autos, die selbst.
Ja, das habe ich auch gerade, weißt du, das habe ich nicht, nachdem ich Christensen gelesen habe, habe ich mir gedacht so, alter Scheiße, der deutsche Automobilmarkt ist komplett doomed. Weil das genau das passiert. Es plötzlich da kommen plötzlich Player ins Spiel, die ein völlig neues Value-Network aufmachen.
Ja.
Das halt im bisherigen Automarkt gar keine Rolle gespielt hat. Und zwar auf so vielen Ebenen, und zwar auf so vielen unterschiedlichen Ebenen, dass ich gar nicht, dass ich überhaupt mich
Sie bauen
nicht vorstellen
kleine,
kann.
Kleine, hässliche, langsame Autos.
Ja, kleine, hässliche, langsame Autos, die wahrscheinlich aber die totale Zukunft sein werden.
Und ich lese
das ist genau das,
RSS-Feed,
die wahrscheinlich auch noch viel, viel zu viel kosten, so, ja.
Die werden, das wird alles das nicht sein, was die Leute wollen und genau deswegen und nicht genau deswegen, sondern, aber es wird etwas bieten, was die Leute wollen und es wird nämlich eine
es werden andere Nutzungsszenarien geben, die es halt einfach vorher nicht gab.
Genau.
Und das wird halt einfach den Markt disruptieren, ja.
Und das ist, das kann man immer schon mitlesen, weil ich habe neulich in der SZ wieder so einen Artikel gelesen, das war mit irgendjemand von Renault, der so,
aber ehrlich gesagt,
das Google-Auto, das kann uns nicht gefährlich werden, weil die haben doch gar keine Ahnung von dem Markt. So ein Auto, das baut man nicht mal eben so, weil dafür braucht man richtig Wissen. Ne? Ja, ja, genau, weil Wissen ist das, was Google nicht hat. Die haben echt keine Ahnung. Bisher haben die im Wesentlichen Legosteine aufeinander gekloppelt und mal ist eine Suchmaschine bei rausgefallen und mal ein Handybetriebssystem. Das mit dem Auto, das kriegen die nie hin.
Nee, aber was ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie so diesen Lobbykampf angeschaut haben, so ja, der Presse für Leistungsschutzrecht und gegen, also das ist auch nichts anderes als eine Disruption passiert, die, ja, ne, gegen ihre Disruption. Ich glaube, wenn erst die Autolobby in Deutschland anfängt, gegen zum Beispiel die dann doch irgendwie demnächst kommenden selbstfahrenden Autos, Elektroautos etc. pp. Wenn die erstmal richtig anfangen, offen zu lobbyieren, ich glaube, dann werden wir nochmal so eine richtige Lobby-Schlacht sehen.
Oh ja, das wird noch lustig werden, das stimmt. Gut, dass ich in Kalifornien ziehe.
Du glaubst ja gar nicht, wie viel Geld dahinter steckt hier in Deutschland.
Dann kann ich mir immer, während ich im selbstfahrenden Auto sitze, kann ich immer mir die Übertragung aus Deutschland angucken.
Die können das Merkel gegenüber total gut rechtfertigen, weil weißt du, wie viel Jobs hier in diesem scheiß Auto, in der Automobilindustrie hängt?
Das ist, und das ist, sie werden nicht mal mitkriegen, was sie erwischt hat. Das ist krasse daran. Aber das ist, davor ist niemand gefeit. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass, kann ja Google in einigen Bereichen genauso schnell erwischen. Und wahrscheinlich hat es sie auch schon oft genug so erwischt und sowas. Das ist bloß, weil du schon, also genauso wenig, wie es eine Garantie ist. Also ich meine, jetzt viele sagen, ja, wir sind schon so lange am Markt, wir verschwinden so bald nicht. Das ist keine Garantie.
Arbeitgeber, Facebook. Morgen sind die dran, sag ich
Nein.
dir. Nein! Übermorgen.
Nein, ich will nochmal kostenlos essen.
Ich bin mir ziemlich sicher, die sind übermorgen dran.
Nein!
Nein.
Ich will meine Oculus Rift.
Ja, also ich glaube halt zum Beispiel, das hat Marcel Weißmann in einem Podcast.
In einem erzählt, Blogpost.
In einem Blogcast gesagt.
Ja.
Nein, also, dass Mark Zuckerberg jemand ist, der, glaube ich, den Christensen sehr, sehr, sehr genau gelesen hat. Und wenn du dir anschaust, wie aggressiv sie zum Beispiel diesen WhatsApp aufgekauft haben, dann ist das genau das. Also WhatsApp war genau der Kandidat, Facebook zu disruptieren.
Das finde ich ja auch.
Und das ist der Grund, warum sie die auch einfach für egal wie viel Geld gekauft
haben. Nee, das ist gar nicht egal wie viel Geld. Das ist halt... Wir haben ja das letzte Mal über diese ganze, ja, man muss Google nur mal den Algorithmus wegnehmen, dann kann jeder seine Suchmaschine bauen, dann, wenn ich den Algorithmus hätte, dann würde ich so eine Suchmaschine morgen selber gebaut haben.
Das ist ja, total hier einfach. Auf meinem Rechner, hier genau. Auf meinem Laptop, da würde er einfach das ganze Internet
mal indexieren. Kaputt, die würde dann nicht mehr auf Google gehen, die würde sich erstmal den Algorithmus nehmen, sich eine eigene Suchmaschine bauen und dann würde sie auf der eigenen Suchmaschine suchen.
Ich suche auf meiner Suchmaschine nach dem Algorithmus.
Genau. So ist das nämlich. Und ich finde nix. weil Google den auch nicht freigibt. Das ist der einzige Grund, warum ich das nicht finde.
Ich habe da mal Google Algorithmus eingegeben bei Google und da kam nichts raus. Scheiße Intransparenz.
Aber das ist halt... aber also Google hat halt nicht nur diesen Algorithmus, der übrigens kein Algorithmus ist, sondern eine mit ziemlicher Sicherheit hochkomplexe Software, die laut Aussage von Google innerhalb von 2 Wochen zugespammt wäre, wenn sie einfach mal aufhören würden, den weiterzuentwickeln. Aber sie haben auch diese fucking vielen Rechenzentren daran und sie haben halt, Google hat, um diese Suchmaschine so populär zu machen, unfassbar viel Geld in die Hand genommen. Die haben einen eigenen Browser entwickelt, die haben eine eigene Suchmaschine, ein eigenes Betriebssystem entwickelt, die bezahlen Mozilla seit Jahren unfassbar viel Geld, die haben Apple Geld gezahlt, ihren mittlerweile Erzfeind, damit die in Safari hier Google einbauen.
Das fand ich übrigens auch super interessant an dieser ganzen WWDC.
Dass da plötzlich nirgendwo mehr Google steht, sondern überall Bing?
Ja, das halt
und Apple
in allen Bereichen, also das ist ja nicht erst seit gestern, aber das war jetzt irgendwie, fand ich auf dieser WWDC nochmal richtig krass, wie sie versuchen, überall Google herauszudrängen.
Nicht nur herauszudrängen, sondern auch Alternativen aufzubauen. Also bei genau, Mac OS X war ja dieses, diese Alternative, dieses neue Spotlight. Hey, übrigens, damit kann man auch im Internet suchen. Brauchst gar nicht mehr zu Google zu gehen.
Also Spotlight war ganz offensichtlich, halt zu sagen so, hey, wir wollen das irgendwie loswerden. Klar, diese Alternativen suchen bei Bing und DuckDuckGo. Und dann war aber noch irgendwie andere Sachen. Was war dann noch? Da waren mehrere Sachen.
Also es war...
Also vorher hatten wir natürlich irgendwie den Wechsel zu Apple Maps, von weg von Google Maps. Ne? Also sie versuchen seit einiger Zeit wirklich so diese Ökosysteme aus zu entflechten.
Ja, das ist ganz offensichtlich.
Ja.
Und aber auf jeden Fall, also Google hat sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen. Und das ist halt für sie sehr einfach, weil sie haben sehr viel Geld. Also es ist, ihnen ist jedes Mittel recht und Geld ist definitiv eins davon.
Genau, aber dass sie halt Google noch nicht komplett rausgeschmissen haben, liegt, glaube ich, an tatsächlich noch existierenden Verträgen, oder?
Ich würde mal sagen, also bei der Suchmaschine, obwohl sie haben bisher auch noch nie vor dem Umwechsel Angst. Ich weiß nicht, ob sie sich das trauen. Also die Suchmaschine rauszuschmeißen, wobei bei Google Maps haben sie es auch gemacht, relativ radikal.
Ja.
Ich bin gespannt, ob da, also eine Apple-Suchmaschine glaube ich jetzt erstmal nicht. Das, Apple, und erstmal müssen sie dieses Cloud-Kill hinkriegen.
Also komm, ja, also.
ja, also das, sie sind besser, sie werden besser, aber sie sind noch lange nicht gut genug.
Ja.
Also das ist, ja, es ist, aber ja, der Markt, der hat's drauf.
Ja, ja.
Der kriegt das schon hin. Facebook wird für immer gut sein.
Bestimmt. Facebook wird unangreifbar für
alle Ewigkeiten.
Aber diese Disruption ist halt das, warum ich halt immer noch den Markt ganz gerne mag. Das ist halt wirklich so. Also,
Den Markt.
Der Markt kann gerne sich gestohlen gehen. Aber das ist halt sowas dann möglich ist, ne? Also weil das hast du in, also ich wüsste nicht, wie man so solche Dinge wie Disruption, und ich finde Disruption etwas sehr Wichtiges.
Ja.
Weil das halt extrem schnell zu Innovationen adaptieren kann. Systeme können dadurch lernen sozusagen, ja. Ich wüsste nicht, wie man das anders machen sollte als über Marktmechanismen.
Das ist tatsächlich eine spannende Frage.
Ja. All hail the Kapitalismus. Das ist ein schönes Schlusswort.
Aber nicht der Name der Sendung.
Hä?
Aber nicht der Name der Sendung.
Nee, was ist der Name der Sendung? Stimmt, eine gute Frage. Chat!
Hast du jetzt laut gerufen, damit sie mal aufwachen?
Name der Sendung. Was ist der Name der Sendung? Was war das beste Zitat? Oh, ich bin auch ein bisschen durchgeknallt.
Ja, dann lass jetzt erstmal aufhören, dann wird schon was müde.
Ja. Wir sind auch schon wieder unter 50 Hörern. Na gut.
Bis zum nächsten Mal, dann kann der Michi hier wieder irgendwas.
Ich habe noch so viele andere Bücher, die ich gelesen habe, die ich noch irgendwie vorstellen möchte. Aber gut.
Okay.
Gute Nacht.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Moment, jetzt treffe ich den Stop-Button nicht, jetzt aber. Tschüss.